Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast. Folge 102 mit Ralf Zacher. Erzählt, wie das Leben als Kneipenkind war. Warum man schon im Kindergarten sich lieber selber sein Kaba gemacht hat. Und vielleicht erklärt er, warum er, obwohl er seine eigene Stimme auf dem Anrufbeantworter nicht erträgt, Fernsehkoch geworden ist. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Genauso wie immer Sebastian E. Merget und Tim Melzer. Viel Spaß mit Ralf Zacherl.
Darf ich das mal machen heute? Darf ich heute einfach mal moderieren?
Mhm.
Also die Anmoderation machen?
Ja.
Okay, gut.
Aber der liebe Podcast-Gott hat ja vor der Anmoderation noch viel mehr gemacht.
Hallo, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen.
Krass, eine ganz andere Stimme.
Ja.
Es ist so.
Wirklich?
Ja, mit Kreide.
Direkt eine ganz andere Stimme.
Mhm.
Mach mal.
Ja, ich kann.
Hallihallo, hallöle, liebe ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zum einzigartigen, auch kulinarischen Podcast Fiete Gastro. Begleitet werde ich auch heute wieder von meinem fulminanten, sehr sympathischen, wortgewandten und unfassbar spontan witzigen Bruder im Geiste, Sebastian Merget. Sebastian, fangen wir heute mal ganz unverkrampft an. Wie geht es dir heute?
Mir ging's gar nicht so gut, als ich herkam.
Ja, warum?
Ich war emotional angefasst, da möchte ich jetzt aber nicht tiefer drauf eingehen, aber...
Warum denn nicht?
Aber...
Aber da müssen wir drüber reden.
Was?
Über dein emotionales Angefasstsein.
Ja, ich hab...
Ist ja immer Hauptsache angefasst, was ja sonst bei dir auch nicht täglich der Fall ist. Also erzähl mal bitte.
Das würde ich jetzt so nicht sagen.
Hä?
Das würde ich jetzt so
ja gut, selber anfassen gilt nicht als so. Anfassen.
Ja, dann würde ich das schon so sagen.
Ja.
Und dann hat mich eine Mitarbeiterin von OMR hier, Caro, die ja wieder hier am Start ist.
Ehrlich, und da freue ich mich sehr drüber.
Die,
ich habe noch nicht mal gemerkt, dass sie weg war. Ist das nicht schön? Wie sehr ich Menschen im Herzen lebendig halte.
Ah ja, das ist schön.
So, dass da ist, auch wenn Menschen mal zwischenzeitlich gehen, vermisse ich sie nicht im klassischen Sinne.
Mhm.
Aber was hat es mit dir gemacht, als Caro gegangen ist?
Also ohne jetzt die Leistung und die Mitarbeit aller anderen Mitarbeitenden zu schwächen, mir hat Caro schon sehr gefehlt.
Ja, jetzt ist sie wieder da. Was macht es mit dir?
Wärme. Ich sag das wirklich. Ich kam hierher und Rickard fragte mich, wie es mir geht. Ich habe gesagt, mir geht's gar nicht so. Dann kam Caro eine Stunde später und Caro hat Wärme in deswegen ist es immer nicht mehr kalt. Caro hat Wärme in meinen Körper zurückgebracht. Muss ich
wirklich
so sagen.
Okay, das ist die Lösung. Wo war das Problem?
Ich habe übers Wochenende habe ich irgendwie mich über ein, zwei Sachen geärgert von Menschen, die mich heute erst emotional irgendwie eingeholt haben. Die hatte ich übers Wochenende, hatte ich die so weggedrückt.
Aber es ist gut, wenn man drüber spricht.
Ja, das tue ich jetzt ja gerade. Ja. Und das habe ich auch mit Caro gemacht und insofern bin ich jetzt wieder...
Nee, aber ich möchte, dass du mit mir drüber sprichst. Was hat dich so angefasst? Worüber hast du dich geärgert?
Ich habe mich darüber geärgert, dass ich von Menschen, von denen ich glaubte, dass sie mich anders wahrnehmen, nicht nur ganz anders wahrgenommen werde, sondern richtig gemein wahrgenommen werde. Und das hat mich geärgert.
Du wirst gemein wahrgenommen.
Ja, also mir hat jemand erzählt, wusstest du eigentlich, dass die und die Person sich so richtig über dich lustig macht? Und das konnte ich mir nicht vorstellen und das hat mich richtig gekränkt. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sich irgendjemand euch lustig macht oder dass mich jemand blöd findet. Das ist es wirklich nicht. Sondern es ging um diese Person.
Die, weiblich oder männlich?
Es sind zwei, also
Pärchen.
Between, ja, beides.
Also ein richtig charakterschwaches, hinterfotziges Dreckspärchen.
Geht
es einem nicht besser, wenn man so spricht?
Ja, aber vor allem nicht für möglich gehalten.
Aber warum können die dich verletzen?
Ich glaube, man ist dann verletzbar, wenn man sich wirklich denkt, eigentlich ist man doch mit diesen Menschen so offen, dass Stärken und Schwächen bekannt sind und dass es dann eigentlich gar nicht vonnöten ist, über Schwächen herzuziehen.
Und warum berührt es dich?
Weil ich diese Menschen eigentlich trotzdem immer sehr gerne mochte.
Also ich habe ein schönes Beispiel. Ich werde bald auf einer Trauung von Freunden von mir der Hochzeitsredner sein.
Bin ich da auch?
Ja.
Oh, das wird
lustig. Und da bin ich der Hochzeitsredner und der Freundeskreis, der weibliche, hat der Braut davon abgeraten, mich zu nehmen, ob sie nicht lieber einen Profi nehmen sollte, weil sie glauben, dass ich zu oft das F-Wort und Ähnliches in den Mund nehmen werde. Aha. Wo ich sage, ja, so latent finde ich mich da auch ein bisschen verraten, ja, weil es sind Freunde von mir. Aber am Ende des Tages haben sie auch ein bisschen recht. Also man sollte auf jeden Fall die Gefahr bedenken, dass auch bei einer Trauerrede von mir auch verbal der eine oder andere Erguss gefohlen wird. Oder besser noch gesteigert, ich habe gerade, vielen herzlichen Dank für die Gratulation, Freitag den Grimme-Preis eingesammelt.
Doppelt.
Den
doppelten sind wir jetzt eigentlich im weitesten Sinne ein Grimme-Preisträger-Podcast?
Ja, natürlich.
Eigentlich schon. Natürlich. Das würde ich gerne, bei dieser Folge hätte ich das gerne als Stempel auf dem Cover. Der doppelte Grimme-Preisträger-Podcast. Danke.
Und falls du es nicht gehört hast, Fest und Flauschig haben dieselbe Preisverleihung auch kurz besprochen und Jan Böhmermann hat auch einen Preis bekommen. Und es klang so ein bisschen durch, als ob er nicht ganz glücklich war mit der Grundhaltung derer, die den Preis verliehen haben oder warum er ihn bekommen hat, weil ich hatte den Eindruck, dass er sich drüber mokiert hat, dass er öfter mal im Rahmen dieser Preisverleihung auch verbal sozusagen einen kleinen Diss gekriegt hat.
Darüber hat sich Jan Böhmermann.
Da muss ich auch ein bisschen drüber schmunzeln, ja, weil ich persönlich.
Das ist wahrscheinlich schon wieder Metaebene von ihm, die wir nicht verstehen.
Weil ich zum Beispiel habe einen ganz drolligen Moment erlebt und das fand ich wirklich gut. Und das ist das Schräge dahinter. Es kamen Mitglieder der Jury auf mich zu und haben mir gesagt, dass man ernsthaft überlegt hat, ob man einem Menschen wie mir überhaupt diesen Preis verleihen darf.
Aber auch nicht nett, sowas zu sagen.
Doch.
Findest du?
Naja,
das ist wie mit dem F-Wort. Jeder, wo Melzer draufsteht, ist Melzer drin. Das müssen die Leute doch wissen. Also wirklich, sorry.
Ja, wieso? Aber ist ja nicht überall F-Wort drin. Ich kann ja, ein F-Wort kann ja bei mir Fenster sein.
Genau, oder Fenchel.
Oder Fahrradfahren. Oder
Fenchel. Fenchel. Oder wie Max Stroh sagen, Fenchel.
Ja, oder fabulös.
Ginge auch.
Oder famos.
Famos geht auch.
Na, also es gibt viele Worte mit F, die ich kann.
Franz Keller.
Nee, aber ich fand das im Endeffekt sehr, sehr gut, weil sie gezeigt haben, dass sie, obwohl sie Ressentiments haben, die Qualität unserer Arbeit bewertet haben. Und das wiederum spricht für die Jury, auch wenn ich vielleicht im ersten Moment nicht ganz so gut dabei wegkam, haben sie trotzdem die Leistung gesehen und haben die auch bewertet. Und darauf wiederum bin ich sehr stolz. Und ich finde, man sollte bei solchen Sachen auch offen und ehrlich sein. Nämlich so, oh, Herr Melzer, Sie sind so toll. Schon lange wollten wir Ihnen diesen Preis verleihen. Anstatt, nee, ganz ehrlich zu sagen, ah, wir haben mit uns gekämpft, ob das so gut ist, irgendwie so. Aber Ihre Arbeit und im Team natürlich hat dafür gesorgt, dass wir gar nicht anders konnten.
Ja.
Also, oder es gab auch jemand, der kam auf mich zu und sagte so, ja, ich mochte sie überhaupt nicht, ich mag sie auch nicht. So. Und auch ich war so, ja, auch jemand, der an der Entscheidung
beteiligt war,
hat immer gesagt, ja, aber es ist, die Arbeit war herausragend.
Das ist
dann wieder ein Kompliment.
Das ist das schönste Kompliment eigentlich, ne, wenn man nichts dran rumkommt. Also ich habe das hier auf dem Tagespunkt auf Platz 2 stehen, Grimme-Preis.
Guck mal, kommt Ralf Zacher,
Leute. Das ist schon gut, da halt die Schnauze.
Weißt du, Idiot, du bist aber ein Vollidiot. Nee,
ihr seid beide Vollidioten.
Ich?
Wieso ich?
Ja, weil ich komme hier rein, ich rechne mit einem Überraschungsgast und auf einmal sieht hier ein Vorwort von Ralf Zacherl.
Hör doch.
Mit einem Foto,
damit du ihn
erkennst. Oder? Das ist der einzige Fernsehkoch,
den man
neben seiner Stimme auch am Äußeren erkennt.
Ich kenne eure Story vom wie heißt das, Filmfestival in Berlin. Habt doch schon lange miteinander gesprochen.
Vom Filmfestival?
Wie heißt das denn?
Keine Ahnung.
Berlinale.
Da war ich doch nicht.
Es raunte das Gerücht durch sämtliche Filmpremieren, dass der Tim Melzer heute Abend auf irgendeine Party kommt.
Ist das ernsthaft?
Ja.
Wirklich?
Weißt
du das?
Weil Ralf mir das vorhin erzählt hat.
Ich war auf keine einzigen eingeladen.
Ja,
das ist mein
jetzt
Problem.
Lass mich doch mal ausreden. Ich doch. Und Ralf sagte, ach, das ist ja toll, dass Tim kommt. Den rufe ich mal an und frag, ob er schon da ist. Dann bist du aber nicht rangegangen.
Ja.
War wohl Samstagabend oder Freitagabend.
Ja. Ja.
Und hast dann, übrigens, das ist, kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, typisch Tim Melzer, der schreibt dann eine Nachricht, ist es was Wichtiges? Hast du ihm dann auch geschrieben. Und daraufhin habt ihr wohl sonntags länger telefoniert. Mhm. Und hat er sich wohl verplappert, dass er ja im Podcast kommt.
Mhm.
Also es ist nett, dass du ihn da decken willst und deswegen habe ich das Vorwort von Ralf Zacherl hier.
Ich beschütze meine Schäfchen.
Ja, ich merke das schon. Das rechne ich dir hoch an. Also
gut.
Grimme-Preisträger, das ist schon toll.
Ja.
Das ist schon was echt Besonderes.
Ja. Ich hatte so ein bisschen eine Sache. Es war, also der Grimme-Preis ist natürlich ein journalistisch sehr, sehr wertvoller Fernsehpreis, den man da bekommt. Aber eine Zeit lang hatte ich auch das Gefühl, oh, du musst immer was Betroffenes sein. Also optimistisches, fröhliches. Fernsehen ohne Beleuchtung einer Problematik oder Randgruppe eher schwierig. Und ich weiß, dass das Wort Randgruppe jetzt schon schwierig ist.
Ja. Weil wenn du über Pizza redest, nicht.
Aber es ging halt im Wesentlichen um Krieg, Female Empowerment, Antifaschismus und einen Kochkurs.
Und
gewonnen hat der Kochkurs.
Ja, aber guck mal. Ja, ja.
Nein, ganz toll, wirklich großartige Entscheidung. Also wirklich, ich bin da nicht großartige Entscheidung, weil zu Recht, doch auch zu Recht, aber nicht meinetwegen, sondern ob der gesamten Teamleistung genau.
Fall. Das ist ja nicht nur du.
Ja, und deshalb vielen herzlichen Dank. Ich hab mich auch verabschiedet. Bis nächstes Jahr.
Macht ihr noch eine Staffel?
Keine Ahnung.
Davon. Ich habe hier noch, also ja. über dem...
Aber ich finde, Kitchen hätte auch einen Grimme-Preis verdient. Ich weiß nicht ganz genau, was die Kategorie für herausragend gemachtes Fernsehen mit einer Nachhaltigkeitsaussage. Und ich finde, mal abgesehen von dem F-Wort, was ich häufiger mal benutze, was aber ja inzwischen auch gepiept wird, finde ich, ist Kitchen Impossible herausragendes, Grimme-preiswürdiges Fernsehen.
Nie nominiert gewesen?
Doch, nominiert zweimal. Immer gegen Böhmermann verloren. Schöne Grüße, Jen.
Ja, die machen immer einen Pressespiegel in ihrem Podcast. Ich war letzte Woche in Berlin auf der Spotify Podcast Summit 2023, wo alles, was Rang und Namen hatte, war. Und da war auch Tommy Schmidt und Olli Schulz haben einen Talk gehalten. Moderiert wurde er von Louis Klambro, den mag ich ja gerne.
Der ist ja ein nicer Kerl.
Ja,
wie ein nicer Kerl gesagt?
Du bist so cringe.
Zehn Euro.
Ja, gar nicht. Nee, heißt das cringe oder cringe?
Keine Ahnung, ich habe nice gesagt.
Also auf alle Fälle. Auf alle Fälle.
Dass ich eine Verbalkrampe bin.
Herzlich willkommen beim auch Woken Podcast.
Ja.
Jedenfalls.
Nimm süß-sauer.
Jedenfalls hat das Louis Klambro hart, aber fair moderiert. Und daraufhin erzählte Olli Schulz, dass sie relativ räudig immer den Podcast aufnehmen. Er sitzt in der Küche und sieht aus wie ausgekotzt und Jan Böhmermann hat irgend so eine Kachelwand dahinter. Und die machen dann immer einen Pressespiegel. Finde ich irgendwie ganz nett. Ich finde, wir sollten auch einen Pressespiegel. Aktuelle Presse vorlesen über dich. Hier bei uns.
Also wollte ich gerade sagen, warum soll die denn?
Aber dass man einfach mal Tag 24 ab demnächst guckt, was es in der Welt von Tim Melzer als aktuell gibt.
Ja, aber also ich höre den Podcast ja gerne. Es gibt aber Momente, wo ich sage, also weit entfernt vom Tresen in der Dorfkneipe sind die beiden auch nicht immer.
Ja, weißt du was?
Aber manchmal ist es halt auch reine Polemik.
Er hat das Erfolgsgeheimnis seines Podcasts ausgeplaudert. Na? Kategorien. Er sagt einfach, machen wir uns doch nichts vor. Wenn man nichts da weiß, macht man Kategorien.
Ja. So. Haben wir Kategorien?
Nee, bei uns läuft's ja. Wir haben ja Inhalte.
Na, läuft ja bei dir.
Dafür haben wir Gäste. So. Dann habe ich hier noch stehen. Ja. Baywatch Berlin Pizza. Haben wir noch nie drüber gesprochen. Ich habe sie letzte Woche gegessen. Tim, das ist eine unglaublich gute Pizza.
Ist es?
Boah, ist sie gut.
Toll.
Scheiße, ist sie gut. Eine Margherita. Und ich kenne mich wirklich mir in der TK-Pizza-Welt gut aus, was Margherita angeht. Die haben es geschafft. Und das wollte ich jetzt nur von dir wissen. Wie kann man es schaffen, eine simple Pizza im Tiefkühlsegment, wo es schon mit Gustavo Gusto eine gute gibt und L'Osteria hat auch eine. Wie schafft man es? Ging das schon seit anderthalb Jahren, bevor die auf dem Markt geht? Wussten die das schon lange, dass sie es machen wollen? Und haben anderthalb Jahre Rezepte ausprobiert bis zum geht nicht mehr? Du hast mir gar nicht zugehört gerade, oder?
Ging das um mich?
Ja.
Und dann habe ich wirklich aus Versehen nicht
zugehört. Du hast überhaupt nicht zugehört. Ich habe dir das angesehen. Wo warst du denn gerade? Das ist ja eine Frechheit. Ich rede und rede und rede. Du hörst gar nicht zu.
Was wolltest du wissen?
Du hörst immer noch nichts zu.
Was machst du denn da? Ich gucke im Internet Dinge an. Was wolltest du wissen?
Wie die es geschafft haben, eine Pizza im Tiefkühlsegment, fürs Tiefkühlsegment zu kreieren, die tatsächlich deutlich besser ist als fast alles, was seit Jahrzehnten im Pizza-Tiefkühlsegment vorhanden ist.
Wer?
Alter.
Wer denn jetzt?
Louis Klamroth.
Der hat eine Pizza.
Ja, zusammen mit Verona Poth.
Aber der macht doch öffentlich-rechtlich, der darf gar keine Pizza haben.
Aber Verona Poth ist RTL 2 und dann geht das wiederum.
Okay, gut. Und die ist gut?
Von Baywatch Berlin.
Was ist das?
Glashäufer sag mal, habe ich gerade irgendwas verpasst? Hat dir Richie irgendwas gegeben, bevor du rein bist?
Der Podcast von Baywatch.
Ja.
Von der Talkshow oder
richtig.
Wie das heißt.
Eine Baywatch
Talkshow.
Berlin.
Baywatch Berlin.
Ja, Podcast.
Ja. Was damit?
Oder befinden wir uns jetzt hier im Duell um die Welt und du musst dir...
Nein, und was haben die gemacht?
Eine Pizza auf den Markt gebracht für Edeka.
Finde ich gut.
Aber sag mal, bin ich irgendwie
blöd, Lukas? Und was für eine Geschmacksrichtung?
Den Teil hatten wir doch vor 3 Minuten schon.
Und was für eine Geschmacksrichtung
ist das? Unter anderem gibt es eine Margarita.
Das finde ich gut.
Ich komme zum nächsten
Punkt. Nein, finde ich wirklich gut. Das ist wie Kevin De Bruyne, hat auch Eistee gemacht, der soll auch richtig gut
sein. Ja, aber mich interessiert ehrlicherweise,
ich
lasse dich jetzt nicht vom Haken. Ja. Mich interessiert schon.
Ja.
Ich habe diese Pizza gegessen von den Jungs von Baywatch Berlin. Klaas Häufer Umlauf, Thomas Schmidt und... Wer heißt das? Kaffee Arschloch?
Nein.
Der heißt so. Der nennt sich selber Kaffee Arschloch. Okay. Das ist ein eingetragener Name. Und die haben diese Pizza kreiert.
Toll.
Und die schmeckt... Ach, weißt du was? Scheiß auf Pizza. Wirklich. Das schneiden wir... Nee, schneiden wir nicht raus. Pizza wird geschnitten, das bleibt drinne. Ich war...
Also die soll richtig gut sein, habe ich gehört.
Ich war gerade im Kino.
Weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Wie kriegen die drei das hin? Einfach eine gute Pizza. Also, weil der Pizzamarkt ist ja schon mehr oder minder...
Wie kriegen die das hin?
Es ist mir ein Rätsel.
Du sprichst mir aus der Seele.
Es ist mir ein Rätsel. Toll.
Wollen wir noch über diese Pizza reden oder sollen wir das einfach abhaken?
Digga, was ist denn das für eine Frage? Ich war doch nicht dabei. Die haben Teig gebacken, die haben Soße drauf gemacht und Garnitur. Dann packen sie es in der Verpackung, schreiben Baywatch Berlin drauf. Und jetzt zur großen Überraschung ist das Ganze auch noch lecker. Ist doch gut gemacht. Ich verstehe die Frage nur nicht.
Ist das eine spontane, kann das eine spontane Idee gewesen sein oder haben die das von langer Hand vor anderthalb Jahren schon geplant?
Nein, ich glaube, ich glaube, grundsätzlich ist es eher eine Gag-Idee. In Reminiszenz an Krasnitschki und Capital Bra,
ja,
wo Leute außerhalb ihrer Komfortzone in den Foodmarkt reingegangen sind und haben gesagt, das machen wir auch und haben vielleicht wirklich auch eine Leidenschaft dabei entdeckt. Und haben vielleicht auch das große Glück gehabt, jemanden zu haben an der Seite, der in der Fertigung sich sehr gut auskennt, was ich dann auch sehr gut finde, wenn sich praktisch nicht nur über den Kunden lustig gemacht wird, sondern auch versucht wird, ein gutes Produkt an den Markt zu bringen. Aber wie das ganze Geheimnis funktioniert, das kann ich dir in der Tat nicht beantworten.
Okay.
Aber ich finde es gut, wenn es gut ist. Und du sagst, es ist gut.
Ja, die ist wirklich gut.
Dann finde ich
es Margarita, da ist Pesto drauf und Sherry-Tomaten, echte Sherry-Tomaten. Echte Sherry-Tomaten.
Ja.
Und der Rand ist richtig geil.
Ja?
Ja, der Rand ist außer
Rand. Der Rand ist billig.
Ja?
Ja.
Wieso?
Soße ist teuer. Rand ist Mehl und Wasser.
Ja, aber
also Pizza mit viel Rand. Knusprig oder so neapolitanisch?
Wie nix da. Scheiß auf neapolitanisch. Die ist richtig geil.
Ja, ist gut.
Die ist richtig.
Müsste ich jetzt mal gucken. Ich google mal während, aber du liest mir jetzt was vor.
In der Folge 99, Ente gut, alles gut mit Philipp Vogel, in der auch das Konzept von Marie Pomm und so weiter und so fort vorgestellt würde, hatte Tim anklingen lassen, seine Franzbrötchencreme dauerhaft anbieten zu wollen, dafür aber nicht die passende Unterstützung im Netzwerk zu haben.
Richtig.
Da sind wir hellhörig geworden.
Mhm.
Schon alleine aus Eigeninteresse, wir sind großer Fan dieser Creme, aber auch, weil wir ein signifikantes wirtschaftliches Potenzial für dieses Produkt sehen und die passenden Partner wären, daraus eine wirklich kommerzielle Erfolgsgeschichte zu machen.
Geil.
Bist du bei mir?
Ja, gib mir.
Achtung, geht weiter. Wer sind wir? Soll ich sagen, wer sie sind oder willst du dir das privat durchlesen?
Nee, das möchte ich jetzt nicht. Das ist da die Öffentlichkeit dazu. Also soundmäßig schwärzen.
Ja.
Sag mal, haben wir auch einen Gast heute?
Ja, wir haben heute einfach viel zu
tun. Komm, hol den doch schon mal rein. Dann kann er doch auch was dazu sagen.
Eine Sache sage ich noch, bevor der Gast kommt. Wir springen heute tatsächlich ein bisschen.
Das
tut mir auch total leid. Ich war, bevor wir uns hier zusammengefunden haben, war ich im Kino heute in einer Pressevorführung in einem Film mit einem Schauspieler und Regisseur, den ich in meinem Deutsche Bahn Podcast demnächst treffe.
Oh, jetzt bin ich schon wieder raus. Ich habe dir nicht zugehört. Sag nochmal.
Und dieser Film, den ich gerade in der Pressevorführung gesehen habe, heißt Sophie, der Tod und ich.
Ach, wie schön. Von Thees Ullmann das
Buch. Und der wiederum ist ja irgendwie in deinem Kochbuch am Start.
Ja.
Richtig?
Richtig.
Darf man das schon sagen?
Ja.
Was macht der da?
Der schreibt Texte.
Und ich muss wirklich sagen, war ein sehr bewegender Film.
Ist ein toller. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man dieses Buch verfilmt hat, aber ich bin richtig gespannt drauf.
Hast du das Buch gelesen?
Ja.
Sind dir die Tränen mal gekommen?
Nein.
Aber...
Ich bin auch ein harter Hund.
Aber das Gefühl?
Das Gefühl, ja.
Du bist heute nur an deinem Handy, Tim. Mach erstmal dein Handy.
Ja, dann lass doch mal den Gast reinholen.
Ja, nur damit du an deinem scheiß Handy machen kannst. Also ich möchte das unseren Zuhörenden wirklich jetzt gerade mal nahebringen. Hier geht's nicht um Despektierlichkeit und um die Arroganz des Tim Melzers, nicht mit mir reden zu wollen. Er ist wirklich dauernd an seinem Handy, weil er höchstwahrscheinlich schon wieder eine Geschäftsidee hat oder so.
Nee.
Okay, also wir brauchen gar kein Wer bin ich spielen. Ne? Unser heutiger Gast hat zwei Kater. Na, wer kann das wohl sein? Er ist zweimal verheiratet. Er ist Trauzeuge seiner Ex-Freundin.
Er ist zweimal verheiratet? Das wäre eine...
Also er war schon mal verheiratet und ist jetzt wieder verheiratet, denke ich.
Er ist zum zweiten Mal verheiratet.
Absolut.
Deutsch ist eine sehr exakte Sprache.
Ja, das sagst du.
Außer wenn ich sie ausspreche.
Er ist badischer Franke. Er liebt Popcorn Hawaii.
Mhm.
Er bezeichnet sich selbst als Kneipenkind. Er findet, er ist ein ausgesprochener Koch für Hausfrauen. Obwohl die Eltern eigentlich wollten, dass er Kaufmann wird. Und er liebt es, Milch zu trinken. Mhm. Hast du eine Idee, wer das sein könnte?
Mir brennt der Schädel. Ich habe keine Ahnung.
Hast keine Ahnung?
Ich habe keine Ahnung.
Er hat Erfolgsformate wie zum Beispiel Zacherl, einfach kochen. Wie kann das sein? Er war Juror in der Sky-Sendung Masterchef.
Oh, ich keine Ahnung. Ich komme nicht drauf.
Er war bei den Kochprofis zu sehen.
Boah, wer war das nochmal?
Der ist dann da weg, weil da gab's irgendwie, gab's Beef.
Gab Zunder in der Hütte, ne?
Ja.
Hä? Gab Zunder in der Hütte.
Er gab Zunder in der Hütte.
Wie kann das denn sein?
Weiß nicht.
Ich komme nicht drauf.
Er hat mehr.
Ich hab ein Gesicht vor Augen.
Er hat mehr Bart im Gesicht, als du und ich jemals zusammen haben könnten.
Ich habe ein Gesicht vor Augen. Mir fällt.
Wie sieht das aus? Beschreib mal das Gesicht.
Augen, Nase.
Ja.
Mund.
Ja. Schönen Mund.
Ohren.
Ohren. Mund, den man küssen
Ohren.
Wollte.
Ohren. Ohren.
Ohren.
Und. Ohren und, wer kann das sein?
Ich gebe den Tipp.
Ja.
Er hat mal Werbung gemacht für Ferry Ultra. Und jetzt nicht Villa Riva und Villa Bajo.
Ich komme nicht drauf, sag es mir.
Es ist Ralf Zacherl. Oh, wir haben Ralf Zacherl heute hier.
Ralf Zacherl.
Ja, kannst du dir das vorstellen?
Ralf Zacherl.
Ralf Zacherl.
So, da muss ich jetzt mal ganz kurz aufhören. Und der sitzt hier schon seit 3 Minuten neben mir. Nicht, dass ich nicht weiß, wer Ralf Zacherl ist. Weil Ralf Zacherl ist sozusagen sowas wie der glatzköpfige Prototyp des fernsehkochenden Tim Melzers. Und lustigerweise jemand, den ich sehr mag, wir uns das aber beide gegenseitig seit vielen Jahren immer wieder absprechen. Also wir haben was?
Und ich glaube,
es liegt daran, weil ich der Einzige bin, der Ralf Zacherl, der ja wirklich seines Zeichens der erste wirklich wahrnehmbare Fernsehkoch der Neuzeit ist.
In der Tat, ja.
Aber ein beschissener Kickerspieler und ich regelmäßig in der Kocke auf dem Hamburger Kiez spieltechnisch den Arsch versohlt habe. Jetzt stehe ich kurz auf und nehme den Ralf Zacherl mal in den Arm.
Bitte,
in der Zwischenzeit. Ich grüße dich, mein Schöner.
Also nochmal ganz kurz erst nochmal Gratulation zum Krimmelpreis.
Krummelpreis.
Das ist ja wirklich so ein Preis, den ich auch schon immer mal haben wollen würde.
Viele Leute sagen, bei mir ist es der Krummelpreis.
Aber nee, finde ich echt geil.
Schon also, geil,
ja. Das ist schon was Fettes. Ja. Aber jetzt ganz nochmal zu dem Kickern zurückzukommen, ja.
So, also, dann machen wir auch gleich weiter.
Meine Erinnerung war komplett anders. Also eigentlich hast doch du immer verloren. Warst nicht du immer dann derjenige, der immer mit mir spielen wollte, dass du auch mal gewinnen kannst?
Ralf, zwei Dinge. Ja. A, in dem Zustand, in dem du in der Kogge warst, zu den damaligen Zeiten, hast du gar keine Erinnerung mehr. Das kommt als allererstes. Und wer ist der Meister mit der linken Klebe? Die linke Klebe.
Das war Mario Kotaska, oder?
Ein Lappen. Mario Kotaska musste schon nackt unterm Tisch laufen, als er gegen mich gespielt hat. Die linke Klebe. Der Torwart, ich bin doch diese Maschine am Torwart. Ich bin der Einzige, der
auch. Stimmt, deswegen haben wir eigentlich auch selten zusammengespielt, weil ich ja auch immer Katze im Tor war.
Richtig.
Ja.
Also wir haben oft Gegner, weil vorne waren wir, also da brauchen wir echt Schuhe mit Klettverschluss. Wir müssen mal wieder kickern. Es gibt ja so Fußballnationalmannschaft, da war ich übrigens nie eingeladen. Warum eigentlich?
Fußballnationalmannschaft
der Köche. Also ich muss den Satz erweitern, dass ich bei der Nationalmannschaft nicht eingeladen bin.
Aber Kicker meinst du?
Richtig Fußball.
Ich wusste gar nicht, dass du das auch wirklich so auf Gras machst, mit großen Bällen.
Nur, Tim macht das nur, wenn er bekifft ist. Immer auf Gras.
Das stimmt doch gar nicht. Aber der Dicke und Doofe geht immer ins Tor. Und wer ist da mehr prädestiniert als die Katze Melzer? Ist dein Spitzname auch die Katze?
Nee, auf keinen Fall. Ich bin nicht Katze. Ich habe keine Ahnung. Ich war jetzt aber bei den Fußballköchen jetzt auch schon die letzten Jahre nicht mehr dabei.
Wer sind denn die Fußballköche?
Ich habe keine Ahnung, ich war ja nie eingeladen.
Zum Beispiel.
Also vor 15 Jahren war Johann Lafer da noch im Tor. Das war immer Johann die Katze. Also Katze ist an sich so ein sehr, sehr oft verwendeter Beiname anscheinend für Köche.
Billiger Tritt mit Fahrerin.
Okay, vor 15 Jahren. Gut.
Nee, du, ich weiß, wer aktuell da jetzt alles da spielt, keine Ahnung. Also ich bin da auch echt so ein bisschen raus. Weil ich hatte vor 10 Jahren mal so eine, da war ich mal zu so einem Charity-Spiel in Österreich eingeladen. Eigentlich war ich zur steirisches Kernöl-Contest. Mhm. Und dann gab es am Tag davor ein Charity-Spiel. Dann wussten die, dass ich ja bei den Köchen mitspiele. Und dann hieß es, Zacherl, bring Kickschuhe mit, wir kicken. Und dann die Österreicher, es war ein Charity-Spiel. Du hast schon so beim Zuschauen gemerkt, nach so 10 Minuten, die rennen von hinten, also so Todesgrätsche und so, da war alles dabei. Und wenn du schon in das Spiel reingehst, willst dich nicht verletzen, Jedes Mal, wenn ich den Ball hatte, habe ich den direkt auch weitergespielt, dass ja überhaupt keiner irgendwie halt kommt. Was war das Ende vom Lied war dann, dass mich mein eigener Torwart dann einmal richtig abgeräumt hatte. Ich hatte dann irgendwie, ich glaube, ein Dreivierteljahr wurde der linke Fuß immer noch dick und seitdem habe ich auch keinen Fußball mehr gespielt. Seitdem schaue ich Fußball.
Also, liebe Zuhörer, freut euch. Ich kann es nicht verschweigen. Ralf, dass Ralf heute zu Gast ist, ist jetzt nicht ganz so der Überraschungsgast. Ich wusste, dass Ralf eingeladen war zum Podcast, weil ich persönlich selber einmal diesen Podcast absagen musste. Wir haben ihn sozusagen verschoben. Deshalb war mir klar, dass Ralf früher oder später Gast sein wird bei Fide Gastro. Und als ich eben gerade aus dem Fahrstuhl rausgegangen bin, ist er mir auch über den Weg gelaufen. Also auch da ist er vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte gewesen, ähnlich wie beim Kickern. Allerdings freue ich mich wahnsinnig, dass Ralf heute hier ist. Weil entgegengesetzt des ganzen Verbaldisses, den ich ja leidenschaftlich von mir gebe, auch meinen lieben Kollegen gegenüber, ist das ein Kollege, den ich sehr, sehr schätze und auch für komplett unterschätzt halte. Aber ich möchte trotzdem mit einer kleinen Frage anfangen. Ich habe dich gestern im Fernsehen gesehen. Du bist angetreten bei Grill.
Sekunde, heute ist Montag. Ja, das müssen wir für unsere Zuhörer sagen. Ja,
wir zeigen ihn auf, das ist kein Geheimnis. Du bist bei Grill den Hensler im Coach-Special angetreten und hast gegen Hensler gewonnen. Kann man sich über so einen Sieg freuen, gegen Steffen Hensler?
Ich freue mich, wenn ich gegen Steffen gewinne.
Gegen Stefanie, ja. Auch mach weiter. Ja.
Entschuldigung. Nein, ich freue mich da jedes Mal, wenn ich gegen Steffen gewinne, weil ich gewinne nicht so oft gegen Steffen. Also normalerweise bin ich ja immer Coach und ich glaube, die letzten gefühlten 20 Jahre habe ich als Coach immer gegen den verloren. Allerdings jetzt bei den Coach Specials habe ich jetzt schon zweimal gewonnen.
Ja.
Aber du weißt ja selber, du weißt ja nie, wie die Jury votet. Also da hast du ja auch immer so ein paar Leute, die...
Ich bin absolut der Meinung, die Male, die ich gegen Steffen verloren habe, war die Jury schuld.
So ging mir es auch jedes Mal. Echt, so ging mir es auch jedes Mal. Aber nein... das hieß ja damals noch Grill den Profi, da habe ich auch einmal den Gang verloren. Mit der Begründung, da hat Hormann noch erzählt, meine Muscheln werden übergart, weil die Muscheln, also es gab Mulefrit, ja, weil er sagt, die Muscheln sind aus der Schale gefallen, das ist ein Zeichen dafür, dass sie übergart sind. Dann sagt der nächste Juror, sagt er, ja, die Muscheln sind übergart, die sind schon total weich. Da dachte ich mir, Leute, wollt ihr mich verarschen, das ist rein physikalisch gar nicht möglich. Ich meine, entweder
übergart und dann nicht mehr weich.
Genau, entweder übergart, dann sind sie nämlich klein und hart und futzelig, oder sie sind gut gegart, dann sind sie schön soft und weich und geil.
Muss man sagen, Ralf Zacherl, wenn ich nach Ralf gefragt werde, unsere Wege haben sich sehr früh gekreuzt. Wir haben sehr früh schon miteinander zu tun gehabt, eigentlich auch zu Momenten, wo erst du alleine im Fernsehen warst. Ich bin ein bisschen später, da haben wir uns schon oberflächlich gekannt, zumindest haben wir uns mal gesehen.
Ja, du kamst da ein paar Wochen nach mir, also das war gefühlt sind wir gleich geboren.
War das so ein bisschen wie Elvis und Shaken Stevens irgendwie? Und Ralf Zacherl ist für mich der einzige Beweis, dass Fernsehköche auch kochen können. Der Rest ist doch mehr auf Entertainment aufgebaut, muss man aber sagen. Also Steffen und ich, wir können schon gut kochen, aber wir sind auch jetzt nicht unbedingt überqualifiziert durch das Kochen. Also wenn es jetzt wirklich um Hochküche geht, da ist Ralf Zacherl wirklich einer der ganz wenigen Vertreter, der sehr früh auch guten Erfolg gehabt hat und eigentlich in der Wahrnehmung immer so ein bisschen unterhalb der Möglichkeiten bleibt. 20 Jahre bis jetzt, glaube ich, auch inzwischen in den Medien.
Ja.
Und sehr konstant, nur man hat, glaube ich, immer noch nicht begriffen, wie gut du eigentlich kochen kannst. Erzähl mal ein bisschen, wie du angefangen hast mit dem Ganzen. Oder wolltest du noch was anderes?
Nee, Tim, eigentlich würde ich mich jetzt gerne verabschieden, weil der Podcast kann nicht besser werden. Also, ich würde es jetzt einfach so unkommentiert.
Tim, willst du? Ich werde ja oft in Interviews gefragt, was ich denn hier von den anderen Heinis halte.
Willst du heute mal aufs Intro drücken?
Nee, ich weiß auch nicht, wo der Knopf ist.
Du musst diesen Knopf drücken.
Aber er hat keine Kopfhörer auf.
Ja, in der Zwischenzeit zieht Ralf, der Vollprofi, nämlich diesen Kopfhörer auf. Und ja. Tim drückt heute das Intro zum ersten Mal innerhalb von 102 Folgen. Das war
super. Essen und Winken.
Schmeckt das, oder schmeckt nicht? Doch, ganz die Kategorie Essen und Winken.
Ja.
Presented by Tim Melzer. Ja. Jetzt bitte gerne
welchen denn?
Den da. Ja, das ist auch nicht die richtige.
Herzlich willkommen bei Fide Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget. Chuck, Digga, Props,
Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht dicke Mucke, schicke Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Ich könnte es verstehen, wenn Ralf Zacherl jetzt schon wieder gegangen ist, Kopfschütteln vor der Tür steht und die Welt nicht mehr verstehen. Ihn, Ralf Zacherl, vorstellen anhand eines Textes in einem Format, in dem es um Kulinarik geht. Geht es denn noch? Zum Glück versteht der Mann Spaß, weiß, dass es gegebenenfalls den einen oder vielleicht auch die andere von unseren Zuhörern geben könnte, der oder eben die ihn nicht ganz so aus dem FF kennt, wie er sich vielleicht selbst nicht. Bist du immer noch bei Baywatch? Ja. Bodysuit 4,99
Euro.
Die war sie aber wert. Wirklich.
Ja, aber es ist doch nur ein Stück Mehl mit Wasser, Hefe und ein bisschen Tomate.
Ja. Und dann muss man ja noch die Lieferkette, die Leute, die das herstellen müssen, die es verpacken.
Kannst du einmal im Leben konzentriert bleiben?
Aber wenn, wenn man sie dann gegessen hat, dann ist man zumindest zweisprachig. Italienisch kann man das.
Sì, claro.
Ah.
Aber die ist auch wirklich gut.
Ich stehe nicht so auf Tiefkühlpizza.
Ja, aber die ist gut. Ich glaube, würde...
Jetzt lies doch erstmal bitte.
Ich glaube,
bleib doch einmal beim Thema.
Ja.
Bleib einmal beim Thema. Versuch doch einmal
cool den Kids ganzen... Cool Kids von heute würden jetzt sagen, wow. Wow. Thema Spaß. Den hat Ralf Zacherl vor allem genau da und dann, wo er am wichtigsten ist, bei der Arbeit. Denn das, was er tut, macht ihm einfach Spaß. Noch mehr, er begreift es als absoluten Luxus, sagt er, tatsächlich das machen zu dürfen, was ihm einen solchen Spaß macht und kann es immer noch schwer begreifen, im Fernsehen zu arbeiten. Bedenkt man, dass er seine eigene Stimme nicht mal auf dem Anrufbeantworter erträgt, schon interessant, was aus ihm geworden ist. Wie dem auch sei, vor der Arbeit mit Spaß kam viel Arbeit und die immer mit Vollgas. Er kochte unter anderem mit Stefan Marquardt, Harald Wohlfahrt, Eckbert Engelhardt, Graf Matuschka zu Greifenklau und Otto Koch. Wird 97 Küchenchef im Restaurant Graues Haus, das nicht nur einen Stern des Guide Michelin erhält, sondern ihn auch noch damals zum jüngsten Sternekoch Deutschlands macht. 98 ist Zacherl für ein Jahr lang in Djerba, arbeitet im Athénée Palace Hotel, ist das richtig?
Stimmt, das waren sogar 18 Monate.
18 Monate, eine Zeit, in der er selbst über sich sagt, ein Küchenchef-Arschloch gewesen zu sein. Einer, der schlicht viel zu viel Druck gemacht hat. Dennoch, es folgen Preise en masse, er wird Aufsteiger des Jahres und startet schließlich mit Zacherl einfach kochen im Fernsehen voll durch. Kerners Köche, Kochprofis, die Küchenchef und bis letztes Jahr Juror der Küchenchefs auf Sky folgen. Irgendwann entdeckt Ralf seine Leidenschaft für Wein und obwohl er in Wertheim, also im badischen Frankenland, aufgewachsen ist, infiziert ihn der Rheingau. Genauer, Schloss Vollraths, wo er nicht nur gewohnt, sondern Riesling trinken, genießen und erleben gelernt hat, um 2014 mit dem Schmidt und, ich wusste nicht mehr, Schmidt und C und K.O.?
Schmitz und Co.
Schmitz und Co. Ah, kreativ. In Berlin-Stegnitz eine vinophile Genusswerkschaft zu eröffnen. Ein Gemeinschaftsprojekt vom Weinladen Schmidt, Ralf Zacherl und Mario Kotaska. Mal hören, wie viele Gemeinsamkeiten bei Tim und Ralf vorhanden sind. Finden wir es raus. Wir sagen herzlich willkommen, wie ich finde, endlich bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist, Ralf Zacherl.
Das hast du aber toll vorgelesen. Also ich bin auch froh, dass ihr jetzt irgendwie 102 Folgen geprobt habt, dass ich jetzt endlich
nicht, wie
kommen darf.
Der mir durch die Lappen gehen konnte. Also dass Ralf Zacherl noch nicht hier war, das tut mir persönlich wirklich auch leid. Ich verstehe es gar nicht.
Na, das zeigt ja einfach nur deine professionelle Inkompetenz.
Ja, also, das meine ich auch.
Dass du dich über die vielen Jahre kulinarisch immer noch nicht weiterentwickelt hast und noch nicht sonderlich tief in dieses Thema eingetaucht
jetzt
bist. Was
ist er da.
Aber auch
jetzt ist er da.
An dir eine vielversprechende Zukunft voraussagt, heißt, du kannst ja noch.
Ja, genau.
Weißt du?
Ja.
Du hast ja Potenzial.
Ja, ja, ja.
So. Lieber Ralf.
Lieber Tim.
Hier, unser, wie heißt er nochmal? Sebastian. Sebastian hat vorhin angedeutet, dass er emotional angefasst war, weil sich Menschen hinter seinem Rücken über ihn lustig gemacht haben. Habe ich das richtig verstanden?
Unerwarteterweise, nicht für möglich gehaltenerweise. Ja. Wenn das so wäre, dass es irgendjemand macht, weil er meint, er könnte, dann ist es okay. Muss ich mitleben.
Okay, dann lasse ich die Katze aus dem Sack. Das habe ich mit dir auch getan. Und zwar mit Performance. In einer Leidenschaft aufgrund und auch mit einer gesamten Erzählstruktur. Und ich hau die Katze jetzt aus dem Sack.
Ja, jetzt mach mal.
Ja? Warte, jetzt muss ich sagen, warte. Und jetzt krieg ich es nicht mehr auf die Reihe. Ich hab's so oft.
Da haust du aber aus dem Sack.
Ja, warte. Ralf, ich habe Ralf irgendwann mal getroffen und er hat mir ganz begeistert von einer Sendung erzählt, die er damals in London produziert hat. Und erzählte mir in einem Nebensatz, dass er dafür auch Schauspielunterricht genommen hat. Um die Scheu, weil Ralf gehört ja zu den Leuten, die vor der Kamera sind, obwohl sie gar nicht vor der Kamera sein wollen. Und um diese Scheu zu überwinden, hat er sozusagen eine Art Coaching bekommen, was allerdings in einer, zumindest von mir wahrgenommenen Overacting endete. In einer Sendung, da ging es im Wesentlichen um Kochen mit Kindern. Und wenn man jetzt aber dieses Kochen mit Kindern mal abstrahiert hat und sich nur die einzelnen Performance-Momente genommen hat, ich sag mal so, Bewegung ins Bild hinein und vor allen Dingen extrem unauthentisches, aber richtig geiles, überagiertes. Und jetzt, weil, und jetzt musst du mir helfen, ich krieg die Wortwahl nicht mehr rauf. Wie hast du diese Sendung begrüßt? Und wie hieß sie nochmal?
Planet Cookies.
Dankeschön, Planet Cookies.
So. Planet Cookies. So. Und ich meine, das war jetzt kein richtiger Schauspielunterricht, das ging halt nur so ein bisschen, also ja, ich habe Coaching bekommen, Coaching, ja. Aktion, Reaktion, also so im Kreis laufen, kleines Spiel, großes Spiel.
Ja.
Und Planet Cook war ja nicht so eine Kochsendung, wie man sie so kennt oder wie ich sie natürlich auch liebe, also ja, ja, ohne Skript und einfach loskochen und die Kamera, die müssen sich verfolgen, sondern da wurde es szenisch gedreht. Also du musstest so bei der Anmoderation, musstest du halt genau über die eine Brücke laufen, dann hast du den ersten Satz in Kamera 1, in der Mitte von der Brücke musstest du in Kamera 3 weitersprechen, dann wenn du von der Brücke runter bist, dann hatte ich wieder die Kamera 4 von der Decke aufgenommen und dann das. Und dadurch war das schon für mich ein sehr spannendes Erlebnis. Und das Schöne war ja, das Ganze wurde ja in London produziert. Mhm. Und ja, ich bin ja so ein extrem guter Englisch-Speaker, Talker auch.
Die Sendung war auf Deutsch.
Und ja, die hatten schon auch sehr viel Spaß mit mir, weil ich natürlich alle Regieanweisungen komplett ignoriert habe.
Also englischen Regisseur.
Ja, klar. Ach, also es waren ja nur zwei Redakteure, ich glaube vom ZDF dabei und das war's dann. Also der Rest war alles Englisch speaking und I love it. I loved it.
So, und was war dein Begrüßungssatz?
Das weiß ich nicht.
Kannst du es bitte nochmal einmal acten? Bitte einmal.
Nee, komm, das
doch, Ricky,
das
komm
ist,
rein.
Das ist gefühlte 15 Jahre.
Ja, ist es doch. Ich meine, wir haben alle unsere Guilty Pleasures.
Das wird es doch wohl im Internet geben, oder
nicht? Also ich versuche es aus Erinnerung. Ja? Nur aus Erinnerung.
Nein.
Nur aus Erinnerung.
Warte mal, wie hieß denn die Sendung?
Planet Cook. So. Pass auf, die Sendung war, ich glaube, so fing sie an. Ein leeres Bild. Ja? Ich glaube, es war ein leeres Bild. Und dann kam rein in einer Piratenkostümierung.
Entschuldige mal, ich war Captain Cook in der Sendung. Es ist ein Kinderformat.
Und dann sprang er ins Bild. Hallo, ihr lieben Geschmackspiraten.
Schmecksplosion kann ich mich auf jeden Fall.
Genau,
Schmecksplosion war immer
so. Habt ihr Lust auf eine Schmecksplosion? Dann kommt jetzt mit. Und dann gab es diesen legendären Move, wo du wirklich merkst, okay, du bist gefroren, du weißt, es kommt jetzt eine Aktion. Und einbeinig hast du das eine Bein rübergezogen, dich umgedreht und bist dann ganz normal weitergegangen. Ich habe diesen Moment geliebt und den habe ich so oft nachgemacht. Und dann gab es noch den Schmackometer.
Oh, wow.
Ja.
Wow.
So,
ja,
die Geschmacksfusion.
Da gab's auch Boomer und das Set war auch schön. Also ohne Schmarrn, für Kinder 4 bis 7 Jahre war das ein total schönes Format.
Es war ein richtig schönes Format, aber wir waren ja nun mal, ich kannte dich aus der Kockelrotze voll mit 3,4 Tür auf dem Kessel. Und dann kommt er auf einmal, hallo ihr lieben Geschmackspiraten. Ich habe sehr viel gelacht. Man muss sich auch dafür nicht entschuldigen, weil das Format in der Tat sehr gut war.
Also das muss ich sagen, da habe ich schon viel schlimmere Sachen in meinem Leben davor gemacht.
Ich auch. Allerdings hattest du, wo du Sachen schlimmer gemacht hast, nicht vorher Schauspielunterricht, worauf du noch ganz stolz warst.
Manchmal ist das echt ein
Aber ja, ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, wo ist jetzt der Punkt, also wo du so schlecht über ihn hinter seinem
Rücken... Ich habe mich sehr oft drüber lustig gemacht, wie er ins
in
Bild
einer Runde.
Gesprungen ist. Ja, okay. Wie er ins Bild gesprungen
also hast du
ist. Und
nachgeäfft.
Ich habe ihn nachgeäfft.
Ah, okay.
Entschuldige.
Hast du Tim schon mal nachgeäfft?
Nee.
Guck mal. Das ist ein Kollege, oder?
Ja, nein, aber ignoriert.
Aber
die höchste Strafe in meinem Sein ist ja ignorieren.
Ist im generell
sich jemand über jemanden lustig machen oder über jemanden zu lästern, alles cool. Aber nicht so über jemanden zu sprechen, das ist viel schlimmer.
Ja, zumindest wenn er anwesend ist.
Ach du, meine Frau kackt mich da auch immer an, weil ich irgendwie so, ich habe dieses Lästergehen nicht. Also ich Sauerstoffverschwendung.
Ich behaupte das ja von mir auch, aber stimmt nicht.
Ich lästere
nur nicht öffentlich. Also aber jedenfalls richtig.
Sag mal, Ralf, was möchtest du trinken? Wir hätten alles
da. Ich hätte ein alkoholfreies Bier, bitte.
Ja, das kriegst du.
Dankeschön.
Möchtest du einen Wein, einen Rotwein, einen Weißwein, einen Roséwein? Möchtest du einen Cappuccino? Möchtest du Bier? Möchtest du Cola Zero? Was möchtest du? Wir haben alles
da. Da unser Podcast ja heute schon so ein bisschen fortgeschritten ist, würde ich sagen, ich würde einen Weißwein nehmen.
Den sollst du kriegen.
Aber Unter der Bedingung, du musst auch einen Weißwein.
Ich trinke auch einen Weißwein. Ich dachte schon, du fragst jetzt, mach dir den jetzt extra auf. Tim, Ralf hat mir was erzählt.
Ja.
Ich weiß, es ist unhöflich, nicht erst den Gast antworten zu lassen, aber da du sowieso als erstes geantwortet hast, frage ich dich. Tim, bitte schildere mir so detailgetreu, du es noch weißt.
Ja.
Den Abend nach Kerners Köche im Venuskeller.
Das kommt nicht ganz hin. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Kerners Köche wurde in Hamburg aufgezeichnet. Es war im Rahmen, glaube ich, einer Foodmesse oder
ja.
Aber Kerners Köche wird in Hamburg aufgezeichnet.
Lass uns über den Venuskeller.
Der Venuskeller, auch ein sehr schöner Abend. Nur um einmal so ein bisschen deutlich zu machen, wie wir sind und vor allen Dingen früher waren.
Vergangenheit.
Ja, aber im Geiste sind wir immer noch so. Wir sind kleine Jungs. Wir sind kleine Jungs auf dem Abenteuerspielplatz, die manchmal selber nicht ganz genau wissen, wie ihn eigentlich wieder fährt. Denn wir können was, wir können gut kochen, das können aber Tausende von anderen Leuten auch. Und wir haben das ganz große Geschenk, andere Bühnen betreten zu dürfen, um da eben auch ein bisschen zu sein. So, es gibt die Clique Ralf Zacherl, Martin Baudrechsel, Mario Kutarska, Stefan Marquardt, Tim Melzer, wen hatten wir noch früher? Das war's eigentlich, ne? Das war so der Kern der jungen Wilden, nenne ich es mal so. Und ich war der Einzige, der nicht richtig dazugehörte, obwohl wir viele Schnittstellen hatten. Wir hatten mal eine Zeit lang dasselbe Missmanagement, wie ich das an dieser Stelle gerne immer wieder sage.
Ja, ist ein super Management.
Ein Missmanagement, wie ich das an dieser Stelle immer wieder gerne sage. Auf jeden Fall, wann immer wir uns getroffen haben.
Einer lästert, einer nicht.
Das ist halt, so redet man über Ex. Ne?
Ja.
Und wir sind denn, wenn wir unseren Job gemacht haben, waren wir eine drollige Truppe, die dieselbe Leidenschaft für eine ähnlich orientierte Musik hatte, relativ hart, die gerne gekickert hatte, die gar nicht so diese Shampoos-Bars geil fand, sondern eher die Kneipenkultur hochgelebt hat und wo natürlich neben den hochwertigen Speisen, die wir uns zugefügt haben, auch das eine oder andere Begleitgetränk verzehrt worden ist. Und da wir uns immer so viel zu erzählen hatten, sind diese Momente oft sehr langlebig gewesen, so dass es denn aufgrund des Zeitverlaufes zu mehr Begleitgetränken kam und wir halt manchmal ein Kleben hatten. Und wir sind das erste Mal, glaube ich, hat er mir einen ganz tollen Tipp gegeben, nämlich für eine richtige Reste-Rampe-Bar in Köln, der Venuskeller, legendär, nachträglich sehr oft da gewesen. Also wenn ich sage Reste-Rampe-Bar, dann meine ich das wirklich voller Respekt und voller Begeisterung. Und Ralf hatte die Führung übernommen, kannte sich in Köln gut aus, ich nicht. Und dachte, komm, ich zeig dir da noch einen totalen Innschuppen.
Naja, sag mal so, es war, glaube ich, so, es ging auf die 5:30 zu und
es war sehr spät.
Und wir wollten noch einen Location-Wechsel anstreben und Tim kannte den Venuskeller noch gar nicht. Da war ich so, Tim, komm, ich zeig dir mal was richtig Schönes, wo man jetzt noch so entspannt hingehen kann.
Wie viele Menschen sind um 5:30 noch voll. Im Venuskeller?
Das ist voll.
Da kommt man da rein, da wird geraucht, da ist alles. Laute Musik, klebriger Boden, ein paar Kicker, der eine guckt dann dumm an.
Kein Kicker. Normalerweise immer Security oben an der Treppe, bevor du runter in den Keller gehst.
Die haben ab 5 frei.
Nur in dem Moment war halt keiner an dem Einlass. Und dann laufen wir die Treppe runter und dann kommt mir so ein Typ entgegen und sagt ein Fünfer. Ja, dann hat mich ja angelächelt und bin an ihm vorbeigegangen, aber es war halt wirklich der Türsteher, was der Türsteher natürlich nicht so witzig fand. Und dann sind wir halt da gar nicht reingekommen. Und
okay, der Dialog lässt ja kurzfristig aus. Ich kann mich lustigerweise sehr genau dran erinnern, weil wir doch so herzhaft drüber gelacht haben. Also Ralf zeigt uns die große, weite Welt des Nachtlebens Kölns, Venuskeller. Ich glaube, jeder Kölner war zu irgendeiner Phase des Lebens, war schon mal im Venuskeller und keiner sagt es. Jeder war schon mal da, aber keiner gibt es zu. Und wie gesagt, ich ganz aufgeregt, auch mit diesen tollen Leuten da zusammen, große Stimmung. Wir waren kreativ lustig. Wir gehen das ist eine düstere Kneipe, da gehst du runter, kein Türmann. Alles klar, uns kommt einer entgegen, Ralf vorweg, will uns ja halt so ein bisschen das Entree da bereiten. Dann kommt der Typ an ihm vorbei und sagt, hier, pass mal auf, ein Fünfer. Woraufhin Ralf sagt, was? Wer bist du denn? Bist du hier der Hausmeister oder was? Woraufhin der Typ nur sagte, okay Jungs, Feierabend für euch. Dann versuchte Ralf noch eine klägliche Diskussion anzuzetteln gegen so einen Typen, der doppelt so breit war und das nur im Oberarm. Und es endete damit, dass wir, ich sag mal, auch mit Körperkontakt rausgeschmissen wurden.
Ah, tatsächlich?
Ja.
Und dann war ich ein Dreckschwein. Ich habe noch versucht, alleine reinzukommen. Aber ich hatte diesen eh voll. Lass mich den, da will ich rein. Echt? Aber dann hingen wir noch, zusammen. Und beim nächsten Mal, als ich dann schlussendlich da war, da war auch diese Affinität zu Ralf wohl bekannt. Und dann hieß es auch nur, bist du wieder mit dem da? und ich so, nee. Und sagte er, kein Problem, aber das letzte Mal hattet ihr mehr als genug, ne? Also kannst du mal rausreden, ist alles gut, alles vergeben und vergessen. Okay. Also da war jetzt kein Major-Ding raus, sondern wurde ich runtergeführt und habe noch ein Freigetränk gekriegt.
Siehste? So. Und man weiß ja.
Aber schön war der Satz, was, wer bist du denn? Bist du hier der Hausmeister? Und dann hieß es, Feierabend, Jungs.
Ja, mir ist Security nicht auf die Schnelle eingefallen, aber ja, ich sollte ja auch gar nicht despektierlich klingen.
Also vor allem, da kriegt man ja, habe ich gehört, keine Kopfnuss, wenn man rausfliegt, sondern eine Venus.
Wow. Wow. So, da fehlen selbst Ralf die Worte.
Lieber Ralf, den lassen wir jetzt stehen.
Wir haben uns kennengelernt. Also ich mache einmal ganz kurz ein Fenster auf, damit man das auch versteht. Ralf und ich sind wie das ewige Liebespaar, das es nie geschafft hat, mal in die Kiste miteinander zu gehen. Die nie miteinander rumgemacht haben, die nie miteinander, die aber irgendwie eine seltsame Affinität zueinander haben, aber nicht wissen, findet man den anderen richtig scheiße oder eigentlich richtig geil und warum haben wir keinen guten Wingman oder Wingfrau? So, weil Ralf und ich, unsere Wege begleiten sich seit Ewigkeiten. Wie gesagt, wir hatten mal dasselbe Missmanagement.
Gutes Management.
Wir hatten viel gemeine, wir sind sehr affin mit ganz vielen Themen, Musik, Kultur, ich glaube unser Sozial, also unsere Skepsis auch der Branche gegenüber, dieses auf der einen Seite wollen wir, auf der anderen Seite wollen wir nicht, also dieses ewige Hin- und Hergerissene plus einen ganz großen Grad der Authentizität.
Authentizität, fast.
Ja, dankeschön.
Nicht aber schlecht.
Dran, ne?
Ja.
Vielleicht
machen wir eine Pizza, machen
wir unsere Art und Weise sehr speziell sind. Ich sag mal so, wir werden beide nicht auf dem Vogue-Cover gelandet, zumindest nicht der Männer-Vogue. So, wir sind jetzt beide nicht hyperattraktiv.
Ach, so, ich finde, wir sind
beide, sehr speziell. So, von der, vom Erscheinungsbild. Hier mit seinem, mit seiner, seiner,
Sack- meine Behaar- Frisur,
seiner Sackbehaarung einer ausgewachsenen Bergziege im, unten am Kinn. Und ich halt mit meinem, was auch immer, wie man mich da titulieren will, wie wurde ich mal genannt? Ich sehe aus wie Ewan McGregor in Trainspotting, allerdings nachdem er im Drogenrausch durch die Toilette getaucht ist. Für eine gute Umschreibung.
Ist auf alle Fälle ein Bild.
Oder wie die Zeit mal geschrieben hat, die Hackfresse aus Pinneberg. Auch ein schönes, ja, schöner Begriff. Jeder für sich. Ralf wirklich unglaublich begabt damals, also der ist wirklich durch Qualifikationen in die Medien gekommen und ich durch mein Mundwerk und der Art und Weise, wie ich Kochen transportiert habe, aber wir sind relativ dicht gleichzeitig gestartet und sind sozusagen die ja beidseitig die Leute, die vielleicht diesen Hyper, wie nennt man das da nicht?
Hype?
Hype, ja, diesen Mega-Hype, diesen immer noch anhaltenden Mega-Hype des Kochens, nicht nur im Fernsehen, sondern insgesamt in der Gesellschaft, in den Medien, als auch insgesamt all das, was wir jetzt so mitbegründet haben. Da würde ich sagen, da sind wir schon einer der Salz- und Pfeffernoten in diesem ganzen wunderbaren Gericht, oder?
Und die Butter und Oliven. Hm? Nee, das hast du sehr schön gesagt, Tim. Und das ist, ich gebe dir auch sehr, sehr recht, weil auch wenn es viele Zuhörer vielleicht nicht glauben, also immer wenn wir uns früher gesehen haben, hatten wir immer Bollen viel Spaß.
Ja.
Auch wenn wir sehr unterschiedlich von der Herangehensweise sind, ja. Weil klar, du bist ein bisschen breiter.
Lauter.
Deswegen konnten immer auch die leiseren Jungs und Mädels einfach von dir profitieren, weil wir konnten da im Kielwasser, du bist halt der Eisbrecher, du reißt die Schnauze halt richtig weit auf. Aber vieles, was du ja auch gesagt hast und was du getan hast, war ja nicht falsch. Und es war ja auch genau in dieser Welle, wo du ja selber sagst, genau diese Entwicklung möchte ich ja haben. Hört auf, irgendwie ständig nach Rezepten zu kochen. Das ist vollkommen wurscht, wenn das eine nicht da ist. Dann nehmen halt das andere. Also diese Kochaffinität, die Herangehensweise, die ist halt sehr ähnlich. Und die spricht halt meiner Meinung nach auch einfach für Qualität.
Wie hieß deine erste Kochsendung?
Sag halt einfach kochen.
Was hat dir ausgemacht?
Das Coole an dem Konzept war einfach, dass wir den ZuschauerInnen letztendlich, oh Gott, nicht gendern, Ralf. Nein, dass wir einfach immer versucht haben.
Not an mich, nicht gendern.
Nein, Sachen einfach kochen. das Schöne an dem Format war, dass wir mit den Zuschauern zusammen einkaufen gegangen sind, haben einfach in den Einkaufssituationen den Leuten noch erklärt, worauf sie achten sollten, warum das Gemüse oder das Fleisch gerade so gesund ist, warum es jetzt auch günstig ist. Danach hatten wir auch immer einen Gast da, haben im Endeffekt halt dem Zuschauer einen relativ unfallfreien Weg von A nach B ermöglicht und haben es auch nicht so kompliziert angestellt. Und ich glaube, das ist halt, das musst du nicht am Anfang kapieren, dass du die Rezepte halt so schreiben musst, dass es letztendlich nicht darum geht, dass du halt ein total geiles Rezept hast, was du toll kochen kannst, also um den Zuschauern zu zeigen, wie toll man selber ist, sondern letztendlich umzudenken und einfach lieber dann einfach nicht das perfekteste Produkt zu kaufen, sondern vielleicht dann doch lieber die normale Hühnerbrust zu verwenden, aber dass es der Zuschauer auch selber kaufen kann und nachkochen kann. Darum geht's.
Da hast du wie viele Folgen von gemacht?
Also mehr wie 10? Nee, keine Ahnung. Ich kann das nicht sagen, ob es 150 waren, ob es 180 sind.
Dein Steuerberater sollte das wissen.
Ja, magst du ihn anrufen?
Nein. Ein Steuerberater von damals will ich auch nicht mehr haben.
Nee, aber wir haben schon einige Sendungen gemacht und
Hattest du zu dem Zeitpunkt ein Restaurant?
Am Anfang habe ich noch im Rutz gekocht, aber ich bin dann nach anderthalb Jahren Fernsehen und Küchenchef, das war zu viel. Also ich stand da auch, meine damalige Frau hat gesagt, also wenn es so weitergeht, trennen wir uns, weil ich habe da wirklich ein Jahr lang weder mal Liter Milch eingekauft, noch mal irgendwie einen Socken gewaschen oder so, weil ich halt entweder unterwegs war oder im Restaurant oder halt im Büro und Rezepte geschrieben habe. Also es war halt einfach... Du hast halt nur noch gearbeitet. Das war zwar alles schön und spannend, aber du hattest kein Privatleben, du hattest gar nichts mehr.
Wie wichtig ist das für dich oder ist es für dich positiv oder eher negativ, ob der Wahrnehmung als Koch, dass du in den Medien bist?
Es ist für mich positiv. Also ich glaube, du hast halt, ich meine, der Gast oder der Kunde hört dir viel besser zu. Also du hast es einfach meiner Meinung nach oftmals einfacher, weil du ein anderes Standing hast. Also natürlich hat man durchs Fernsehen auch irgendwann mal noch eine dickere Haut bekommen oder noch eine bessere Präsenz, mehr Selbstvertrauen. Also du kannst manche Sachen einfach viel besser verkaufen wie jeder Angestellte oder wie meine Restaurantleitung im Restaurant.
Aber lenkt es nicht wahnsinnig ab von dem eigentlichen Kochen?
Dadurch, dass ich ja letztendlich, also ich werde ja eigentlich nur als Koch wahrgenommen und ich möchte ja auch als Koch wahrgenommen werden.
Ist das so?
Und von dem her, ja.
Also wenn du bei der NDR Talkshow sitzen würdest, Untertitel wäre Koch oder Fernsehkoch?
Ja, jetzt hast du mich wieder Arsch. Okay. Nein, ja, okay. Ja, Fernsehkoch, aber es ist ja Fernsehen und Koch. Also es ist ja immer noch Kochen, ist ja noch impliziert, das Wort ist ja immer noch dabei.
Im besten schön wäre so ein Untertitel wie der auch kulinarische Podcast, Koch und auch im Fernsehen. So, das würde, glaube ich, beides ganz gut miteinander vereinen.
Meiner Meinung nach wird im deutschen Fernsehen viel zu wenig gekocht.
Wie meinst du das?
Gut. Sehr gut. Das möchte ich jetzt aber auch mehr hören.
Na, ich meine, du hast zwar noch Kochshows, Kitchen Impossible, Grill den Hänsler, aber das ist für mich ja keine Kochsendung. Also das ist ein Unterhaltungsformat. Das ist sind tolle Unterhaltungsformate. Küchenschlacht ist eins der wenigen Kochformate noch.
Ist allerdings auch ein Wettbewerbsformat?
Ist allerdings auch ein Wettbewerbsformat, aber ich meine, bei der Küchenschlacht kannst du noch so als Zuschauer vielleicht mal so ein, zwei Rezepte verfolgen und kannst du noch so ein paar Ideen oder Sachen halt abholen.
Also du meinst sowas wie Alfredissimo?
Ich meine wirklich so, dass du den Zuschauer einfach, also meine Motivation Fernsehen ja zu machen war ja immer eigentlich dem Zuschauer, ja, die Zuschauer, dass die zu Hause halt sich selber in die Küche stellen und weniger Essen bestellen oder Fertigprodukte zu Hause verwenden. Das war die Motivation, ins Fernsehen zu gehen. Und das ist, da gibt es halt leider im Moment irgendwie nicht so den richtigen Markt für.
Findest du, dass es neu ist oder schon eigentlich immer der Fall gewesen?
Wie immer. Ja, ich meine, so unsere Anfangszeit, ich meine, da hatte ja eigentlich jeder große Sender hat eine Daily Kochshow. Und Daily Kochshows irgendwo... fällt mir jetzt nicht mehr so ein.
Ja, aber gibt es nicht genug Kochshows? Also warum sollte es noch mehr geben?
Sag mal, aktuell, was läuft denn im deutschen Fernsehen an Kochshows?
Na, du erwähntest ja bereits Hänsler.
Das ist keine Kochshow, es ist eine Unterhaltungsshow.
Fridge Wars, wie heißt denn hier dein Ding, was du moderiert hast? Masterchef.
Läuft nicht mehr. Ja, ist auch
Kitchen Impossible, ja, Ready to Beef, die ganzen Dritten, Mittagsmagazin, Morgens und Sonstiges.
Hier, wie heißt denn das von unserem NDR-Koch, der hier war?
Rainer Sass, ja. Sass kocht.
Das ist doch eine Kochshow, oder?
Findest du nicht, dass
läuft der noch?
Ja, läuft alles. Ach, verdammt. Weil ich finde es ganz lustig, nur warum ich das sage, und ich finde es ein spannendes Thema. Ein wahnsinnig intellektueller Koch allerdings auch, hat in einem Spiegel-Interview gesagt, wir brauchen künftig keine Kochshows mehr, sondern Sendungen, die sich wieder um die Zubereitung von Speisen kümmern.
Ja.
Was schätzt du, wann die Aussage getätigt worden
ist? Ist ja das, was Ralf gerade sagt.
Ein Interview im Spiegel.
Ja, ich sag 2015.
Also ich würde es eher aktueller sehen, dass es erst vor kurzem war.
2009.
Okay.
Und wer hat es gesagt?
Ich.
Boah, Mann, Tim, ist das jetzt echt ein Scheiß Ernst?
Ja, ja.
Wirklich, hast du jetzt ein Zitat von dir?
Ja, nein, weil ich das so wahr finde, weil es wirklich auf, nein, ich find's wirklich wahr. Das ist eine der wenigen Sachen. So, ich finde auch manchmal selber, ich mache es leidenschaftlich gerne, aber ich vermisse auch manchmal nur die Muße einer Speisenzubereitung, wo es wirklich einen kleinen didaktischen Auftrag hat, vielleicht ob der Besorgung eines Grundproduktes, wo es nicht um Krawall, um Schnelligkeit, um Kreativ, ich liebe das. Es ist ein Feld. Das ist wie auf, du gehst auf den Jahrmarkt und du fährst den Breakdancer. Ich mag aber auch manchmal Kettenkarussell. Ich mag manchmal den Spiegelgarten. Also das Miteinander, das beides. Momentan geht es bei den Shows im Wesentlichen natürlich um Inspiration, um vielleicht ein Reisemomentum, um vielleicht einen Wettbewerbscharakter. Aber die Zubereitung einer guten Speise, eines schönen Hühnchens, eines Hühnerfrikassees, nochmal von A bis Z, nicht einfach nur, dann macht man schnell, 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 sondern das Wissen zu vermitteln, die Ästhetik des Kochens, die Ruhe, die ich genieße, wenn ich zu Hause koche, wenn ich ein Gulasch koche.
Danke,
das
Tim.
Dauerzeit.
Aber es kann doch nicht sein.
Nein, woran liegt's denn? Aber bitte, das ist ja genau das Ding, weil letztendlich ist es ja, wenn du ja die Leute zu Hause zum Kochen begeistern möchtest, das hat ja nichts mit Stress zu tun, das hat auch nichts mit Wettbewerb zu tun. Und ich finde es eh allgemein, das ist objektiv Kochen zu bewerten oder ein Essen zu bewerten, ist meiner Meinung nach total schwierig, weil Essen oder Geschmack ist immer eine subjektive Empfindung. Und in dem Moment, wenn du einfach gestresst bist und wenn dich irgendwie der Moderator nervt oder sonst irgendwas nervt, dann schmeckt dir das Essen halt auch in der Sendung nicht. Und das halt im Wettbewerb halt zu beurteilen, finde ich immer echt schwierig. Und wenn wir ja Leute irgendwie, dass die Leute mehr zu Hause kochen und vielleicht auch ein bisschen weniger Tier verwenden und auf Haltungsstufen achten. Aber letztendlich muss es ja eigentlich aus einer charmanten Stimmung rauskommen und nicht irgendwie, wenn Leute irgendwie total gestresst halt irgendwo, keine Ahnung, mit einem Budget und Zeitlimit über einen Wochenmarkt hetzen und danach dann, ich meine, wenn wir bei Grill den Hänsler sind oder in so einem Format, da achtest du ja weder auf Nachhaltigkeit noch sonst was. Du willst halt so schnell wie möglich fertig werden, weil du eigentlich viel zu wenig Zeit hast für das, was du in der kurzen Zeit machen sollst. Also da betreibst du ja keine Werbung fürs Kochen. Es ist ja eigentlich mehr so ein Moyeurs-Format, wo man sagt, ich schaue zu und ja, umso größer jemand scheitert oder fällt, umso mehr freut man sich. Oder also das hat ja nichts mit Kulinarik und mit Geschmack und das, was du ja eigentlich transportieren musst.
Gut, das hat aber nie zu tun, sobald Hänsler seine Griffe im Spiel hat.
Ich muss sagen, Steffen ist zu mir grundsätzlich immer nett.
Du, der lässt das echt
von,
nicht.
Im Moment auch eigentlich von Sendung zu Sendung nennen. Ja, da bin ich halt echt kein guter Podcast-Cast.
Nein, du bist ein guter Mensch. Wirklich, ich entschuldige dich nicht dafür, dass du kein Arschloch bist.
Ja.
Nee, ich bin manchmal, ich hatte vor kurzem auch irgendwie, ja, hatte ich auch mal so eine Benachrichtigung, ein unangenehmes Erlebnis, mein erstes unangenehmes Erlebnis mit einem Promi. Und dann schreibt die halt über Ralf Zacherl, ich am Flughafen. Aber ich weiß auch gar nicht, was ich da wohl gemacht haben wollen würde.
Du bist richtig arrogant, habe ich gehört. Also nimmst dir keine Zeit, irgendwie, du lehnst die Leute ab irgendwie und generell auch willst du mit denen nichts zu tun haben, mit dem Fußvolk. Das habe ich auch gehört.
So ist der?
Ja, da ist er gerade schlimm. Ja. Also ich habe ihn da auch schon mal zur Seite genommen und gesagt, das geht so nicht weiter. Aber
dabei ist eigentlich die einzige Erklärung, dass ich halt extrem kurzsichtig bin, deswegen die Leute halt nicht erkannt habe. Aber das war auch schon vor
Ja, aber was hat sie denn geschrieben?
Ja, sie hat leider auch gar nicht geschrieben, was es wohl war. Deswegen, also es war nur total unangenehm und ja, und ich dachte nur so, was meint die denn? Ich habe schon lange Jahre keinen mehr am Flughafen. angemacht.
Lange Zeit.
Aber eine lange Zeit nicht.
Lange Zeit. Aber ich finde das ganz interessant, was ihr da gerade gesagt habt.
Ja.
Gibt es überhaupt dann noch das klassische Fernsehkoch- oder Fernsehköchin-Format? Weil eigentlich liegt es doch auf der Hand, zu sagen, Melzer oder Zacherl kocht, Punkt, heute Bolognese. So. Und dann macht man 25 Minuten, wie eine Bollo geht. Melzer oder Zacherl kocht heute Ratatouille. Und das wäre doch eigentlich das logischste und einfachste und vor allem auch natürlichste Kochfernsehen, was man sich vorstellen kann. Nur mal überlegt, was für eine Mediathek das wäre. Ich möchte heute eine Bollo kochen und guck mir die Folge an, wo ihr Bollo gekocht habt. Ohne Competition, ohne Rumreisen, sondern einfach nur Handwerk.
Wäre dir sowas zu langweilig jetzt, wie schmeckt nicht, gibt's nicht?
Nein, ganz im Gegenteil. Seit vielen Jahren versuche ich eine normale Kochsendung wieder zu machen. Das fing ja an damals mit Tim Melzer kocht dann später in der ARD, wo ich dann einfach nur so diesen gefühlten Zeitdruck auch, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach nur kochen, ich möchte schön kochen, bitte schneidet ihr das schon mal im Kopf, was das Internet heutzutage schon sehr, sehr geil macht.
Genau.
Manchmal übertrieben schnell. Ja, in diesen kurzen Clips, wo du aber eine ganz gute visuelle Zusammenfassung bekommst, weil es gibt so zwei Dinge. Es soll nicht vorgaukeln, dass Kochen super einfach ist und einfach nur hingerotzt werden kann. Auf der anderen Seite musst du auch in den heutigen Zeitfenstern denken. Und ja, der engagierte Hobbykoch stellt sich auch gerne Samstag nochmal 5 Stunden hin und kocht das Ganze. Ich habe es diesen Samstag bei mir zu Hause gemacht, habe ich wirklich 5 Stunden gekocht, weil wir Freunde zu Besuch hatten und musste dann aber auch merken, krass, der ganze Tag ist dabei draufgegangen. Ich habe nichts anderes geschafft. Also auch da wieder bestimmte Gerichte oder bestimmte Kochmethodiken eher an den Tag legen, die richtig leicht in den Alltag einzuordnen sind. Wir haben eine veränderte Lebensweise als noch vor 20 Jahren. Wir haben ein Fenster dazu bekommen, das war vor 20 Jahren den meisten von uns gänzlich unbekannt, Social Media und ähnliche Sachen, wo du eben zu dem damaligen Zeitpunkt waren deine Erfahrungen, über die du gesprochen hast, waren gemacht oder du hast sie dir zumindest schön ausgedacht. Heutzutage sind halt Erlebnisse, kannst du dir in 3 Minuten abrufen. Jede Information kannst du dir abrufen. Du kommst schneller an Dinge ran und da einen Ruhepol zu schaffen übers Kochen, finde ich wahnsinnig schwer.
Wobei unser Freund Steffen Hensler hat es ja eigentlich mit Henslers schneller Küche ganz gut hinbekommen, die ja auch Social Media mäßig dann am Start gewesen ist.
Ja.
Da gab es selbst so 2, 3 Gerichte, von denen ich bin jetzt nicht der passionierteste Kocher der Welt, gesagt habe, ach guck mal, das ist ja geil.
Ja.
Geht schnell, funktioniert,
ja.
Und ist eigentlich genau das, was es
ja, und das ist
leisten
ja,
soll.
Und das darum geht's ja.
Aber es ist ja keine Kochsendung, es sind 30-Sekunden-Snippets. Und nennen wir mal eine Sendung wenn wir jetzt von Fernsehen reden. Aber ich glaube, dass die neuen Medien uns genug Raum dafür geben. Trotzdem eine schöne Klammer. Es gibt ja auch wieder manchmal eher Inspirationen von anderen Formaten. Also Kitchen zum Beispiel ist für mich eine Sendung, die auch in Kurzvariante auch im Internet funktionieren könnte.
Wie denn? In Zeitraffer?
Ich sag mal, Anreise, Momentum, Aufnahmen, so ein bisschen die Zusammenfassung der Region, in der man unterwegs ist. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel, nimmst du Rio, Brasilien. Natürlich machst du da ein paar Klischeebilder, Flugreise, Zuckerhut, bisschen Bikini-Girls.
Kaipi,
so, dann bist du atmosphärisch in Brasilien. Das ist den Luxus, den wir haben. Ich muss nicht davon erzählen, wie es war, sondern wir haben die Bilder, wie es war. Plus, dass du dann sagen kannst, du musst jetzt hier keine Superlative mehr kulinarisch reinbringen, weil bereits die Soße sozusagen ist bereits auf dem Teller, die Leute vorbereitet auf das, was jetzt kommt.
Mhm.
So, keine Ahnung, du warst ja sehr früh sehr bekannt, eben auch für eine eher regionale, heimatliche Ausrichtung deiner Kulinarik. Du bist jetzt nicht unbedingt Mr. Zitronengras gewesen, oder? Du bist jetzt nicht der hyperkreative.
Aber wir haben schon viel asiatisch auch gemacht.
Hast du?
Ja, ich bin ja so ein Thailand-Fan gewesen. Also immer noch, aber ich habe schon gerne regional gekocht, hatte aber auch schon diese Crossover.
Habe ich bei dir jetzt nicht so stark wahrgenommen, nämlich jetzt beim Hensler stärker war als Beispiel.
Ja gut, das ist eine andere Nummer.
Ne? Also da kommt ja
das ist eine schnelle Nummer.
Selbst bei der Erbsensuppe ist Teriyaki-Soße drin.
Sojasauce ist Der Senf der 70er.
Ja, sehr schön. Das ist auch gut.
Der Senf der 70er.
Nein, aber,
nee, aber, und dann machst du halt ein paar Bilder und es gibt Speisen, die einfach visuell so schön sind. Dann machst du ein paar Schnittbilder, Mark, wo du die Dinge einmal dran riechst. Und dann gibt es eigentlich nur die Einfachheit des Kochens, wo du eben Holzofen. Warum ist Holzofen immer so geil? Warum ist die Pizza aus dem Holzbackofen geiler als die TK-Pizza von Baywatch Berlin?
Die Baywatch-Pizza ist 100% in einem Holzsteinofen vorgebacken, so geil wie die ist.
Mit Holz meinst du wirklich oder mit Holzaromen?
Mit Holz meine ich wirklich. Auf die Pizza lasse ich nichts mehr kommen, die ist wirklich
gut. Nein, ich bin ja dabei. Aber im Transport ist natürlich der alte gemauerte Steinofen, wo die Flammen lodern, wo die Glut drin ist, ist doch sehr viel schöner, als wenn du jetzt so eine Pizza nimmst und in so einen klassischen Umluft-Milo-Ofen reinballerst. Nicht, weil der Ofen scheiße ist, aber der erzählt halt keine Geschichte. Und dann glaube ich, wenn du diese Bilder aneinander reißt, dass du auch eine ganz klassische Kochsendung machst.
Ja, aber die Frage wäre doch, schneidet euch das TV eigentlich in eurer Profession und eurer echten Kunst, nämlich die des Kochens, ab, weil sie viel zu viel Bilder liefern, die eigentlich mit dem echten Handwerk und worum es geht, nichts zu tun haben?
Nö.
Gut, klare Antwort.
Nein, der Nachteil beim Fernsehen und beim Kochen ist natürlich, ist es ein anderes, als wenn du natürlich live eins zu eins halt dabei bist, weil du hast halt, dir fehlt der Geruch. Und du kannst halt vor allen Dingen halt nicht am Schluss die Probierportion probieren. Weil das fehlt dir halt komplett. Also du musst ja ein bisschen über die Bilder und so kommen, sonst geht's ja gar nicht.
Ja, du musst ja doch einfach nur mal, ich glaube nicht, dass es das Fernsehen schuld ist, sondern einfach die Welt dreht sich und entwickelt sich weiter. Und vor 30 Jahren war es vielleicht noch schön in der immer selben Küche mit der immer gleichen Dekoration mit zwei Leuten im Glas Weißwein in einer Küche zu stehen. Stimmt, und ja, über die Dinge zu reden. Stimmt. Und ich meine, da wurde ja auch nicht groß aufgekocht. Jetzt müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen.
Bioleck hat schon richtig
da wurde
gekocht,
nicht groß
oder?
Aufgekocht. Auch da müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Es wurde gekocht.
Bioleck hat
es
schon
wurde
gekocht.
Atmosphärisch, freundschaftlich, wie auf einer guten Küchenparty gekocht. Das, was nachher draus wurde, wurde natürlich links und rechts auch ein bisschen aufgefüllt. Das Gleiche ist bei uns auch. Aber guckt ihr mal Kinderfilme von früher an und heute.
Was meinst du?
Naja, das ist, als ob du einen Kinderfilm von früher gibst du eine Überdosis Speed und dann lässt du es nochmal bei dreifacher Lautstärke ablaufen, mit schnelleren Schnitten, mit mehr Geräusch, mit mehr Krawall. Mhm. Ich habe mir neulich so eine japanische Anime-Serie angeguckt aus den 70ern. Ja, da bin ich fast eingeschlafen und ich kenne die noch von früher und dachte so, krass, wie aufregend und wie geil ist das. Die Welt ist schneller geworden und damit ist auch die Aufnahmeart eine andere geworden. Du musst heute intensiver, präsenter, schneller sein. TikTok, vor einem Jahr, keine Ahnung, hieß es mal irgendwie so 3 Minuten maximal. Jetzt sind sie bei 30 Sekunden, weil die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr da ist. Wenn du nach 3 Sekunden nicht geguckt bist, dann scheinst du was wegzuschmieren. Und ähnlich ist ja natürlich auch unsere Aufgabe im Fernsehen, uns einer Wahrnehmung anzupassen, ein Regulativ dagegen auch anzubieten, aber eben eine gute Mischung. Ich glaube, es geht darum Miteinander und ich kann mir vorstellen, ich wünsche mir derzeit eine Kochsendung, die um Mitternacht anfängt. Früher gab es sowas Sexy Clips.
Oder ja, da konnte man schönsten Eisenbahnstrecken der Welt.
Genau, aber bei mir fing das an mit Sexy Clips. Dann bin ich übergegangen zu Bob Painting mit Bob Ross. Dann gab es mal die Eisenbahnstrecken. Also je älter ich werde, desto unspektakulärer wird es auch eigentlich. Und ich wünsche mir, oder es gab eine richtig geile Sendung, da weiß ich nicht, wie er hieß, Silent Cooking.
Ich wollte es gerade sagen, Silent Cooking.
Wie geil war das Ding gemacht? Das war so, das war innovativ. Ja. Das war spektakulär. Geiles Kochen, bisschen zu viel Klappergeräusche, weil die Küche ein Tick zu echt war. Aber ansonsten einfach nur ein bisschen Kochen zuschauen. Weil Kochen...
Ohne Quatschen.
Ohne Zeilen gucken, nicht reden. Wie geil ist denn das bitte nach diesem ganzen Verbaldurchfall von mir? Stell dir mal vor, du guckst 30 Minuten Tim Melzer. Hallo, mein Name ist Tim Melzer und ich zeige Ihnen, wie man mit viel Fantasie tolle Sachen kochen kann. Heute gibt es übrigens die beste Bolognese. Und um die beste Bolognese nicht alleine essen zu müssen, habe ich mir eingeladen. Gute Freunde, die schon seit langer Zeit auf diese Einladung gewartet haben. Hey, hallo Ralf. Hey, hallo Stefan. Hey, hallo Mario. So, genug gelabert. Fangen wir auch gleich an. Zunächst einmal vor dem guten Kochen steht der gute Einkauf. Digga, da stichst du und dann einfach nur kochen.
Aber eine Kochshow oder eine Kochsendung um 0 Uhr, ne, wo du nach Hause kommst und diesen Brand hast, ist eigentlich gar nicht dumm. Also du kommst ja oft nach Hause.
Sag das, macht eine Petition. Ich habe momentan einen Fernsehvertrag mit dem Sender Vox. Unter anderem schickt ihm Briefe, scheißt sie zu mit E-Mail, sagt, ihr wollt das.
Ja, du hast doch jetzt auch eine Filmproduktionsfirma. Du könntest es ja rein theoretisch selber produzieren.
Was der Tim alles hat.
Potato TV oder wie das heißt.
Diese Ausstrahlungszeit, ich hatte mal meine höchste Quote waren, glaube ich mal, 67%.
Und was?
Ja, aber da gab es doch kein YouTube. Ja,
nee, das war, lass mich fertig erzählen.
Also, 67
war ja, das war die Wiederholung irgendwie, die lief irgendwie, keine Ahnung, Ostermontag früh so um 5 oder so.
Ja, also,
ich meine, da haben halt nur 5 Leute geguckt und von den fünf haben halt 4 oder 4,5 mich eingeschaltet. Ja,
und das ist das Problem. Nachts kriegst du halt keine Kohle. Die Sender
für ja,
die
ja, Reichweite.
Ist, ah, okay.
So, ist.
Ja, okay. Ja,
aber Punkt. Ich denke eben halt, und da denke ich viel ja, drüber nach, ich habe dieses Erfolgsschlachtschiff namens Kitchen Impossible. Das lässt mich ruhig schlafen in vielen Bereichen, also wegen der Anerkennung, ob das Inhalt ist, den ich extrem geil finde. Und es lässt mich auch vielleicht was machen, ein Risiko eingehen, was jemandem anderen vielleicht das Ende der Karriere bedeuten könnte. Weil wenn du jetzt einen jungen Koch nimmst, den packst du irgendwo hin und das funktioniert nicht, dann ist das Vertrauen oft in diese Leute nicht mehr ganz so vorhanden, obwohl du brauchst eine Zeit, um dich auch ein bisschen zu entwickeln. Denn ich meine, guck uns beide Krampen an. Ralf Zacher mit Hallo, ihr Geschmackspiraten.
Ja,
ich mit Hallo, mein Name ist Tim Melzer. Und diesen Satz, ohne Scheiß, habe ich teilweise in 30 Takes einsprechen müssen.
Melzer, mein Name. Melzer, mein Name, sagst du doch eigentlich immer.
Ja, aber damals war ja Hallo, hier ist Melzer.
Ich habe hier aufgeschrieben, gekomme, um zu bleiben. Das könnte man doch gut über euch beide raufschreiben, als ihr vor 15 oder 20 Jahren verhältnismäßig zeitgleich angefangen habt. Oder seid ihr die Blaupause des Fernsehkochens? Der Lackmustest, wie Tim sagen würde. Ich meine, ihr seid ja beide noch da. Auch, also du sowieso, Tim, und Ralf ist auch nie weg. Ich würde auch sagen, dass auch Ralf eine gestützte und ungestützte Bekanntheit hat, die weit über 80% ist.
Ja. Ja, ja.
So.
Ach du, solange es Spaß macht, macht man es weiter. Und ich meine, ich glaube, das ist die Motivation. Und wenn's weniger wird und also letztendlich ist es, ich arbeite eigentlich seit 15 Jahren daran, weniger zu arbeiten. Mhm. Und ich bin mittlerweile da schon auf einem guten Weg, aber ich bin immer noch auf dem Weg. Also ich habe das Ziel immer noch nicht erreicht. Mhm. Also ich bin immer noch daran, irgendwie wirklich mal diese klassische 5-Tages-Woche zu erreichen oder die 4,5 Tage in der Woche. Dass du wirklich sagst, 2,5 Tage in der Woche, aber ich will
Tim
nicht so.
Arbeitet Wochenende.
Der
hat es schon geschafft.
Ihr habt dann schon 5 Tage gearbeitet. Was ist denn kaputt bei dir?
Gar nichts, das war du das
gerade, also ich hab's geschafft.
So war das überhaupt
eine
nicht gemeint. So war das überhaupt nicht gemeint,
ja,
sondern
dann
du hast für dich entschieden zu sagen, ich arbeite nicht mehr am Wochenende. Das Wochenende ist mir heilig, für was auch immer.
Ja, Punkt. Aber er arbeitet ja Montag bis Freitag nicht.
Der nimmt
ich arbeite am Wochenende nicht mehr. Also jetzt im kommenden Sommer arbeite ich eigentlich fast jedes Wochenende, aber ich habe auch.
Warum denn?
Was machst du da?
Oh, ich bin auf ganz vielen Festivals,
Corporate-Veranstaltungen,
Genussveranstaltungen und ich habe da echt auch Bock drauf.
Ich muss 5 Schritte zurückgehen. Tim, du hast ganz kurz eben über Japan geredet, über japanische Fernsehformate. Ich habe hier eine Nachricht bekommen von einem Zuhörer von uns und das könnt ihr vielleicht ihm beide helfen. Hallo Tim, hallo Sebastian. Ich bin Ende des Jahres jeweils eine Woche in Tokio und in Kyoto. Welche Restaurants sollte ich besuchen, um echtes Sushi und authentische Küche zu kosten? Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüße, Jonas. Habt ihr Tipps in Kyoto und in Tokio, wo ihr unsere Zuhörer hinschickt?
Wie kommst du darauf, dass Ralf und ich Restaurant-Tipps haben?
Du hast eben gerade was von Japan erzählt und ich wollte einfach nur die inhaltliche Brücke schlagen.
Also bei mir ist es generell, ich gebe keine Restaurant-Tipps, weil ich kann das nicht beurteilen, was er meint mit gut und schlecht. Also ich bin zum Beispiel ein totaler...
Authentisch, hat er gesagt.
Ja, auch das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich komme aus Pinneberg. Ich weiß gar nicht, was authentisch ist.
Pinneberg zum Beispiel ist authentisch.
Pinneberg ist sehr authentisch.
Ja gut, wenn einer von uns da gewesen wäre, hätten wir vielleicht auch Tipps geben können.
Nee, ich war noch nicht. Ich war in Kyoto und Tokio war ich jetzt schon, glaube ich, 6, 7 Mal. 5, 6 Mal? Ja. Ist auch egal. Auf jeden Fall mehr als einmal. Allerdings ist auch jedes Mal, dass ich neue Gastronomien besuche und ich jetzt auch aktuell gar nicht sagen kann, was da gerade ganz aktuell ist. Ich mag keine Restaurant-Tipps geben,
okay,
da ich einfach unter bestimmten Aspekten, also jemand, und das meine ich jetzt überhaupt nicht...
Respektierlich?
Nee, meine ich jetzt wirklich mal nicht blöd Steffen gegenüber, aber wer ein Steffen-Hensler-Sushi mag und auf der Suche ist nach einem authentischen Steffen-Hensler-Sushi in Tokio, wird Läden finden. Na? Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das ein California-Style-Sushi ist. Nur ich persönlich, mein Geschmack in Japan, nicht in Hamburg, ist eher ein ganz echter, ein ganz purer, ein ganz klarer Geschmack, der vielleicht von einigen Leuten als langweilig empfunden wird. Das fällt mir oft auf, dass ich eigentlich so Dinge mag, die unaufgeregt daherkommen, die ein bisschen leise sind. Außer sowas ganz Spontanes, wo ich wirklich sage, da kommen mir immer noch die Tränen, sowas wie das Restaurant Killen in London, ein Thailänder, der mich einfach weggebumst hat.
Hätte ja sein können, dass du so genau so etwas in Kyoto oder eben in Tokio kennst. Also, lieber Jonas, wir haben es versucht, aber am Ende des Tages wird dich deine Nase höchstwahrscheinlich in einen Laden bringen, der gut ist.
Ich glaube, grundsätzlich kann man insbesondere in Japan dem Guide Michelin sehr vertrauen.
Ja.
Sehr vertrauen, weil er eben auch im Ausland noch mehr als in Deutschland wirklich auch die Vielfältigkeit bewertet. Also er ist nicht eintönig und nur fine dine, sondern er geht da sehr stark aufs Produkt.
Vielen Dank für die Brücke, lieber Tim. Ich hatte das in der letzten Folge mit The Boss Hoss
angekündigt. Was ist los mit Ralf? Der liest da sein Handy, irgendwie, als ob er kein Interesse
hat. Nein, ich habe es gerade nochmal wegen Restaurant-Tipps geguckt, aber ich habe nichts gefunden.
wir hatten es letzte Woche.
Sag mal, TripAdvisor halte ich für nicht unbedingt aussagekräftig.
Richie sieht das anders, der mag den TripAdvisor.
Wer ist Richie?
Der Richard hier. Unser Richard.
Ja, sehr gut.
Wir haben in der letzten Folge haben wir über ein Thema ganz kurz angesprochen, von dem wir dachten, wir reden mit dem nächsten Gast darüber, der kommt, weil er eben Deutschlands jüngster Sternekoch ever gewesen ist, Ralf Zacherl. Vor ein paar Wochen sind die Sterne in Deutschland neu beziehungsweise wieder vergeben worden.
Ja.
Habt ihr beide eine Meinung dazu, wie das so abgelaufen ist, beziehungsweise was es Neues gibt oder wer Sterne verloren hat? Oder würdet ihr sagen, also ich möchte mich nicht dazu äußern, lasse ich nicht gelten. Wie ist eure Meinung zu der aktuellen Sternevergabe des Guide Michelin hier in Deutschland?
Das klingt, als ob du auf der Suche bist nach einem Skandal
null,
oder
nein,
Informationen.
Nein, null, gar nicht, absolut nicht. Okay, null, bin gut. Ich nicht. Aber wenn ihr welche habt, her damit.
Ja. Sag doch mal, du kennst dich aus, das ist dein Verein.
Das ist mittlerweile, ist mir das...
8 neue 2-Sterne-Restaurants, 1 neues 3-Sterne-Restaurant und 34 neue 1-Sterne-Restaurants.
Das ist mir so egal, als wenn in China eine Katze vom Dach springt.
Ja.
Nee, mittlerweile ist da bin ich...
Also für dich persönlich.
Aber
für,
das meine ich ja nicht.
Für mich persönlich. Also mich... Also für das ist früher, da hast du ja irgendwie schon Wochen drauf, da hast du dich drauf gefreut und das mitgefiebert und warst schon total angezündet. Oh, er kommt raus. Und gucken. Und mittlerweile, ich habe mich gefreut, dass Marco Müller seinen dritten Stern behalten hat. Ich habe mich für viele andere Kollegen und Kolleginnen auch gefreut.
Sowas meinte ich.
Irgendwas
Spannendes dabei für uns?
Aber ich hab's ohne Scheiß, also so... Nee, also so im nahen Umfeld, das bekommst du natürlich mit, weil du durch Social Media natürlich irgendwie verbunden bist. Aber ich habe ihn weder gelesen oder auch sonst irgendwas. Also wir haben zwar mit dem Küchenchef und im Team ab und zu jetzt die neuen Sterne in Berlin diskutiert.
Na, das meine ich.
Aber da würde ich auf keinen Fall jetzt was sagen wollen. aber für mich persönlich, mir ist das vollkommen egal. Ich bin sehr gespannt, was der Tim jetzt drauf antwortet.
Tim, also ja. Berlin hat 2 neue Sterne-Restaurants. Zwei neue.
Welche?
Das ist einmal das Bon oder Bon Vivant und das The No Name. Die haben, ich kenne sie logischerweise beide nicht,
ja?
Aber 34...
Lass doch mal über Hamburg reden. Was ist denn in Hamburg passiert? Ja,
Sekunde, in Hamburg kann ich...
Wie viele 1-Sterne-Restaurants hat mittlerweile Berlin?
In der Summe?
Ja.
Das müsste ich kurz gucken. Ich habe das irgendwo in meinen Unterlagen aufgeschrieben. Sekunde.
Schau doch mal einmal ganz kurz nach, bitte. Ach,
irgendwo hatte ich es doch. Warte mal. Es waren, glaube ich, Ralf, da fragst du mich jetzt was. Also in Hamburg, um die Zwischenfrage so ein bisschen zu beantworten von Tim, in Hamburg gibt es ein neues Sternrestaurant oder ein neues Sternrestaurant.
Ja, weiter? Und wie viel insgesamt?
In Hamburg? Hm? Muss ich gleich gucken, weißt du das nicht?
Also, ich mach's mal kurz, es ist auch ein relativ, also dieses Gesprächsthema haben wir jetzt auch schon sehr, sehr oft gehabt. Ich habe festgestellt, dass wir, und damit meine ich insbesondere die medialen Köche, die nicht ausgezeichnet sind, einen wahnsinnigen Druck auf die Straße gebracht haben, mit auch der Unterstützung natürlich der vielen geilen kleinen gastronomischen Betriebe, dass du heutzutage nicht unbedingt ausgezeichnet sein musst und trotzdem mit einer herausragenden Qualität oder mit einem großartigen Storytelling oder mit einer besonders emotionalen Verdichtung dich sehr präsent am Markt präsentieren kannst. Früher war es wirklich so, hattest du keinen Stern, warst du kein klassisch gutes Restaurant. Da waren andere Attribute wie, bietet einen guten Mittagstisch an, ist nicht teuer, ist einfach, ist dies, das, jenes. So. Und heutzutage ist es so, da musst du hin, da gibt's die geilsten Dumplings, da musst du hin, da gibt's die beste Pizza, da musst du hin, da gibt's fantastische Trüffelpasta, oder. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Verdienst der ich nenne es mal der Yellow Press Köche. So, die immer wieder dran gearbeitet haben zu sagen, Spitzenküche ist nicht falsch, aber es gibt mehr zu entdecken. Öffnet eure Augen, schaut über den Tellerrand und Genuss heißt nicht immer was mit einem Michelin-Stern.
Das sind die Yellow Press Köche.
Das bin ich, das ist Ralf.
Und die Yellow Press Köche sind die, die gesagt haben, ich will unbedingt diesen Stern, um stattzufinden.
Nein, Yellow Press bedeutet für mich, wir sind einfach so, wir sagen, hey, es muss nicht alles teuer sein, es muss nicht immer Kaviar sein, eine Bulette ist geil, eine Kohlroulade ist gut, die Bratkartoffel ist gut, die Sojasauce in der Wok-Schwenkfange aus der Hühnchenbrust ist gut. Also ich habe einfach gesagt, es ist, Kulinarik fängt sehr viel früher an und nicht erst mit der Auszeichnung mit einem Stern. Das ist ein ganz kleines qualitatives Nadelöhr innerhalb der Kulinarik, was aber in der Vergangenheit bis vor 10 Jahren, 15 Jahren vielleicht alles bestimmt hat. Man hat sich nur in diese Richtung bewegt. Und heute haben wir ein Selbstbewusstsein und sagen, nee, eine geile Salatbowl ist geil. Nee, ich mache einfach ein gutes Sushi, wie Steffen. Oder ich mache bei euch in der Weinbar die Kochkurse, Kochschule, dieses Ganze. Das ist alles cool.
Aber die haben sich ja alle schon einen echten Namen und somit auch ein Lackmustest für den kulinarisch Interessierten erarbeitet.
Gute Gastronomie hat nicht immer was mit dem Stern zu tun.
Das wäre meine nächste Frage.
Jetzt komme ich aber so und sage, eigentlich interessieren mich nur noch die herausragend ausgezeichneten Gastronomien, sowas wie Rutz Weinbar, wo ich immer noch leider nicht gewesen bin. Und
geh da unbedingt.
Ich weiß, ich habe schon 2-3 Mal telefoniert.
Ohne Schmarrn, ich war letztes... Marco Müller. Also Rutz ist ja so ein Laden, den habe ich ja aufgemacht. Und nein, aber ich war letzten Herbst war ich im Rutz essen und ich muss echt sagen.
Also laut Google Rezession hat der Laden sogar 4,5
Sterne. Die drei besten Essen meines Lebens. Also jetzt
einfach, ja, geil,
es war einfach so, wo du sagst, so, ich kann mich nicht erinnern.
Er wird diskutiert, einige sagen ja, einige sagen nein, aber es ist alle sagen, auch die Nein sagen, voller Respekt. So, und es wird nie was Negatives drüber gesprochen. Das ist vielleicht manchmal die Stilistik oder so. Aber was sich Marco inzwischen erarbeitet, und das ist faszinierend, mehr als jeder andere, den Respekt der Kollegen. Die meisten Kollegen finden es nämlich richtig geil. Mhm. Und dann horche ich auf. Dann, okay, dann, das ist nicht nur die Wertung, sondern da passiert was in irgendeiner Art. Aber ich werde auch jetzt mit der Masse der Restaurants, und das ist keine Abwertung, denn die Qualität insgesamt in den Gastronomien ist in den vergangenen Jahren durch Mithilfe von Technik, Lieferbereich, also wir haben wahnsinnig gute Produzenten und kommen auch an die Produkte ran. Da hat sich viel getan, plus Techniken, plus Wissen und Möglichkeiten. Die Qualität ist so brutal gut geworden. Also ein Sterneladen, in dem ich früher gearbeitet habe, wäre heute nicht mal mehr unter ferner Liefen gegen den Wettbewerb, wie heutzutage in der Spitzengastronomie gekocht wird. Technisch brutal.
Ja, also ich muss sagen, ich meine, natürlich hat sich die Gastronomie in den letzten 30 Jahren komplett weiterentwickelt. Und ich weiß noch, als wir damals...
Was war dein Signature-Dish, als du einen Stern hattest?
Tolle Frage. Da warst du 24.
Stopfleber, Vanille, Orangenlauch und gepoppten Amaranth. Das war so einer meiner Signature Dishes.
Das erste nehme ich mal raus, aber hier ein bisschen Orangenlauch und gepoppten Amaranth kriegst du heutzutage in der Frühstücksbowl im Studentencafé. Das meine ich jetzt nicht.
Es hat sich definitiv komplett weiterentwickelt. Mhm. Ich meine, wir haben damals auch einen Stern gekocht mit so einem offenen Ravioli und irgendwie Basilikumsoße und zweierlei Lachs, einmal roh, einmal Dings. Also weil es hat sich wirklich, also unser Essen und das gesamte Genussthema hat sich in den letzten 30 Jahren extrem nach vorne entwickelt. Ich meine auch der Beruf des Koches oder der Köchin hat sich auch komplett weiterentwickelt. Ich meine, früher waren wir ja irgendwie weggesperrt in dem gekachelten Raum, manchmal ohne Tageslicht. Mittlerweile ist halt offene Küche Frontcooking oder dass halt die Köche das Essen zum Gast bringen. Also das Berufsbild hat sich komplett geändert. Wir sind viel kundenorientierter. Es ist auch viel spannender, es ist viel vielfältiger geworden und natürlich hat sich die Technik auch komplett weiterentwickelt. Also in den 80er, 90er Jahren, da gab es so ein paar Merkmale, die musstest du auf deiner Speisekarte haben, sonst wärst du überhaupt gar nicht mal in die Nähe von Michelin gekommen. Ja, mittlerweile gibt's diese Indikatoren, die gibt's einfach gar nicht mehr. Also da ist dieses Angebot auch viel breiter geworden. Die Führer haben sich auch verändert. Nicht immer zum Positiven, meiner Meinung nach, aber zumindest sind sie halt nicht mehr so angestaubt. Ist ja noch
lange her, Führerstag.
Entschuldige, den letzten Satz, ich musste lachen über meinen Wortwitz, entschuldige.
Ich würde gerne den Wortwitz noch haben.
Ha? Du sagtest, die Führer haben sich verändert, nicht immer zum Positiven. Und da meine ich, die Geschichte kennen wir in Deutschland.
Ach so, scheiße.
Aber jetzt haben wir 274 Ein-Sterne in Deutschland. Ja. Für mich als Kochlein, der auch kulinarischen Podcast macht, hört sich das fast schon ein bisschen zu viel an. Wir sind jetzt nicht das größte Land auf der Welt.
Warum? Also ich kann dir sagen, als
weil man immer dachte, Michelin-Stern.
Als ich damals den Stern hatte, gab es glaube ich 147 Ein-Sterne-Restaurants.
So, das sind 150 weniger.
6 oder 7 Zwei-Sterne-Restaurants und 2 3-Sterne-Restaurants in Deutschland. 3 Sterne war das Schiffchen, Bourgogne und Harald Wohlfahrt, Schwarzwaldstube. Mhm. Das waren die einzigen 3-Sterne-Restaurants. 2-Sterne-Restaurants, Steiner, Duß, die hatten damals schon 2 Sterne.
Ja.
Sind noch geblieben, aber es hat sich halt wirklich komplett geändert. Und mittlerweile haben wir in Berlin, schade, dass wir die Zahl 23 Ein-Sterne-Restaurants.
Nee, 23 Sterne-Restaurants.
Nee, mehr.
Also dann sind's
ein Stern. Es sind ja allein 6 2-Sterne-Restaurants, 1 3-Sterne-Restaurants. Und ich glaube eher, dass es 23 Ein-Sterne-Restaurants noch gibt.
Aber gut, dann ist doch meine Einschätzung nicht ganz falsch. Ist es fast schon redundant viel.
Mhm. Nein, die Küche wurde besser. Es ist wirklich so. Ich meine, ich glaube, von der Bewertung, den Standard haben die wirklich beibehalten. Nur wir kochen in Deutschland einfach auch besser. Also es ist wirklich so. Also früher hat es irgendwie halt wirklich gereicht, irgendwie ein ordentliches Schnitzel. Schau, dass die Pommes irgendwie knusprig sind und dass sie nicht fettig sind, gut gesalzen sind. Dann hattest du schon mal irgendwie ein Essen, wo du halt richtig weit vorne warst. Und das reicht heutzutage echt nicht mehr. Also du musst ein bisschen dir mehr Mühe geben oder ich sag, die Angebotsauswahl ist oftmals besser. Das Einzige, was wir seit den letzten 15 Jahren halt wirklich verlieren, ist die deutsche Küche. Weil irgendwie kein Mensch mehr seine Spätzle selber macht. Wir verlieren das Handwerk. Also es wird diese Spitze, die entwickelt sich weiter und gedeiht prächtig. Was uns aber fehlt, ist einfach so dieser ganze Mittelbau. Weil es ist in den ganzen Dörfern, die ganzen Dorfkneipen, wo es früher auch irgendwie einen tollen Sonntagsbraten gab mit selbstgemachten Klößen. Die gibt's nicht mehr. Diese Familienbetriebe, die gehen weg. Die haben früher auch ausgebildet. Und deswegen haben wir auch überall in der Gastronomie auch diesen Facharbeitermangel. Weil es möchte halt keiner mehr machen. Nicht zu diesen Bedingungen und mit der Bezahlung, wie wir es einfach die letzten 60, 70 Jahre in der Gastronomie gemacht haben.
Könnten so viele Sterne-Restaurants ein Grund dafür sein, dass man Leute in der Gastronomie hält, dass sie jetzt in einem Ein-Sterne arbeiten?
Also ich war immer noch bei der Beantwortung der ersten Frage, ob es redundant und belanglos wird. Und da muss ich sagen, nein. Ich meine, wir haben ein klassischer Fußballverein. Wie viele Spieler hat der in der Bundesliga?
Also in der Summe?
Ja.
30.
So, hat jeder so. Dann haben wir 30 mal 18 Mannschaften
sind
540.
Oh, wow.
So haben wir 540 Premium-Class, also Erstliga-Fußballer. Mhm. So, das sind Jungs, die in kurzen Hosen gegen Lederball treten, aber in einer ersten Liga ihren Raum finden.
In einer der besten ersten Ligen. Ja.
Darunter kommt die zweite Liga.
Entschuldige mal, das ist die langweiligste, beste erste Liga. Ich meine, wir haben seit 10 Jahren den gleichen Meister. Ich meine, was ist denn an dieser Liga gut?
Nein, aber...
Das sagt der Berliner.
Wieso? Union Berlin ist ja, auch Champions League.
Stimmt. Und du bist auch eher Union. Nee, was ich damit sagen will, wenn wir, wenn der Michelin sagen würde, pro Land gibt es nur 500 Restaurants, die wir auszeichnen dürfen und können, dann gibt es ein Hauen und ein Stechen und dann wird das auch wieder eine einzigartige Relevanz haben. Dann wird es aber auch zur Folge haben, dass zwangsläufig eine Entwertung nicht sofort negativ ist. Sondern dann geht es nur um die Top 500. Dann geht es um diese Restaurants. Und das wird relativ eng. Jetzt ist es ja so, dass die guten Restaurants von gestern, ja, die hören ja nicht auf, gut zu sein.
Nö.
Aber jetzt kommen wir nach, jetzt kommen die jungen Leute nach und die wollen ja auch ihren Platz haben. Und der Michelin hat sich entschieden, wir begrenzen nicht, sondern wir machen auf. Mhm. Und derzeitig öffnet er sich in vielerlei Ebenen, also er bewertet eben auch Restaurants, also die Vielfalt der Stilistik innerhalb der Michelin bewerteten Restaurants ist, glaube ich, so groß wie noch nie in Deutschland.
Und begrüßt du das?
Ich begrüße das sehr, ja. Aber es macht es in der Wahrnehmung etwas schwieriger. Deshalb ist für mich derzeitig im Qualitätskriterium entweder regional, also Hamburg für mich. Also mich interessiert, was passiert in Hamburg. Mhm. Mich interessiert nicht so sehr, was passiert in Hannover. Nicht, weil ich was gegen Hannover habe, sondern ich habe in Hamburg genug los. Ich habe in Hamburg so viel zu entdecken. Ich habe gar keine Zeit mehr, noch über Hannover nachzudenken. Außer in Hannover passiert was Spektakuläres. Der Dreier. Mhm. Oder vielleicht der sehr spektakuläre Zweier. So, aber und deshalb ist, glaube ich, es ist noch nicht ganz ausgereift, was es eigentlich wirklich bedeutet. Ist es gut, so viele Sterne-Restaurants zu haben? Ja, aber es gibt auch so wahnsinnig viele gute Restaurants. Oder müsste man jetzt nochmal die Bewertungskriterien anpassen und sagen, Qualität ist so gut, wir müssen die Schraube anziehen. Vielleicht ist der Stern von heute, also ich habe mich wahnsinnig gefreut fürs Hebel. Wahnsinnig gefreut. Das ist nicht der Küchenchef ist Fabio Hebel, sondern der Eigentümer ist Fabio Hebel. Der hat auch das XO. Das ist ein umtriebiger, junger, frecher Gastronom, der manchmal übers Ziel hinausschießt, aber einen Ehrgeiz an den Tag legt und sehr schnell Dinge aufmacht. Und sein Team hat dort Großartiges geleistet. Ich bin selber da noch nicht im Essen gewesen, aber ich habe schon...
Wo, Hebel oder exklusiv?
Im Hebel. XO bin ich schon häufiger.
Aber Hebel warst du auch schon mal.
Im Hebel?
Ja, da hast du Weihnachtsfeier gehabt, das weißt du sogar ich.
Ja, aber das ist schon ein paar Jahre her. Aber was immer war, ich habe hin und wieder mal einen Gang serviert bekommen und dachte, wow, das ist aber spannend, was sie da hier gerade veranstalten. Und du hast wirklich auf dem Teller eine Qualität bei den Probetellern, die ich hatte. Da konntest du schon was spüren. Da hast du gesehen, das ist kein Scheiß, den sie hier gerade machen. Das ist richtig spannend. Jetzt bin ich damals davon ausgegangen, dass in der Art und Weise, wie die kochen, in der Art der Küche, das ist ein Kackloch, muss man aber sagen. Ist eine ganz, ganz kleine Küche. Das ist mehr oder minder ein Küchentresen, ein paar Tische, so wo du den so auf die, aber natural born auf die Finger gucken kannst. Nicht, weil es jemand inszeniert, sondern einfach nur, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Die haben so viel Energie und so viel Leidenschaft reingepackt, das konntest du an den Tellern schon erkennen. Und ich finde das richtig geil vom Guide Michelin, so einem Laden, trotz gewisser Abstriche, Enge der Tische, vielleicht nicht alles ganz so von dem Feind, sondern nur auf die Kulinarik kennen. Richtig geil. Und fürs Team freut es mich wahnsinnig, weil ich kenne Menschen, die dort arbeiten und ich finde das richtig, richtig toll, dass die das geschafft haben. Andererseits gibt es auch einen Stern oder gibt es Sterne auch in Hamburg, die mich gar nicht interessieren. Also würde ich sagen, auch da ist Kulinarik ist und bleibt ein subjektives Thema.
Würdest du sagen, welche Sterne das sind, die dich nicht interessieren?
Nein, da halte ich
das
mit
reif. Da, okay, dann hältst du es mit drauf. Aber ist dann dieser eine Stern, ist er wichtig für Hamburg?
Ich glaube, dass er wichtig ist für die Entwicklung der Sterne-Gastronomie, ja. Ich habe eine Zeit lang gesagt, vor 3-4 Jahren, warum sollte ich mich noch selbstständig machen? Die Auflagen sind zu groß, es wird alles zu teuer. Den Aufwand, den man betreiben muss, ich muss hartes Storytelling betreiben. Und ich finde, dass das Hebel zeigt, dass du mit guten Produkten und einem herausragenden Handwerk es immer noch am Markt schaffen kannst, dich aus der Masse herauszubewegen. Mhm. Und das feiere ich komplett ab.
Mhm. Okay. Ja, wenn du das große Glück hast, die richtigen Mitarbeiter. ja, um Mitarbeiterinnen zu finden.
Ich sehe gerade, dass Herr Zachel einmal kurz pinkeln muss, weil der zappelt hier rum wie so ein vierjähriges Kind
vom Karussell. In dem Moment sage ich kurz an die Redaktion raus, dass wir das, was wir vorbereitet haben, jetzt um 5 Pipi-Minuten verschieben.
Sehr gut. So, lass uns mal einfach diese langweilige Sterne-Diskussion abbrechen, weil wir reden immer Sterne, Sterne, Sterne. Ja. Jetzt habe ich mal eine richtig spannende Frage.
Die Sekunde?
Nein.
Okay.
Warum?
Nee, du hast ja recht. Warum?
Nee, warum jetzt Sekunde?
Das Sternenthema ist trotz alledem ja für den Zuhörenden unseres Podcasts ganz wichtiges, weil wir ein auch kulinarischer Podcast sind.
Und ich finde, können wir mal. Jetzt machen wir seit 4 Jahren diesen Podcast. Und wir reden sehr oft über gehobene Gastronomie, ausgezeichnete Sterne-Gastronomie. Ich glaube, wir haben es alle verstanden.
Ja, red weiter.
Es gibt für Pros und es gibt Kontras. Was mich wirklich interessieren würde, du lebst in einer Großstadt wie Berlin. Ich entdecke an mir...
Was die Zuhörenden nicht sehen. Wir bekommen hier ein Abendbrot reingereicht, hingestellt, was natürlich... nicht von irgendwo herkommt, sondern eine Idee mit sich bringt, zu der wir aber natürlich erst später kommen werden. Tim, was?
So.
Bring den Satz zu Ende.
Wow. Ich bin ganz begeistert. Habe ich gleich ein paar Geschichten zu erzählen.
Du hast was zu sagen.
Zu. Wo war ich? Also, Sterne-Gastronomie haben wir, glaube ich, momentan genug beleuchtet. Es gibt Pros, es gibt Kontras, es gibt Veränderungen, die sind alle schön. Für die Leute, die es betrifft, die sich für diese Welt entschieden haben, ist es was ganz, ganz, ganz Besonderes. Für manche Menschen ist es nicht das oberste Gebot der Leistungsebene.
Völlig okay.
Ne? Also, was mich wirklich interessieren würde, ich bin momentan so ein bisschen gelangweilt schon und ich weiß nicht, ob das die falsche Sichtweise ist. Ich finde, dass es gibt so ein breites Angebot innerhalb der Gastronomie, die aber irgendwie, und das ist jetzt eine kritische These, muss ich vorsichtig sein, weil ich sie selber auch ein bisschen bediene. Ich empfinde, dass es eine kulinarische weltweite Gleichschaltung derzeitig gibt, die dicht ist an Pimki und Orsi, H&M und Douglas in den Fußgängerzonen.
Das ist eine steile These.
Also mich langweilen Fußgänger auf Reisen. Früher bin ich gerne einkaufen gegangen, weil ich konnte immer was entdecken. Heutzutage sieht jede Einkaufsgegend weltweit gleich aus. Es sind dieselben Stores, es sind dieselben Schuhe, dieselben Taschen, dieselben Fashion-Attribute. Es ist eine Globalisierung, die mich langweilt. Das heißt, dass das Einkaufen in New York als Beispiel, dieses, oh, da habe ich was entdeckt, wird so kompliziert. Und ähnlich sehe ich die Kulinarik, egal wo ich derzeitig bin, ich rede jetzt insbesondere natürlich vom europäischen Raum, teilweise aber auch außereuropäischen Raum, wo ich sage, am Ende des Tages ist alles das Gleiche geworden. Und was ich nicht mehr finde, ist normal gelebte Tradition und Regionalität.
Das, was Ralf eben auch sagte.
Aber normal gelebte. Mhm. Wir reden nicht von den Hardcore-Konzepten wie Noble Heart oder solchen ähnlichen Sachen, sondern wir reden von, du fährst nach Berlin, wo gibt es richtig gute deutsche Berliner Küche, ohne dass du über ein Wertungssystem reingehen. Wo gibt's die Kneipe? Wo gibt's das Wirtshaus? Wo gibt's die...
Ja, sowas wie Erikas Eck in Hamburg wird's auch in Berlin irgendwo geben.
Sicherlich, aber es wird immer weniger. Ich finde, die Zeit, als wir angefangen haben, hattest du eine natural-born regionale Küche mit guten Produkten und leichten kreativen Einflüssen. Manchmal auch im Rahmen der Exotik. Aber du konntest zumindest immer noch die Herkunft des Koches erkennen. Und das finde ich immer schwerer. Selbst wenn du unterschiedliche Produkte hast, schmeckt es alles gleich. These.
Ralf?
Ich bin gelangweilt. Das ist eine These, ne? Also bitte versteht's nicht falsch.
Ja, okay. Ich meine, ich kann vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, dass du gelangweilt bist, weil du halt echt sehr viel siehst und halt, ja, warst ja auch schon in Japan, da war ich noch nicht. Aber ich glaube nach wie vor, dass es schon ein Unterschied ist, ob ich jetzt ins Nobelharten schmutzig gehe oder ob ich jetzt ins Richards gehe. Weißt du, der eine Laden ist halt genau so ein Ding, wo es passieren kann, dass ich halt einfach nur irgendwie eine 6 Monate alte Karotte auf dem Teller hab irgendwie mit einem komischen Kraut und auf dem anderen habe ich halt keine Ahnung. Dann habe ich halt eine Artischocke mit irgendwie das und das und das. Das eine ist halt so traditionell französisch, was ich favorisieren würde. Und das andere ist halt irgendwie halt extrem nordisch, neu und anders. Also ich glaube, also der Küchenstil oder das, was ich dann später auf dem Teller bekomme, ist irgendwie komplett unterschiedlich. Nur ich muss mir halt davor Gedanken machen, möchte ich das eine oder möchte ich das andere? Also ich meine, Vielfältigkeit ist schon auch da. Das schmeckt auch sehr unterschiedlich, finde ich.
Empfindest du?
Ja.
Dann als Beispiel, wenn du jetzt nach Hamburg kommst.
Ja.
Was, und du würdest jetzt in der Klischeekiste denken. Du möchtest, du kommst von außerhalb, du warst noch nie in Hamburg, und ich soll dir jetzt ein Hamburger Restaurant zeigen. Was würdest du erwarten?
Ja, ich meine, da müsste ich dir ja sagen, ey, möchte ich jetzt irgendwie was?
Was hast du gesagt, ja? Was
denn? Also möchte ich was Regionales essen oder möchte ich irgendwie
Chateau.
Möchte ich das große Tennis haben?
Was heißt das große Tennis?
Großes Tennis wäre jetzt für mich beim Rüffler-Essen zu geben.
Gut, das ist die gehobene Gastronomie. Jetzt gehen wir einen drunter. Kann sich nicht jeder leisten.
Dann würde ich sagen, ja, okay. Also als Süddeutscher, wenn du nach Hamburg kommst, möchtest du Fisch essen.
Bäm.
Weil du denkst eigentlich, Hamburg ist ja an der Küste. Und dann würde ich sagen, okay, bring mich irgendwo hin, wo es irgendwie einen geilen Pannfisch mit Bratkartoffeln gibt.
So. Fällt mir spontan, und bitte entschuldigt, liebe Hamburger, das Fischereihafen-Restaurant ein. Mhm. Wo ich glaube, dass du einigermaßen authentisch eine sehr gute Fischküche bekommst, also mit der Dominanz Fisch, was einer gewissen Regionalität entspricht, was auch einer gewissen Tradition entspricht, aber trotzdem den Sprung in die Moderne geschafft hat. Soll heißen, es ist noch frisch genug, dass ich mich auch mitreißen kann. Manchmal ist es ja Tradition, kann auch kurz vor veraltet sein. Aber ich hätte Schwierigkeiten, und vielleicht bin ich da nicht informiert. Das kann auch.
Das kann das, ja nicht sein.
Na, aber kann auch Tim, gut sein, weil ich kenne mich nicht mehr auf irgendwas aus.
Was meinst du mit veraltet? Ich meine, veraltet finde ich, es ist beim Essen gehen halt wirklich so ein schlechter Begriff. Weil ich glaube nach wie vor.
In die Jahre gekommen. Ist ja vielleicht der bessere Begriff, wo die Motivation nicht mehr ganz so hoch ist, wo vielleicht auch die Produkte nicht mehr, wo die einen Preisdruck erleiden, wo sie nicht mehr die Mitarbeiter bekommen, weil sie vielleicht nicht mehr das Aushängeschild Nummer 1 sind,
okay,
um die richtig frischen Köche zu bekommen.
Jetzt, du hast es jetzt auch auf so traditionelle Gerichte
nein,
bezogen.
Nein, ganz im Gegenteil. Wo einfach so ein, so, wo die, also wir haben unseren Old Commercial Room noch. Das ist eine Traditionsadresse. Da kannst du jederzeit hingehen. Da wirst du sehr authentisch abgeholt. Aber das ist auch ein Solitär. So, wenn ich dir jetzt sagen würde, so hier in der Schanze, in der ich bin, ein gutes deutsches Wirtshaus, fällt mir spontan die Bullerei ein, obwohl wir auch nicht mehr klassisch deutsch reines Wirtshaus sind. Wir haben Zitate. Aber wir bewegen uns auch komplett weiter. Wenn ich aber ein...
Hatari.
Ein Hatari, hä?
Könnte Hatari ein Wirtshaus sein?
Okay. Ja, das mag ein Punkt sein.
Aber trotzdem hast du recht. Das klassische Wirtshaus, wo man sonntags hingegangen ist, das gibt's wirklich so.
Und wir kennen alle das Problem von nicht vorhandenem Warendruck. Soll heißen, wenn ein Laden nicht bumsvoll ist, denn, und du hast eine Karte und da liegen Produkte manchmal, und gerade in dem Bereich von Fisch, wenn er jetzt nicht wirklich zig Drehungen hat, dann kann auch der Steinbeißer am zweiten Tag mal ganz kurz riechen, wie die Unterhose nach dem Sportunterricht.
Kenn ich?
Das Momentum.
Ja, ich kenn's in beiden Fällen. Also ich kenn's vor Sportunterricht, und ich kenn's aber auch, dass der Fisch mal...
Wir haben uns mal getroffen auf Mallorca.
Stimmt,
ein
ja.
Gutes mallorquinisches Restaurant ist nicht einfach zu finden. Mit einer Küche, wo der Garpunkt stimmt, mit einer Fleischqualität, die ein bisschen, ich sag mal, moderne entspricht, wo es nicht einfach die Tradition des 10 Zossens vorhanden ist, mit einer Verarbeitung der Produkte, die auch, ich sag mal, einfach der Masse irgendwie gefällt und trotzdem auf dem Punkt ist. Finde ich schwer. Ich finde das schwer, solche Gastronomien. Aber ich weiß inzwischen ganz genau, wo ich auf Mallorca einen geflammten Thunfisch bekomme mit einer Wasabi-Mayonnaise und keine Ahnung, mit. Ich weiß ganz genau, wo ich eine Miso-Aubergine bekomme. Ich weiß ganz genau, wo ich sowas. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich in Hamburg zum Beispiel ein gutes Hühnerfrikassee bekomme. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich in Hamburg vielleicht ein richtig gutes Rostbeef mit richtig geilen Bratkartoffeln bekomme, wo ich einen geilen Grün in der Kombination, wo wir hatten neulich Matthias auf der Karte. Da habe ich den probiert und da dachte ich so, und mein Gedanke war, oi, das ist sehr gefährlich, sowas in einem Überraschungsmenü auf die Karte zu packen, weil das kein allgemeiner Geschmack mehr ist, weil ich den allgemeinen Geschmack derzeitig ganz gut kenne. Wenn du in der gehobenen Gastronomie unterwegs bist, ist es sehr oft derzeitig ein süß-sauer Geschmack. Harte Säure. Sehr, ha? Weißt du so?
Säuriger ist vor 30 Jahren noch nicht so.
Nee, das ist also, süß-sauer.
Da gab es schon Beurre Blanc oder sowas, aber es gab nicht diese... mittlerweile ist diese Säurespitze eigentlich ohne das kommst du...
Und deshalb die Frage, gibt es einen regionalen Geschmack noch? Also gibt es noch einen... Könntest du noch blind in eine Stadt reisen und sagen, das ist der Geschmack der Stadt? Und ihn auch erlebt haben?
Nee, würde ich mir nicht zutrauen.
Das finde ich schade. Das meine ich mit. Ich bin ein bisschen gelangweilt in der Entdeckung. Ne? Also ich als Profi entdecke immer wieder was. War jetzt gerade in Madrid, der Street XO. Hammerkonzept. Richtig geiles Essen. Hammerkonzept. Laute Musik. Alles ein bisschen überdreht. Und so. Aber der Geschmack war nicht spanisch. Der Geschmack war eher japanisch.
Was waren spanisches Restaurant, also mit spanischen
Gerichten. Mit spanischen 3-Sterne-Koch dahinter, ja.
Achso, 3 Sterne.
Nee, der Laden selber hat, glaube ich, nur 1 Stern, okay. Weil er eben sehr laut und sehr jung und sehr, sehr diskutierbar
ist. Aber erinnerst du dich, ich habe vor ein paar Folgen habe ich davon gesprochen, dass mich persönlich diese Tellersprache anfängt zu langweilen, weil selbst in dem normalsten Restaurant kein Angriff gegen Köche und Köchinnen, sieht man eine Selbstverwirklichung, schau, was ich alles kann auf einem Teller. Ja. Ich war jetzt am Wochenende im Vienna-Essen, hier in Hamburg, wie ich finde, fast auch ein Wirtschaftscharakter.
Ja.
Ja, und auch ein Wirtschaftswunder.
Ja.
Wir waren 4 Personen, wir hatten 4 unterschiedliche Essen und jedes Essen war geil. Jedes Essen war im positivsten Sinne unaufgeregt, aber unglaublich lecker und authentisch.
Ah, da bin ich aber wieder bei dir.
Bist du nicht bei mir?
Doch, was gab's zu essen?
Einer hatte natürlich das Schnitzel. Ich hatte ein Steak, was überragend gut war auf einem Bohnenragout, gegenüber hatte was Vegetarisches, von dem ich nicht mehr genau weiß, was ist. Ich habe aber ein Foto von der Rechnung zugesandt bekommen, deswegen kann ich sie ganz genau vorlesen, was es gegeben hat. Plus die Atmosphäre natürlich, ja. Ist in Vienna einmalig.
Da bin ich bei dir.
Kann man, glaube ich, wirklich genauso sagen.
Vielleicht sollte ich häufiger mal mich unterhalten mit Leuten, die davon Ahnung haben.
Und auch weiterempfehlen. Jetzt pass Obacht, Tim.
Ja, pass Obacht.
Wir hatten 2 Austern. Wir hatten ein überragendes Vitello Tonnato vorweg. 8 € die Austern, 13 Euro das Vitello Tonnato.
Sehr deutsch.
Ein Schnitzel für 23, das Steak für 29,50, dann ein Schellfisch.
Mit?
Habe ich vergessen. Schellfisch, wer hatte den? Ich meine, es war ein Risotto. Passt das? Kann das sein?
Ja.
Und dann noch, das Vegetarische war Spargel und Parmesan. Und dann gab's Vanilleeis. Wie geil ist das denn zum Nachtisch und ein Apple Crumble? Wie eins in der Bullerei. Hast du den eigentlich noch?
Ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade, momentan haben wir Spaghetti-Eis auf der Karte.
Spaghetti-Eis.
So, Hammer. Ist sehr gut. So, danach gab's noch ein Espresso. Der konnte wie in den meisten Restaurants nicht so wirklich was, aber es war einfach,
Espresso-Diss.
Ihr seid ja auch keine Barista. Aber es hat alles gepasst.
Freundchen, komm mal zu mir in den Laden, wir machen einen geilen Espresso.
Der Abend war 10 von 10. Und ich finde, der hatte was von der Wirtschaft.
Ja, da bin ich bei dir. Jetzt rein speisetechnisch ist es halt eine schöne Erfahrung, ein guter Laden, aber es ist noch nicht unbedingt der regionale Geschmack.
Ja, stimmt. Ja, ich frage mich die ganze Zeit, was für Bohnen gab es zu deinem Steak?
Die waren grün. Und es gab auch englische Bohnen. Es war so ein
Bohnenragout. Was ist denn eine englische Bohne?
Was sind englische Bohnen?
Kidneybohnen.
Ja, danke.
Englische Bohnen.
Gott, die Leute wollen mich rauswerfen. Ich bin das auch im auch kulinarischen Podcast, lieber Ralf.
Ah, okay.
Ja?
Der Student.
Ja. So, jetzt reden wir mal darüber, was wir hier auf dem Tisch haben.
Machen wir gleich. Aber was ist für dich der Geschmack der Zukunft, den du einmal siehst und den du dir wünschst?
Wie willst du das mit einem Satz beantworten?
Wir haben Zeit.
Ja, aber ich weiß ja gar nicht. Nee, da würde ich ja...
Was ist die Gastronomie der Zukunft für dich? Auf was können wir uns freuen?
Da können wir uns auf gar nichts freuen.
Warum nicht?
Ja, weil es einfach immer weniger Leute geben wird, die irgendwie das Essen im Restaurant selber zubereiten. Also ich glaube, nach wie vor der Kostendruck oder gerade der Personalkostendruck wird nach wie vor wachsen. Es gibt immer weniger Leute, die halt irgendwie kellnern und kochen wollen.
Gäbe es da einen Lösungsvorschlag für dich?
Ich habe da keinen Lösungsvorschlag. Hast du einen?
Ja, runter, also natürlich Entfristung der Mehrwertsteuer für mich ganz klar. Das lässt uns wirklich ernsthaft für mich eine Forderung für die Gäste.
Runtersetzen oder weg?
Entfristen.
Was ist entfristen?
Dauerhaft runterlassen, was man uns während der Krise zugemutet hat, weil wir in der Zwischenzeit uns vor anderen Problematiken sehen, die ohne diese Unterstützung schon zur Schließung von vielen Läden geführt hätte. Mhm. Und das hat was damit zu tun. Wir brauchen die Vielfalt und wir brauchen die Unterschiedlichkeit und auch die Plätze in der Gastronomie, damit der Mensch, und das haben wir alle während der Corona-Krise gesehen, wenn man uns die sozialen Treffpunkte nimmt, dann kriegen wir alle einen an der Klatsche. Und stimmt. Gastronomie ist mehr als nur Essen und Trinken, es ist ein sozialer Treffpunkt.
Schau nach Frankreich, die Franzosen haben da eine viel bessere Einstellung als wir Deutschen.
Plus, ich glaube auch, dass, und das, da muss man langfristig mal drüber nachdenken, denn das ist ein System, was nicht wirklich funktioniert. Wir sind in einem Lohnsegment, was aus der Vergangenheit auch manchmal der Qualifikation bestimmter Leute auch wirklich entspricht. Aber es ist ein Lohnniveau, von dem Leute immer schwerer leben können.
Ja, ich meine, es ärgert mich auch jeden Monat, wenn ich meine BWA bekomme. Weil du hast im Endeffekt halt, um 18.000 Euro auszubezahlen, hast du im Endeffekt Lohnkosten von fast 36.000 Euro im Monat. Und das ist einfach für die Gastronomie. Ja, ich würde meine Leute... Also meine Frau arbeitet in der Immobilienbranche und wenn ich die Gehälter da sehe und die mit unseren Gehältern vergleiche, muss ich sagen, wenn ich ein Kind hätte, das würde auf keinen Fall in die Gastronomie gehen, obwohl es eigentlich so ein toller Job ist. Und ich würde als Unternehmer, natürlich hätten meine Angestellten einfach mehr Geld verdient, weil sie einfach einen tollen Job machen, weil sie auch flexibel sind und weil sie einfach einen tollen Job machen. Und ich weiß, wie in anderen Sparten, was für Löhne da bezahlt werden. Nur für mich als Unternehmer, ich kann meinem Küchenchef nicht 4.500 Euro netto zahlen, weil dann kann ich den Laden einfach zusperren, weil einfach meine Personalkosten dann einfach, bei mir ist es so, in meinem Restaurant, wenn ich am Jahresende Personalkosten hatte unter 45%, dann war es schon fast wieder ein gutes Jahr. Also nee, Entschuldigung, unter 40%, dann war es ein gutes Jahr. Also von der Rechnung, wie es vor 30 Jahren mal war, 30% Personalkosten, 30% Wareneinsatz, 30% Fixkosten, 10% bleiben übrig. Da sind wir weit weg. Also aber 30% Personalkosten, wenn man selber ein Ausbildungsbetrieb ist, ja, dann wirst du mit 30% Personalkosten im Moment einfach, wenn du daily frisch kochen möchtest und einfach so ein klassisches, also wie es früher in den 60er, 70er, 80er Jahren war, ein Restaurantkonzept fahren möchtest, wirst du auf keinen grünen Zweig kommen.
Ich bin mir keine sicher, Chance. Man wird für Gastronomien einen Schlüssel finden können, ab wann ein Betrieb förderungsfähig ist und ab wann es nicht notwendig ist. Also jetzt, ich bin noch nicht mal dabei, jetzt gerade bei der Bollerei oder ähnlichem. Ich denke einfach, du machst einen wirtschaftlichen Betrieb auf, im Rahmen der Gastronomie als Beispiel und du erwirtschaftest ein Ergebnis am Ende des Jahres und dieses Ergebnis am Ende des Jahres ist spontan sehr positiv. Jetzt möchte ich mich bei meinen Mitarbeitern bedanken und sage, pass auf, zusätzlich zu eurem Gehalt, was ich euch bezahlt habe, zusätzlich zur Krankenversicherung, zusätzlich zum Urlaub, gibt's einen richtig schönen Bonus. Und zwar einen Bonus, der sie vielleicht ein bisschen drüber hinausläuft, als ich, keine Ahnung, einen Burger und eine große Limo bei McDonald's zu kaufen, das soll eine Relevanz haben, auch für Dinge, die man sich vielleicht im Leben leisten kann oder leisten möchte. Eine Gratifikation. Mhm. Und ich finde, dass an dieser Gratifikation der Staat seine Finger wegzuhalten hat. Denn es ist keine Gratifikation für den Staat, es ist eine Gratifikation für den Mitarbeiter. Und wenn ich das Volumen habe, diesem Mitarbeiter das Geld zu geben, dann überlass es doch bitte mir. Und ich möchte ihm eine Wertschätzung, eine Anerkennung machen. Durch diese Wertschätzung, Anerkennung empfindet er vielleicht eine größere Motivation, auch in dieser Branche zu arbeiten, weil er sagt, geil, ich arbeite in einem guten Laden, ich mache einen guten Job und ich werde, wenn ich das wirtschaftliche Risiko, weil das bedeutet das, wenn ich einen Laden habe, der nicht funktioniert, dann gehe ich pleite, dann muss ich ihn zumachen, dann ist der Arbeitsplatz nicht mehr da. Ich will aber diesen Arbeitsplatz, muss ich erstmal so konstruieren, dass er am Ende des Jahres noch da ist. Jetzt haben wir das Ergebnis, das ist geil. Ich möchte meine Mitarbeiter extrem gut entlohnen und danke dafür sagen. Und dann sage ich, lieber Vaterstaat, haltet eure Finger da weg, ja, weil es geht euch nichts an. Ihr habt nichts dafür getan, dass dieser Betrieb so gut lief. Es waren die Mitarbeiter, die es gut lief. Es war der Unternehmer, der das unternehmerische Risiko getragen hat. Bitte haltet doch eure Griffel weg von einem Geschenk, von einer Wertschätzung. Und leider ist es nicht so. Es muss versteuert werden. Also um einem Mitarbeiter 500 Euro netto ankommen zu lassen, bin ich ungefähr bei 1200 Euro, die ich, glaube ich, ausgeben muss. Das heißt, da geht erstmal über die Hälfte weg. Und das ist das,
was nicht akzeptabel ist. Und ich auf der einen Seite, ich meine, ich verstehe es natürlich, dass natürlich der Bankenmanager XY, der irgendwie dann 2,4 Millionen Euro Boni irgendwie am Jahresende bekommt, ja bitte, das darf der gerne versteuern. Aber es darf doch nicht irgendwie der kleine Service-Mitarbeiter oder die Service-Mitarbeiterin, die dann wirklich irgendwie, wo du sagst am Jahresende, hey, war geil. Wir haben jetzt einfach, ihr habt jetzt irgendwie gerade November, Dezember, habt ihr richtig irgendwie gekeult und ey, ich möchte euch einfach 500 Euro gut geben. Und dann kann es nicht sein, dass es ist, wenn du das für 10 Leute machen willst, dass es dich dann irgendwie 8.000 Euro kostet, 12.000 Euro kostet, nur dass irgendwie ein 5.000 Euro bei den Mitarbeitern also dass 500 Euro bei den einzelnen Mitarbeitern ankommt.
Ich glaube,
das geht nicht. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, weißt du, ob ich jetzt die Subventionierung, wenn ich die schaue im Ackerbau oder in der Viehzucht oder in der Massentierhaltung, weißt du, da wird alles irgendwie EU-weit subventioniert und wir in Deutschland schaffen es aber nicht gerade solche also diese Dorfkneipen, diese Restaurants, die ja wirklich was fürs Allgemeinwohl auch tun, dass diese Leute irgendwie halt überhaupt nicht unterstützt werden. Und auf der anderen Seite, jede blöde, ob es Burger King, McDonald's ist, die kriegen halt 7% Mehrwertsteuer und wir haben irgendwie die 19% Mehrwertsteuer im Restaurant. Ey, entschuldige mal, finde doch den Fehler. Wer macht denn was für, Gutes für die Gesellschaft und wer macht eigentlich nicht so viel Gutes
für die Gesellschaft? Ich glaube, dass den meisten nun überhaupt nicht bewusst war, vor Corona, nach Corona jetzt ein bisschen mehr, wie fragil Gastronomie ist. Und dass wir es vielleicht viel zu selbstverständlich genommen haben als Verbraucher, die Gastronomie. Weil all das, was ihr hier erzählt, und Gastronomie sind ja die, die es wirklich am meisten, fast mit am meisten getroffen hat, durch und während der Pandemie.
Nochmal, ist, nicht ich, nur, ne?
Ja, ja,
ich will nur mal sagen, aber wir sind nun mal beide Gastronomen und Köche, deshalb, wovon sollen wir reden? Gerade vom Kulturwesen,
Ich glaube, den Leuten ist es vielleicht gar nicht bewusst, wie fragil die Gastronomie ist. Ich habe jetzt gerade gelesen, hat ein toller neuer Frühstücks- oder ein Laden in Hamburg aufgemacht. Und 2 Wochen später bittet er schon auf allen Kanälen nach Mitarbeitenden, weil der Gastronom erfüllt sich einen Traum, er geht diesen Schritt und sagt, ich mache das, nee, nicht das Morgenmuffel, ausnahmsweise nicht, Bega oder so heißt das, Heusweg, Ecke Lutherothstraße. Aber, also er traut sich was oder sie trauen sich was, obwohl denen so hart die Mitarbeiter fehlen. Das ist ja eigentlich unglaublich, wie viele Mitarbeitende in der Gastronomie mittlerweile fehlen. Sie sind alle weg. Mhm. Und das, was du jetzt hier erzählst, kann man es denen ja fast nicht verübeln, dass die irgendwo hinwollen, wo sie eine scheiß Gratifikation bekommen.
Nee, kann man auch nicht.
Eben.
Also nochmal, der Mitarbeiter trägt hier an dieser Diskussion gar keine
Schuld. Nein, ich bin voll bei dir.
Es ist ein System, da gibt es eine Teilschuld auf unserer Seite und es gibt aber auch eine Teilschuld auf anderer Seite, weil man sich zu wenig damit beschäftigt hat. Jetzt muss man ehrlich sagen, warum hat Gastronomie vor 20 Jahren so gut funktioniert?
Hier. Und
weil der, und das will ich jetzt nicht jedem vorsetzen, aber weil jeder Gastronom sich 1.000 Euro irgendwie am Tag raus, 1.000 Mark aus der Kasse genommen hat und konnte davon leben. Ja. Das heißt, damit hat er sein persönliches Risiko abgedeckt. Das meine ich wirklich so. Warum? Weil natürlich wurden auch an der einen oder anderen Stelle Löhne so bezahlt, die wo es gab die offiziellen Papiere und die inoffiziellen Papiere. Das jetzt mit den, und nochmal, es ist keine Aufforderung für Beschiss, aber wir müssen sehen, dass an,
das wäre aber schön.
Nein, aber wir müssen endlich sehen, mal eine Schlagzeile, dass die Transparenz, die wir herstellen, eine gute Transparenz ist.
Melzer aber, fordert, kein Schiss vor
aber
Beschiss.
Eine bestimmte Systematik auch offenbart, die per se falsch ist, an die sich aber alle gewöhnt haben. Der Verbraucher mit der Preisgestaltung, was er bereit ist zu zahlen. Nochmal, wir können brauchen nicht diskutieren. Jedes Gericht unter 10 Euro heutzutage in irgendeinem Lokal macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn mehr. Egal, was es ist. Weil du musst den gesamten Aufwand dagegen rechnen. Ob das jetzt nur eine Portion Pommes ist oder so, das kannst du machen. Wenn ich jetzt aber mit meiner Bullerei, jetzt habe ich 40 Sitzplätze, ich verkaufe 500 Portionen Pommes für 5 Euro. Da sehen alle so, oh, wie geil ist das denn? Da sehe ich aber 2500 Euro Einnahmen. Jetzt habe ich Miete, Möbel plus die Personalkosten dafür, plus die Sozialabgaben, plus das wirtschaftliche Risiko, weil ich nicht jeden Tag was verkaufe. So, und schon ist es nicht mehr funktional. Mhm. Simple as it is. Und da glaube ich einfach, und das ist ja nur eine Provokation von meiner Seite aus, zu sagen, gibt es vielleicht die Möglichkeiten? Wir hatten jetzt im vergangenen Jahr ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, einen Energiezuschuss oder so? Ein
Energiekostenzuschuss.
Energiekostenzuschuss zu bezahlen, ich glaube, von Höhe von 3.000 Euro. Und das ist super. Der war sozusagen steuerfrei. Die haben wir genutzt. Nicht, dass wir 3.000 Euro Steuern gespart haben. Aber das konnten wir an unsere Mitarbeiter weiterreichen, damit sie sozusagen gegen wirtschaftliche Schwankungen gewappnet waren.
Das war brutto für netto. Und das war eine super Aktion.
Wäre es nicht eine Idee, mal dem Gast auch sympathisch aufzulisten, was im Preis eines Burgers steckt?
Nein.
Entschuldige mal, ich meine, du gehst ins Restaurant und willst einen schönen Abend haben, willst dich erstmal nicht irgendwie eine halbe DIN A4 oder eine DIN A4 Seite lesen, was der arme Gastronom alles für dich anstellen möchte.
Aber also, reden tut ihr trotzdem drüber.
Nee, ich meine, wir können uns jetzt heute hier, weil wir ja ein Gastro-Podcast sind, darüber auch können wir uns unterhalten, aber ja. Hey, lass doch bitte die Gäste hin. Okay. Gut. Also das ist, ich war jetzt bei Hard Over Fair und da ging es ja irgendwie um Tierwohl und Dings und diese Diskussion, wenn es um das persönliche Essverhalten und Essgewohnheiten geht, das ist ein Ding, da sind die Leute extrem sensibel und sehr schnell extrem angepisst, habe ich das Gefühl. Natürlich auch berechtigt, aber es letztendlich haben wir, zumindest ich in der Sendung, nur ein paar Vorschläge gebracht und habe da schon wirklich viele sehr negative Rückmeldungen zum Teil bekommen.
Mhm. Auf Social Media oder?
Jupp.
Okay. Also.
Glaubst du an Roboter in der Küche?
Nein.
Wirklich nicht?
Nein.
Das finde ich faszinierend. Warum nicht?
Also an welche, du meinst die auch also mit, die kommt, mit drei
kommt,
Armen kochen?
Es kommt drauf an. Also ich gehe immer von einem 40 bis 50 Sitzplätze-Restaurant aus.
Ja, das ist romantisch.
Und aber ich bin ein Romantiker.
Ja.
Tim ist mehr so der
Lust. Und da brauche ich keinen Roboter.
Jetzt halt mal realistisch.
Auf der anderen Seite, ich meine, Simon Dress hat mir jetzt erzählt, er hat jetzt irgendwie eine neue Spätzlemaschine und eine neue Maultaschenmaschine und die Spätzlemaschine, die kann irgendwie in der Stunde irgendwie 48 Kilo Spätzleteig zu Spätzle verarbeiten.
Also muss man sagen, ist nicht für sein Restaurant, sondern für sein Lebensmitteleinzelhandelsprodukt, ja?
Und solche Sachen, ja, aber jetzt bitte nicht im Restaurant. Ich meine, stell dir mal vor, du stehst dann irgendwie in der Küche und hast noch drei Küchenroboter drin, weil einen Mensch brauchst du ja.
Ist immer noch besser, als wenn Steffen Hensler kochen würde.
Du bist ein kleiner
Kuriot
manchmal.
So, nee, aber habe ich mir vorgestellt. Nein, aber Spaß. Also,
Krass.
Ne? Krass, Steffi. Also, nee, aber...
Nee, ich bin gegen Küchenroboter.
Warum? Ein Pizzateig ausrollen, Tomatensauce, Käse draufpflanzen, ab in den Ofen, dankeschön.
Nicht mehr die Finger verbrennen, zum Arzt müssen und ausfallen.
Die Fritteuse bei McDonald's. Mit Timer.
Entschuldigung, ja, jetzt habe ich den Roboter einmal programmiert. Jetzt macht er das irgendwie halt 5 Tage und danach ist Kartenwechsel. Danach muss ich den anderthalb Tage wieder umprogrammieren.
Nee, das macht ja Leute für dich, genauso wie das Internet. Das hast du ja auch selber nicht eingerichtet.
Ach, hör auf, ey. Und dann hast du einmal den Laden voll und dann bleibt der blöde Roboter stehen. Was machst du dann?
Oder du hast Stromausfall.
Dann ruf ich einen Pizzaservice an bei dem 40-50 Sitzplatzladen und sag, du Diggi, ja, ich steck in der Scheiße. Kannst du mal eben.
Nein, ich befürchte ja auch, dass es irgendwann vielleicht mal in der Zukunft so sein wird. sein sollte, aber ich bin auch echt froh, dass ich mittlerweile schon über 50 bin und dass dieses Schiff an mir vorbeifährt.
Weil wollte ich gerade sagen, auf der einen Seite keine Mitarbeiter, aber Roboter willst du auch nicht haben. Und eine Schließung ist auch scheiße. Also irgendwann musst du ja mal was Konstruktives dazu beitragen.
Ja, du, deswegen kenne ich ja im Moment schon, weil Küche ist bei mir gut besetzt.
Ja, ich finde das wirklich super, dass du sagst irgendwie, ich bin froh, dass ich 50 bin. Ich bin auch froh. Ich bin auch wirklich froh, dass ich mich nicht mehr mit allen Sachen auseinandersetzen muss. Wenn ich jetzt mal eine durchschnittliche Gastro-Karriere betrachte, habe ich noch 10 Jahre. Ich glaube, da wird wahnsinnig viel passieren. Aber in dem Zeitpunkt, wo ich mal den Kochlöffel an den Nagel hänge, bin ich, glaube ich, froh, dass ich nicht jeden Scheiß mitmachen muss. Bin ich sehr überzeugt von. Also es werden Herausforderungen kommen. Es werden Herausforderungen kommen, die sind gigantisch. Gigantisch. Das wird uns alle noch, Ernährung, Gastronomie, Kulinarik, Genuss wird sich solchen Herausforderungen stellen müssen in der Zukunft, auf die es in meinen Augen heutzutage noch absolut keine einzige Antwort gibt.
Noch.
Und wenn es Antworten geben wird...
Das war eigentlich das Wort zum Sonntag.
Dankeschön.
Ja. Am Montag schon.
Und wenn wir schon bei den Dingen sind, die sich ein Ralf Zacherl entziehen möchte, dann muss man jetzt doch ein bisschen ketzerisch fragen, warum konnte er sich über all die Jahre dem Trend-Kochbuch sich entziehen, um am Ende des Tages doch ein Kochbuch rauszubringen, nämlich Zacherl macht Feierabend, so heißt das ganze Ding. After-Work-Rezepte schnell, einfach frisch. Deswegen haben wir just in diesem Moment hier ja eine wunderbare, was ist das, eine Vespa, ein Abendbrot? Wie nennt man das?
Brotzeit. Das ist
eine Zündab.
Was? Eine Zündab. Zoom auf den Zündab. Das stelle ich mir auch gut vor. mit so einem Helm, der gar nichts nutzt.
Danke, Oberkörper und Weste.
Wir haben hier ein handfestes Abendbrot-Kredenz bekommen. Beschreibt mal bitte wenigstens ganz kurz, dass die Leute wissen, was wir hier haben, was es alles so gibt, bitte.
Wo ist Rigi denn? Er soll ein Bild davon machen.
Hat er schon längst gemacht. Okay, gut. Zu dem Zeitpunkt hattest du dich in Rage geredet.
Ach ja.
Also, was haben wir hier? Brote, unterschiedlichste.
Ja, es ist ein bisschen käselastig, aber es ist ein bisschen Schinken dabei, ein bisschen Salat.
Ich finde, du machst es sehr schlecht gerade.
Ja, finde ich auch.
Ich bin immer der Anwalt des Gastes, aber das machst du gerade sehr schlecht.
Das ist wirklich jetzt auch nicht wertschätzend gerade. Wie
abwerten. Okay, Entschuldigung. Nein, letztendlich ist es viel zu viel für 3 Personen, was ihr da hingestellt
habt. Was? Nicht besser.
Auch wieder negativ.
Okay, ich gebe die Moderation nochmal ab.
Nein, es ist diese Berliner Art, weißt du? Egal, wie man es meint. Nee, ist aber viel zu viel hier. Nee, ist auch zu viel Käse.
Ist nicht nachhaltig.
Was ist denn los mit dir?
Und wir haben Milch. Lieblingsgetränk des Ralf Zahl.
Was ist denn los mit dir?
Ich habe auch schon 2 Gläser getrunken.
Milch. Ja, eine Milch. Und den merkt man.
Wenn du Laktoseintoleranz hast.
Also komm, Ralf, warum konntest du dich all die Jahre einem Kochbuch entziehen und nun machst du ein Kochbuch, was ja nicht wirklich Kochen ist, sondern Abendbrot?
Meines Kochbuch, genau das Kochbuch. Ich habe die ganzen Jahre kein Kochbuch gemacht, weil ich gesagt habe, es gibt genug Kochbücher. Und ich muss jetzt auch nicht nochmal eins schreiben. Aber Zacherl macht Feierabend wollte ich dann schreiben, weil es einfach so, das Kochbuch, das hat definitiv noch gefehlt. Weil es passt in den Zeitgeist. Also
ist das hier ein Rezept aus deinem Kochbuch jetzt?
Nö. Leider nicht.
Hat er richtig erkannt.
Welche Aufgabe hat so ein Kochbuch?
Soll andere Menschen zum Kochen bringen.
Und inwiefern kann das ein Kochbuch?
Indem es halt dir einen sehr einfachen Weg, unfallfrei von A nach B ermöglicht. Mhm. Zum Teil vielleicht, weil der Vorschlag in dem Kochbuch ein bisschen gesünder ist, wie du es zum Beispiel zu Hause her kanntest.
Wie ich es zu Hause koche. Jetzt nennt man die freche Kollege.
Ich meine jetzt so ich habe du in den Raum
geworfen. Der Mensch, du.
Oder wie derjenige es vielleicht im Vorfeld davor kannte. Also wir machen zum Beispiel jetzt, wir machen da so einen ganz kleinen Garnelencocktail. Garnelencocktail in den 80er Jahren, der heiße Scheiß. Wir machen aber die Cocktailsoße statt mit Mayonnaise mit Hüttenkäse. Und das funktioniert so affensimpel. Du nimmst einfach 3 Esslöffel Hüttenkäse, 1 Esslöffel Ketchup, machst ein bisschen Meerrettich dazu, ein bisschen Cayennepfeffer, ein bisschen Salz, ein bisschen Zitronensaft und deine Cocktailsoße ist fertig, nimmst ein paar Pellkartoffeln, kochst die, kaufst ein paar Cocktailgarnelen ein, machst ein bisschen rohe kleingeschnittenen Staudensellerie für den Knack dazu und dann hast du ein schönes Abendessen. Und das kann, das also sobald ein Achtjähriger einigermaßen für sich lesen kann, kann er dieses Rezept ohne Probleme nachkochen und er hat ein leckeres Abendessen.
Was ist eigentlich die Geschichte von Cocktailsoße?
Kannst du die Frage beantworten oder warum stellst du die?
Kannst du das mal googeln?
Nee, wir lassen uns erstmal überlegen.
Weil für mich ist Cocktail was zum Saufen.
Ja, hast du recht. Also deshalb frage ich mich wurde die Cocktailsoße nicht auch immer in so einem Martini-Glas oder sowas angerichtet und irgendwie feilgeboten?
Also, daher heißt es Cocktailsoße?
Weiß ich nicht. Warum heißt Cocktailsoße ist bestimmt nichts Schweiniges. Schweinig, ja.
Ja, ganz gut.
Du, den Ansatz finde ich aber echt gut. Einmal soll mit vollem Mund nicht sprechen.
Hast du gerade gesagt, findest du deine Frage ganz gut?
Ja.
Super.
Ist doch toll, ich biete Abwechslung, sonst finde ich meine Antworten immer brillant. Jetzt finde ich meine Fragen brillant. Auch mal eine ganz andere Färbung. Also generell haben wir hier eine richtig schöne Vesperzeit, also eine richtig tolle Brotzeit, Kirschtomaten, Oliven, Weintrauben, kleine Grissinis, die richtig geilen Cracker, die ich echt für mich wiederentdeckt habe.
Oh ja, Tuck-Cracker. Also, nee, nicht Tuck.
Nee, das
wie heißen die noch?
Die ich wieder für mich entdeckt habe, die wirklich eine Reminiszenz an die an den Partykeller der 80er sind, wo viele ungewollte Schwangerschaften entstanden sind. Das ist hier so ein bisschen moderner, das ist hier so ein bisschen moderner Käseigel, aber auch traditioneller Käseigel. Also es ist so, wenn du nicht kochen kannst, ist meine Rede von vor 20 Jahren, dann mach Armbrot. So, wenn, was kann ich, was soll ich kochen, wenn ich nicht kochen kann? Das ist genauso, wo soll ich hinfahren, wenn ich keinen Führerschein habe? Ja, dann nimm dir ein Taxi. Also geh essen oder aber mach was ganz Einfaches und mach Armbrot. Bisschen Wurst, ein bisschen Käse, schöne Butter. Vielleicht ein bisschen auf die Produktqualität achten. Hier, das Brot ist sehr, sehr geil. Die Käse, die Butter, die Wurst. Es gibt so Dinge, auf die man achten kann. Und dann ist das eine vollwertige Mahlzeit. Es ist eine der Sachen, die ich mir übrigens immer auf Reisen bestelle. Immer.
Was?
Ja, wenn ich auf Reisen bin für Kitchen Impossible und es gibt Momente, da muss ich abends anreisen, obwohl ich erst morgens drehe oder erst morgens arbeiten muss, weil die Flugverbindung nicht oder die Anreisemöglichkeiten nicht anders sind. Und dann komme ich so spät, wie es geht, an. Und dann möchte ich nicht mehr Roomservice, Club Sandwich und Burger, was da irgendwie lustlos zusammengeballert wird, sondern ich bitte immer um eine Brotzeit. Ah, ja. Und ich liebe das. Ich liebe das, wenn da unterschiedlich ein bisschen Senf dazu, ein bisschen Meerrettich, was zum Tun. Der Käse qualitativ gut ist und nicht nur Resterampe vom Frühstücksbuffet. Mhm. Ich finde das richtig, richtig toll. Und ich finde, das ist eigentlich eins der besten Essen, die man auch in einer großen Gruppe haben kann, wenn man sich gar nicht so genau kennt. Was mag der eine? Ich will jetzt nicht die ganze Zeit in der Küche stehen. Ich möchte dem Gespräch folgen. Vielleicht wollen wir Karten kloppen nebenbei. Kannst du nicht Skat?
Ja, ich.
Poker?
Ich spiele mehr Schafkopf und Doppelkopf, aber ich kann auch Skat spielen.
Ja, Skat ist mir also immer wenn du Doppelkopf spielst, kannst du auch Skat spielen.
Ja, aber Skat ist halt langweilig gegen Doppelkopf.
Findest du?
Spielst du Doppelkopf?
Nee, kann ich
ja nicht. Ja, gut. Skat ist halt deswegen ein langweiliges Spiel, weil, also finde ich. Ich bin ja mit Schafkopf und Doppelkopf groß geworden. Und Skat hast du halt immer nur, da hast du halt nur zwei andere Parteien. Ich meine, bei Schafkopf und Doppelkopf hast du halt drei andere Parteien. Du hast halt viel unterschiedlichere Spielsituationen. Und ich meine, im Doppelkopf hast du halt im normalen Spiel 26 Trümpfe. Ich meine, beim Skat hast du gerade mal je nach Spiel.
Spielst du Karten?
Ja, ich überlege die ganze Zeit, früher haben wir immer, was haben wir zu Doppelkopf gesagt? Es gab so ein Sprichwort, also Skat hast du ja klassisch auf dem Land eher in der Männerrunde gespielt und wir bewegen uns historisch gesehen auch in einem traditionellen Rahmen, vorsichtig, liebe HörerInnen, war Skat eher in einer Dreierrunde und es war auch gerne genutzt von Männern oder männlichen Wesen, die in einer ländlichen Region verweilt haben, die vielleicht nicht mehr ganz so glücklich zu Hause waren und keinen Hobbykeller hatten, keinen Raum vielleicht im dritten Stock wurden, um einfach mal weg von zu Hause zu sein. Da hat man Karten gespielt, damit man einen Grund hatte, aber eigentlich ist man in die Kneipe, hat sich einen geballert und hin und wieder hat man ein bisschen Schinken mit nach Hause gebracht.
Ja, auch schön.
Doppelkopf ist sozusagen, und da hatten wir so eine Redewendung, ich kriege sie nur nicht mehr auf die Reihe, Achtung, auch hier wieder ein historisches Zitat, was gar kein Zitat wird, dass das eher so ist für, ja, Skat ist halt Doppelkopf ist halt Skat für verheiratete Leute. Für Leute, weil es immer nur per der Freitagabend, die Dreierrunde ist zersprengt worden und es wurde der, komm, So, Klaus und Renate haben sich getroffen mit Ralf und Ingrid.
Ey, meine Mutter ist Ingrid.
So, ist das so?
Ja, nehmen wir mal eine Simone.
Und früher war es Klaus, Tim und Ralf.
Ja, aber,
und einer ist geflogen.
Aber spielst du Karten?
Ja, aber ich kann es nicht. Das.
Okay.
Ja. Na, ich spiele um das Spiel. Ich liebe zu spielen. Ich liebe mit Leuten zu sein. Ich liebe immer dieses, auch ein bisschen ablenken. Ich finde es ganz geil, wenn man ein bisschen was tut nebenbei, ein bisschen dumm rumsabbelt. Ich sag mal beim Skat, beim Reizen, beim Pokern, beim Provozieren. So, und nebenbei aber wirklich über gute Dinge sprechen kann, die einen auch wirklich nachhaltig bewegen, weil man eben diesen unangenehmen Schweigemoment nicht so sehr hat. Also, wenn man sich nichts zu erzählen hat, kann man sagen, hier, du gibst.
Und nachhaltig ist das Wort der Stunde, weil Dankeschön. Das ist auch so ein bisschen die Lebensphilosophie hier von unserem Kollegen Ralf Zacherl, der ja deutlich mehr Gemüse und Salate mittlerweile isst als überhaupt nur Fleisch oder Fisch. Und dementsprechend ist das auch weniger Fleisch- und Fischlastig höchstwahrscheinlich dein Feierabend.
Das Gute, man sieht es ihm nicht an.
Ja, nun,
Oder geht es gar nicht mehr anders? Heute kauft sonst keiner mehr, wenn es nicht wirklich etwas fleischfreier ist.
Nein, ich meine, das ist ja mein Buch und deswegen heißt der Zacherl Machtfeierabend. Und das ist schon so von der Zusammenstellung eigentlich so, wie ich mich eigentlich auch die meiste Zeit ernähre. Mhm. Also da sind auch Bäckchen dabei, da ist auch Kalbsrücken dabei, da ist auch Osobuco dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein vegetarisches oder ein veganes Kochbuch ist, aber es gibt halt auch vegane Rezepte, es gibt auch vegetarische Rezepte und es ist ein bunter Mix. Also es schließt nicht aus. Also und ich möchte auch nicht, ich meine, das ist ja immer die Leute, die sich halt nur vegan ernähren oder nur vegetarisch. Also ich verwende schon gerne Butter, ich mag auch Käse und ich mag auch ab und zu mal einen Fisch oder ein Stück Fleisch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wenn jetzt kein Fleisch oder kein Fisch oder kein Käse auf dem Tisch ist, dass ich dann sage, sag mal, gibt's jetzt was zu essen oder gibt's nichts zu essen? Also es ist halt auf tierische Produkte zu verzichten, heißt nicht gleichzeitig verzichte auf Genuss. Wobei, hättest du mich das vor 25 Jahren gefragt, hätte ich schon noch auch gesagt, so naja, also zur Not geht's mal einen Tag, aber bitte nicht zwei oder drei am Stück. Und mittlerweile hat sich da auch meine Einstellung wirklich geändert.
Seid ihr früh oder Spätabendesser?
Also ich kann abends um 10:30 kann ich eine Schweinshaxe mit viel Knödel und Bayerischkraut essen und kann mich aber auch ohne Probleme eine Stunde später ins Bett legen und total schlafen wie ein Baby. Also ich kann nachts und spät essen und ich kann auch nachts und spät viel essen.
Du auch, ne?
Ja, das liegt aber daran, dass ich auch spät aufstehe. Also mein Rhythmus ist ein anderer. Ja. Also wenn ich jetzt spät esse und dann sofort ins Bett gehe, dann habe ich auch zu kämpfen, wie jeder andere Mensch auch. Also wenn du jetzt um 17 Uhr essen würdest und um 18 Uhr ins Bett gehst, weil deine Mutti dir das sagt, dann ist das genauso spät wie abends um 10:30 für jemanden, der seit Jahrzehnten einen Nachtrhythmus hat. Also ich glaube an sowas wie die biologische Uhr, dass sie sich grundsätzlich nicht überlisten lässt. Also das nicht immer ganz so geil ist, ganz so spät zu essen, dass das schon auch ein bisschen was mit der Verdauung macht, aber am Ende des Tages esse ich dann, wenn ich die Zeit habe. Manchmal habe ich um 18 Uhr Zeit und manchmal habe ich um 11 Uhr Zeit.
Seid ihr eher warm oder eher kalt Abendesser?
Also ich bin ja so, wenn ich abends spät esse, dann stelle ich mich garantiert nicht an den Herd und mache mir warmes Essen. Dann mache ich das, was Ralf gerade eben schon gesagt hat, dann röste ich mir vielleicht eine Scheibe Brot noch, so um die dann geil zu belegen, damit das Brot genusssicherer wird. Aber dann bin ich eher in der Abendbrot-Mentalität. Und vielleicht habe ich noch was vom Vortag da liegen, so wie jetzt. Also ich weiß, dass jetzt gerade bei mir zu Hause Spargel und Kartoffeln auf dem Herd stehen. Und wenn ich heute Abend nach Hause komme und das steht dann noch, dann werde ich mir Bratkartoffeln machen.
Der Spargel war aber schon gemacht oder den musst du?
Nee, den habe ich für gestern gemacht.
Okay, also der ist schon gemacht.
Der ist über, aber den esse ich heute Abend. Heute esse ich nur Bratkartoffeln, so, weil ich mich drauf freue. So, das ist dann so schnipp, schnipp, 3 Minuten, 4 Minuten.
Und wenn die weg sind scheiße?
Wie, wenn die weg sind?
Nee, du hast das jetzt wahrscheinlich vom geistigen Auge. Kann ja sein, dass jemand schon weggegessen
hat. Dafür, für solche Fälle, ich habe immer ein gutes Brot zu Hause und Fleischsalat.
Weil das ist ja das Ätzendste, wenn man heimkommt und sich auf was gefreut hat, dann ist
ganz schlimm.
Doch weg.
Ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Deshalb, das weiß meine Familie nicht, lecke ich auch alles an, bevor ich gehe.
Ja gut, das nutzt ja eher nur in der Nachbetrachtung etwas. Und du bist eher, habe ich in deinem Kochbuch gelesen, bist eher der Warmesser.
Ich bin eher der Warmesser. Ja, ich bin, ja, ich bin, das, ja. Ich esse gerne warm abends.
Gut, sehr gut
verantwortet. Aber ich könnte auch, ja, es kommt ja. Ich,
das liegt an deiner Fragestellung.
Es kommt ja immer drauf an. Ich meine, falls ich jetzt zufälligerweise mal mittags richtig opulent gegessen hätte, also ich habe auch nichts gegen abends eine Brotzeit. Also ich mag ja ein ganz normales Brot irgendwie.
Findest du nicht,
Butter, Radieschen und ein bisschen Kresse drauf und das Leben ist bunt. Also das ist total schön.
Also ich bin in der Tat auch eher kalt oder lauwarm, finde ich geiler, als heiß. Aber findest du nicht auch, dass es seit 10 Jahren keine geilen heißen Hauptgänge mehr gibt?
Hauptgänge.
Also wie gesagt, ich meine, bei mir in meinem Laden hat ja mein Küchenchef absolut freie Hand.
Ja.
Und ich weiß noch, was wir früher für ein Prozedere hatten.
Ja.
Also ich bin ja auch noch mit dieser Philosophie groß geworden.
Ja.
Koch die Soße auf dem Teller nicht, ist der Teller nicht zu heiß.
Ja.
Ja, aber wenn du einen Teller mit normalen Händen aus dem Resche hochheben konntest, war der Teller definitiv schon mal zu kalt, weil die Teller hatten alle 90 Grad.
Ja.
Und mittlerweile haben wir wirklich so dieses dieses mediterrane Essverhalten, das haben wir uns wirklich angewöhnt.
Ja.
Muss aber auch sagen, dadurch ist es halt nicht mehr ganz so stressig in der Küche.
Hm.
Und deswegen muss ich sagen, also wenn ich irgendwo Gastkoch bin, mache ich mich immer noch auch heute sehr unbeliebt, weil ich halt die Reschos halt echt heiß mache.
Das
weil ich sag so, sorry, ich will lieber ein bisschen entspannter anrichten, deswegen möchte ich einfach einen flammheißen Teller und nicht irgendwie so einen 35 Grad Teller. Also der so Handtemperatur hat. Nee, das nervt mich. Das nervt mich ja. Da werde ich auch dann relativ schnell zum Spießer. Heute.
Sagst du ja oder nein zu meiner Frage?
Aber machst du das am Teller fest? Die Temperatur des Tellers meinst du?
Nee, ich finde einfach, dass du ganz selten noch Hauptgänge kriegst, die entweder die auf wie ein heißer Hauptgang rüberkommen. Du kriegst Hauptgänge, ja, aber so richtig Hauptgänge sind sie halt nicht mehr, weil sie nicht mehr so richtig heiß sind.
Also das sind halt, die kommen schon so an, wo du sagst, du musst jetzt, darfst dich jetzt eigentlich gar nicht über die Qualität des Essens unterhalten, weil du musst jetzt einfach jetzt konzentriert 5 Minuten durchessen. Weil wenn du entspannt isst, 10 Minuten, Viertelstunde, hast du die letzten 6, 8 Minuten, hast dann wirklich so ein Essen von der Temperatur wie so ein lauwarmer Händedruck.
Ja.
Und was einfach, und ja, ich, da habe ich halt gerne irgendwie, dann sollte irgendwie das Blumenkohl, Miso, bla bla bla, Püree, sollte halt wirklich auch die 90 Grad haben, dass irgendwie die Sous-Vide rückwärts gegarte und 5-mal gestreichelte Milchlammschulter dann wirklich auch noch ein bisschen Temperatur hat, weil ich würde die ungern halt bei 38 Grad essen.
So.
Aber aufgrund deiner Fragestellung könnte man darauf hindeuten, dass das Essen generell eher zu kalt an den Tisch kommt. Und dann wäre doch die Frage, warum?
Nö, nicht zu kalt. Grundsätzlich habe ich das manchmal so, dass ich sage, ja, wenn du eine Kerntemperatur von 48 Grad anstrebst, das Ding anrichtest und das 6 Minuten später bei mir auf dem Teller, also am Tisch ist, was soll denn da passieren? In der Zeit kühlt Badewasser aus.
Mhm.
Und das hat schon keine Temperatur. Das ist jetzt auch viel zu weit. Mich hat es einfach nur interessiert.
Es ist ja heutzutage, du hast halt stellenweise, ich finde doch manche Trends irgendwie so, da hast du dann irgendwie eine Präsentationsfläche, da werden dann irgendwie mit kleinen Tupfen und mit der Pinzette irgendwie 36 kleine Icons gemacht, ja. Und dann wird irgendwie ein Geleeblatt drüber gelegt, wo du sagst, wenn du schon so filigran und kleinteilig anrichtest, warum legst du Sack dann noch ein Geleeblatt drüber, dass es keiner sieht irgendwie?
Also Geleeblatt finde ich sowieso richtig scheiße.
Toll, danke für diesen Beitrag.
Das muss ja auch gar nicht gelesen sein oder sonst irgendwas, aber dann denkst du nicht zu.
Denk doch nochmal an die Buffets früher in den 70er Jahren vom Metzger.
Aber er meint es doch auch nur bildlich, dass du dich da irgendwie verwichst und dann machst du was drüber und dann siehst du die ganze Wichse doch nicht. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise.
Ja, bitte, entschuldige.
Ja,
das ist auch gerade. Wichse streichen wir jetzt aber nochmal raus.
Selbst nicht, was hier los ist, die ganze Pisse.
Wann hast du denn, du hast deine erste Sendung wann gehabt?
Ich glaube 2001 oder 2002.
Und die hieß?
Zacherl einfach kochen.
Was war die zweite Sendung? Ein bisschen Kerner Köche, kann das sein? Kerners Köche so?
Ja, das war relativ parallel. Kerners Köche, die Kochprofis und nebenher Planet Cook, das schöne Kinderformat, nicht zu vergessen, ja?
Hello, ihr Geschmackspiraten. Ha? Nee, kannst du haben.
Nee,
kannst
du haben den
Knist. Ist der Brummknust.
Ja.
Die Restaurantprofis.
Restaurantprofis? Nee, du meinst...
Die Kochprofis. Kann man? Also ihr wart ja sozusagen die erste...
Wir waren die Ersten und die Besten und die Einzigen eigentlich.
Ich wollte nichts anderes sagen. Sie waren die Ersten, die Besten die Einzigen,
die es richtig gut gemacht haben.
Die sich Restaurants vorgenommen haben, sie auf links gekrempelt haben, ob der Missstände, die Missstände sozusagen beseitigt haben, um dann von dannen zu ziehen und sie wieder auf den Weg des Erfolges verholfen haben. Richtig?
Ja.
Also man hat, ihr habt Konzepte, Gastronomiekonzepte beraten, die in Schlingern geraten sind und habt denen Hilfestellung gegeben, damit sie nicht nur wirtschaftlich, sondern teilweise auch
inhaltlich. Bis später Rachte Restauranttester.
Wurde dann Rachte Restauranttester, wurde dann
Raue.
Wie heißt der andere? Frank Rosin.
Rosin.
Rosins Restauranttester, oder wie heißt das?
Restaurant Retter, glaube ich.
Rosins Restaurants oder irgendwie Rosins.
Irgendeine Alliteration.
Aber wir haben Frank, Entschuldigung, Frank, ich kenne die Titel meiner eigenen Sendung nicht, also deshalb sei mir bitte nicht böse. Dann hatten wir Steffen Hensler ganz kurz.
Als Was Restaurant. Willst du jetzt fragen, Tim?
Macht das Sinn? Macht das wirklich Sinn?
Also ich glaube.
Oder wie viel, besser gefragt, weil wenn du mir erzählst, ihr fahrt da auf den Parkplatz.
Ja, okay,
jetzt mach ich mal. Ihr fahrt da auf dem Parkplatz, drei Lümmels, alle noch schwerst verkatert und zu dem Zeitpunkt wart ihr manchmal verkatert. Ihr fahrt auf dem Parkplatz, ihr lasst euch einmal da die Speisekarte servieren, ihr esst und ihr macht einen persönlichen Eindruck und ihr geht hin in die Küche, sagt dem jungen Mann, dass er die Karte verkleinern muss oder etwas spezieller, regionaler anziehen. Dann beratet ihr den, ich weiß nicht, wie viele Tage ihr das damals gemacht habt, 2 bis 3 Tage und geht von dann und sagt, und jetzt ist es ein Erfolg. Ach, nebenbei habt ihr noch das Restaurant gestrichen. Frage ich mich wirklich, ist das so oder gibt es, und das meine ich jetzt auch nicht entlarven, sondern vielmehr projektfördernd, gibt es nicht vorher eine gute Vorbereitung und eigentlich seid ihr informiert und ihr habt schon den Lösungsvorschlag drin und jetzt braucht ihr die Bilder, um dem Ganzen den Nachdruck zu verleihen. Weil wenn du, ich betreue ein Restaurant seit 14 Jahren und ich habe jeden Tag neue Herausforderungen und ihr könntet vielleicht mir für 1, 2, 3, 4 Wochen ein bisschen eine Erleichterung schaffen, aber ihr würdet es nicht schaffen, als Restauranttester oder Kochprofis einem Laden, der in Schlingern gerät, auf die Bahn zu helfen.
Also, ja. Letztendlich ist es so, bevor wir da hingefahren sind, waren wir mit dem Restaurant eigentlich schon mindestens 4 bis 6 Wochen vertraut. Also wir wussten, wir kannten die BWA. Wir haben ja so eine Art Bewerbungsvideo von den einzelnen Protagonisten schon gesehen und haben natürlich auch schon in Abstimmung mit der Produktionsfirma gesagt, okay, da und da sehen wir die Hebel. Und wir hatten natürlich so, also das war nicht irgendwie die Blaupause, wo es dann genau so abgelaufen ist. Ganz viele Sendungen haben sich dann komplett anders entwickelt. Aber wenn du natürlich im Casting-Video schon gesehen hast, ey, die kochen noch irgendwie auf Holzschubladen, die haben das, hat das. Dann hast du natürlich schon gesagt, okay, komm, wir brauchen wahrscheinlich eine neue Edelstahlküche und der braucht auf jeden Fall irgendwie endlich mal eine Spülmaschine, weil der spült noch per Hand. Hm? Also dann hattest du schon so grobe Facts, die wir natürlich vor der Anreise schon wussten. Natürlich reichen irgendwie 1,5 oder 2 Tage irgendwie in der Küche mit jemand zusammen zu kochen. Das ist, ersetzt natürlich nicht 10 Jahre Berufserfahrung. Das ist schon klar.
Aber worum geht's denn da?
Letztendlich geht's darum. Ich meine, in den meisten Restaurants war es ja immer der Fall, du hast irgendwie 6 DIN A4 Seiten Speisekarte. Du bist da zum Essen gekommen, dadurch war natürlich die Qualität der einzelnen Gerichte irgendwie unterirdisch. Oder vor allen Dingen, wenn der Laden mal voll war, dann kam überhaupt keiner in der Küche nach. Du hattest endlos Wartezeiten, weil einfach das Angebot auch vielschichtig war. Und in den meisten Fällen hast du gesagt, eher, du schaust, was kannst du gut. Du hast vielleicht noch eine Standortanalyse gemacht und hast gesagt, okay, wenn jetzt irgendwie nebendran schon 3 Schnitzelläden sind, dann musst du nicht der 4. sein, dann mach lieber irgendwie... Gehen in diese Richtung oder gehen in die andere Richtung. Und wir konnten wirklich, es gab ja damals in der Hochzeit auch viele Journalisten, die das mal nachgeprüft haben. Und da sind wir ja bei den ganzen Coaching-Formaten an sich, waren wir da immer die Besten oder die Nachhaltigsten, weil bei uns fast über 60% der Läden, die gab es halt noch ein Jahr nach der Ausstrahlung. Und für das, dass wir ja gerufen worden sind, immer wenn das Wasser wirklich bis zur Oberkante Unterlippe stand, wenn du dann 6 von 4 Läden halt retten kannst, dass die wirklich nochmal mindestens ein Jahr am Markt bestehen, war dein Job nicht so schlecht, den du gemacht hast. Und ich habe jetzt auch, mein neuer Auszubildender ist zum Beispiel auch, der kommt von Antonio und Doreen. Also das ist einfach so, da haben wir einfach vor 12 Jahren mal gedreht. Und die Restauration gibt's auch immer noch. Und der Chef ruft dich dann an und sagt halt, du, mein Jüngster, der macht gerade eine Kochausbildung, der ist seit einem Jahr in dem und dem Laden, aber da lernt er nichts, ey, kannst du den nehmen, dass er mal was Ordentliches lernt. Also du hast zu vielen Fällen, haben wir wirklich noch persönliche Verbindungen, weil du bist ja wirklich immer als Fremdkörper da. Also die Leute wussten schon, dass wir irgendwann kommen, aber die wussten wirklich nicht, wann wir genau kommen. Mhm. Und dann bist du natürlich mit dem Probeessen rein, hast dann erstmal die Leute vor Kamera erstmal gesagt, das machst du schlecht, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Und wenn die Kamera dann aus war, bist du dann erst nochmal hin und hast gesagt, ey, servus, bin der Ralf. Hey, wir kommen im Guten. Wir müssen aber auch vor der Kamera deine Probleme ansprechen, aber vertrau uns. Also es geht wirklich darum, wir haben auch das und das mit dir vor und daran müssen wir jetzt arbeiten in den nächsten 2 Tagen. Also du hast immer einen sehr, sehr persönlichen Kontakt zu den Leuten. Und
Und gab es den Moment, dass ihr gesagt habt, müsste eigentlich alles funktionieren, funktioniert nicht, wir müssen eine 2. Runde drehen, weil ich habe ja einmal einen Restaurant-Tester Profi bei mir in der Küche gehabt und auch mit einer Fragestellung, Stefan Marquardt, zu Beginn der Bollerei hatten wir ein ganz klassisches Postensystem, Entremetier, Garde-Manger, Patisserie,
was Sophie, Stefan wahrscheinlich Postenmet. Direkt aufgelöst hat.
Und was mich gewundert hat, es passte alles. Wir waren nur jeden Abend richtig in der Scheiße. Richtig. Die Speisekarte war gut geschrieben mit den Dingern. Aber irgendwie haben wir das Ding nicht auf die Kette gebracht. Also wir waren konstant jeden Abend 1 Stunde in der Scheiße. Also wir sind nicht 1:15 in der Scheiße gewesen. Wir waren nicht 2 Stunden. Wir waren 1 Stunde. Also irgendwo in dem Fehler war ein Konzept. So, und das habe ich dann, und jemand, der ja wirklich das Konzepte macht, ist halt Stefan. Ne? Also so damals ja natürlich. Und da weiß ich noch irgendwie, ich weiß nicht, ob es auf der Internorga war, ja, Digi, du hast doch auch mal das Lehnbach gemacht. Du weißt doch, was hohe Personenzahlen mit geilem Kochen ist. Was mache ich falsch, weil ich es nicht gesehen habe? Und hat Stefan sich 1 Stunde in die Küche gestellt.
Wie lange ist das her?
Naja, 14 Jahre fast. Das war am Anfang. Also das erste halbe Jahr haben wir uns nicht mit Lorbeeren geschmückt in der Bollerei. Also von dem Enthusiasmus, von der Begeisterung, von dem Willen haben wir vieles richtig geil gemacht. Das, was immer am Kunden ankam, sag ich mal, bin ich ganz froh, dass es damals noch nicht so viel TripAdvisor gab.
Okay, aber okay,
dann. Ich hab meinem Gast gesagt, ja, ich weiß ganz genau, also ich glaube, ich bin der geilste Gastronom der Welt, weil ich habe ein einzigartiges Gastro-Konzept entwickelt, ja. Ich stell dir Tische und Stühle hin, du kommst als Gast, bestellst Essen, bringst dir eigene Getränke mit und hinterlässt ein richtig fettes Trinkgeld für einen Service, den du nie gesehen hast. Das war das Konzept der Bollerei des SAIBA, ja, überfordert mit der Menge, mit den Ganzen. Und dann peu à peu haben wir uns nach vorne gearbeitet, nur dieses Ding in der Küche haben wir nicht in den Griff gekriegt.
So, und dann stellt sich Marquardt rein?
Und dann sagt er, vergiss die Postenaufteilung, du musst Gerichte kochen. Du musst die Gerichte geschlossen in sich kochen von einem Posten. Das heißt, ein Posten kocht 3 bis 4 Gerichte. Das war's. Nicht mehr der eine die Beilagen, nicht mehr der eine das, nicht mehr zu viel Timing-Sachen. Du machst jetzt Gerichte. Das haben wir umgestellt am nächsten Tag mit ein paar Rubbeligkeiten oder so. Ab dem Ding lief's.
Das heißt, ein Koch oder eine Köchin hat eine Hauptzutat mit 2 Beilagen, alles selber.
Hat selber gemacht, ja. Und aus dieser, und auf einmal war die Stunde weg. Also es war doch noch nicht gleich irgendwie so, ne?
Und machst du das heute immer noch so?
Nee, wir haben es einen Ticken angepasst, weil einfach wir haben dann ja unsere Routine entwickelt, dann habe ich entdeckt, oh, alles klar, jetzt habe ich hier noch Raum, jetzt habe ich da noch Luft. Und es gibt Gerichte, die werden von einzelnen Posten, das Menü wird im Wesentlichen von einem Posten gekocht, also da mische ich die andere Küche gar nicht mehr ein. Der Grill und Soße ist ziemlich ein einziger und Patisserie ist ein bisschen gemischt, ne? Aber auch da hat ein bisschen was mit den Räumlichkeiten zu tun. Aber das fand ich halt ganz, ganz faszinierend zu sehen, wie wichtig das eben eine Consulting richtig ist, nur wenn ein Laden komplett am Boden liegt und einfach menschlich, emotional die Beziehung zu den Mitmenschen, zu den Mitarbeitern komplett zerstört ist oder auch einfach man geht auf dem Zahnfleisch und das Wirtschaftliche funktioniert nicht, das Betriebliche nicht mehr. Du fühlst dich wie ein Versager. Und dann kommt eben ein Fernsehteam an und hält mir den Spiegel sehr hart vor. Ich muss mir das eingestehen und das Ganze in diesem engen Zeitraum von 3 bis 4 Tagen, so wie ich es ja wahrgenommen habe, war immer so, wo ich sage, ach Mensch, so richtig geil finde ich das nicht. Vor allen Dingen, weil ich auch nicht wirklich echte Gastronomien gesehen habe, sondern ich habe sehr oft Tennisheime gesehen, sehr oft Schützenheime, was richtige Gastronomien sind, wo es aber einfach ist.
Ja, aber die alle ihre Berechtigung haben.
Die haben hundertprozentig,
nein. Und es geht auch.
Deshalb der Begriff richtige Gastronomie hängt gerade ein bisschen.
Ja, Entschuldigung. Es geht auch gar nicht darum, dass manchmal sagt man auch immer, ey Leute, ich meine, nicht umsonst ist das ein Ausbildungsberuf. Nur weil du irgendwie mal in deiner Studentenzeit irgendwie mal
zwei
Jahre gejobbt hast, hast du nicht irgendwie den Plan irgendwie oder du, deswegen bist du nicht gleich ein guter Gastronom. Mhm. Manchmal war es halt einfach auch so, dass die Leute irgendwie halt da wirklich sehr zufällig reingeschlittert sind oder durch persönliche Katastrophen reingeschlittert sind. Und deswegen, diesen Leuten konntest du auch helfen. Und ich meine, wenn es oftmals nur daran hing, dass es einfach fehlendes Wissen ist, dass du dann einfach den Leuten irgendwie eine gesunde Base an die Hand gibst und sagst halt, ey, arbeite diese Base aus, mach das richtig gut und dann schau, in welche Richtung du dich weiterentwickeln kannst. Sowas, das war immer eine Geschichte, wo du wirklich so, da haben wir gute Lösungsansätze auch gefunden.
Gibt es einen Fall, wo du bis heute denkst, so,
aber,
verdammt?
Aber ja, da gibt's einige
Fälle. Also menschlich.
Da gibt's so einige Fälle. Nee,
könnte ihm helfen,
ich wollte darüber kommen, weil was immer extrem schwierig war, war ein Generationswechsel.
Oh ja.
Oder wenn du halt gerade in einer ländlichen Region warst und ich meine, dann ist ein Pächter in einen Laden reingekommen, wo eigentlich der Verpächter das Problem ist, der sich schon mit dem Gesangsverein, mit dem Schützenverein, mit der Feuerwehr, mit dem Sportverein überworfen hat und eigentlich so als das größte im Dorf gilt, ja, und dann kommt der Pächter da rein, macht eigentlich einen guten Job, aber das ganze Dorf geht nicht hin, weil die wissen ja, der Laden gehört ja dem Typen. Mhm. Und diese Probleme kriegst du halt sehr schwierig geknackt. Mhm. Alles, was so jetzt vom Kochen oder sowas, also da konnten wir zumindest Vorschläge bieten, dass sie natürlich, ich meine, du hast den Leuten immer nur den Schlüssel geben können, reinstecken, umstecken. Also die hatten immer noch viel Arbeit für sich persönlich, aber du konntest die Leute halt dahingehend gut beraten, dass sie zumindest die Chance haben, irgendwie das Ding noch umzuschiffen. Alles, was ja, wo selbst wir gesagt haben, vom Forecasten, hatten wir auch oftmals super lange Diskussionen mit dem Sender und mit der Produktionsfirma, weil natürlich alles, was die geil gefunden haben, haben wir gesagt, so, du, da brauchen wir nicht hinfahren. Also das ist dann machen wir wirklich nur eine Fernsehsendung, weil wie sollen wir denen helfen? Also das funktioniert nicht. Also da haben wir ein Glück eigentlich immer Mitspracherecht gehabt, dass wir bei so ganz aussichtslos, also da hätten wir halt dann echt nur eine Fernsehsendung gemacht und das wollten wir nie.
Warum hast du aufgehört?
Ich weiß gar nicht, ob es die Handball-WM war oder es war auf jeden Fall irgendeine Sportveranstaltung und wir hatten halt einen Fall auch, zwei Familien, ländliche Region, die haben super geil gekocht und die hatten genau so ein Problem, dass eigentlich der Verpächter, der war in der Region halt einfach bekannt wie ein bunter Hund und hatte einfach einen ganz schlechten Leumund. Und die haben eigentlich echt super gekocht. Der Sender wollte eigentlich gar nicht dahin fahren, weil die haben gesagt, ja, da habt ihr wieder so ein High-Detail-Dreh. Und wir wollten aber unbedingt dahin fahren. Und das waren halt wirklich super tolle Familien. Und du hattest ja dann gerade im ländlichen Raum, dann war ja das Fernsehen da war erstmal das Umfeld irgendwie die ersten 3-4 Wochen spannend. Dann sind die Leute auch dahin gefahren. Und dann normalerweise war ja so 2-4 Monate später dann die Ausstrahlung. Und die Läden hatten dann immer so diese 2-4 Monate Zeit, genau das Ding, was wir in der Sendung besprochen haben, einzuüben. Dann ist die Sendung gekommen und dann war der Laden einfach mal erstmal 2-3 Wochen voll. Oder 4 Wochen voll, wenn sie dann einen guten Job gemacht haben, konnten die halt wirklich den Turnover halt auch wirklich schaffen. Mhm. Nur wenn dann die Ausstrahlung nicht kommt. Und das war halt so, weil in dem Fall war es halt wirklich so. Ich meine, da war die Sendung dann im Sender noch so ein bisschen zu soft. Dann haben sie die Ausstrahlung halt nochmal irgendwie 4 Wochen nach hinten geschoben. Und dann haben sie irgendwie gesagt, dann war irgendwie, ich glaube Handball-WM oder so irgendwas. Ja, und dann haben sie das nochmal nach einem halben Jahr nach hinten verschoben. Und in der Zeit ist der Laden halt pleite gegangen. Und ich meine, die hatten unsere Telefonnummer. Und ja, dann kotzt sich das deutsche Fernsehen halt dann schon an, wo du echt sagst so, ey Leute, ey, weißt du, ich meine, die Leute, wir fahren dahin, die Leute vertrauen uns, ey, wir können die vor den Leuten, also weißt du so, ich meine, da hast du eine gewisse Verantwortung. Und wenn du halt dieser Verantwortung dann nicht gerecht wirst, ja, dann hast du halt dann wirklich auch ein Problem damit. Und ich fand, ja, wir haben das 7 Jahre lang gemacht. Das war aber dann nach 7 Jahren nur, es war halt wirklich sehr zeitintensiv. Und wenn du aber halt dann siehst, dass du halt manchen Leuten nicht helfen konntest durch irgendwie eine Sendung oder Ausstrahlungsentscheidung, dann bist du natürlich auch massiv genervt und auch demotiviert.
Und das ist geil, das ist fast ein sehr, sehr schönes Schlusswort, auch wenn das gar kein, also demotiviert ist, weil auch da schließt sich der Kreis zwischen uns wieder. Auch ich habe mal ein Beraterformat gemacht und war sehr unglücklich damit, was das Fernsehen damit gemacht hat, weil ich dachte auch, ich hätte eine Verantwortung und das, was ich gesehen habe, das, was ich helfen wollte, das, was ich präsentieren wollte, ist nicht das gewesen, was schlussendlich auch gemacht worden ist. Und auch da habe ich lange gehadert, ob ich das überhaupt jemals nochmal machen möchte. Also ob ich nochmal Fernsehen
mache. Was war das?
Will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen.
Aber das war etwas, was ausgestrahlt
wurde? Ja, es wurde ausgestrahlt, nur einfach mit einer komplett anderen, verzerrten Darstellung. Da war der Sender nicht so verantwortlich, sondern die Produktionsfirma. Mhm. Weil die diese Geschichte erzählen wollten. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass man sich Sachen auch mal vorher informieren kann oder auch vielleicht bestimmen kann, in welche Richtung das geht, dass man draufhält. Das ist das Schöne bei Kitchen. Da zeigen wir die Scheiße, die passiert. Und bis auf den ersten Tag, wo ich da durch die Gegend laufe, ist es sehr, sehr, sehr 1:1 abgefilmt, im Positiven wie als auch im Negativen. Und wir scheißen uns auch nichts, wenn wir da sagen, wir haben es verkackt. Auch bei Goldenen Hirschen, auch da ähnlich, ne? Da war ja auch eine ähnliche Consulting-Situation, wo ich gesagt habe, von vornherein, wenn wir es zeigen, dann auch, wenn wir scheitern. Nicht, weil die, sondern weil wir das falsch machen. Und das hat eine ganz tolle Erzählebene gebracht. Aber ich hatte eben ähnlich auch mal so das Momentum, wo ich dachte, aber das stimmt doch gar nicht, was ich gesehen, das ist doch gar nicht, was ich erzählt habe. Was erzählt ihr denn da auf einmal?
Frage ja. Wäre aber auch, wie sehr hättest du dich so eine Aussage in Anführungszeichen vor 10 oder 12 Jahren getraut? Nicht, weil du da keine Eier gehabt hättest, sondern weil du das Business und auch deine Reputation eine ganz andere gewesen wäre und dein Standing. Kann das sein?
Im Vorfeld, ja. Hätte ich gewusst, dass ich es dürfte, hätte ich es gemacht, egal welches Risiko. Mhm. Also da kennen Ralf und ich uns lang genug. Da bin ich deshalb ja nochmal, wir hatten eine gemeinschaftliche Ebene.
Das Missmanagement.
Gutes Management.
Das Missmanagement.
Gutes Management.
Und da bin ich ein Risiko gegangen. Da bin ich ein hartes Risiko gegangen mit einer Entscheidung, die ich getroffen habe. Das hätte meine Karriere ausbedeuten können. So, weil ich mich entschieden habe, was zu machen. Damit war erstmal das Gleis gesetzt. Also die Richtung, wie heißt das?
Sehr schön gesagt, das Gleis gesetzt. Die Richtung vorbestimmt.
Und dann war das Schicksal sehr, sehr gut zu mir und es hatte nicht die Konsequenz, die ich zu dem Zeitpunkt der Entscheidung unter anderem mit befürchtet habe.
Fehlt eigentlich nur noch die Auflösung, wo kommt denn nun der Name der Cocktailsoße überhaupt her? Sie hat ihren Namen, wie ich es eigentlich gesagt habe, vom Krabben- oder Schrimps-Cocktail. Er wird wie ein Drink in einem Cocktailglas serviert und ist meist als Vorspeise dargereicht. Woher der Cocktail wiederum seinen Namen hat, das ist nicht ganz sicher, aber es war ja Gott sei Dank auch nicht die Frage.
Hast du das gegoogelt?
Das habe ich gewusst, Tim.
Cock und Tail ist eine
ja. Ja, es war so klar. Einer musste ihn machen.
Nein, das ist aber auch so.
Das hat was damit zu tun. Ja, ja. Das Schwanzmärchen.
Nee, der Hahn.
Ja.
Der Cock.
Stimmt. Wir hatten das gerade erzählt. Irgend so ein Kampf in Mexiko Cocktail, oder sowas. Ein Hahnkampf.
Ja.
Und dann der verloren hat, wurde das Schwänzchen ab und in Trink oder sowas.
Das
ne?
Irgendwie sowas.
Ja,
das
stimmt.
Das hat nichts mit dem Schwanz zu tun, das hat was mit dem Hahnenschwanz.
Nimm alles zurück. Ich glaube, der Ralf Zacherl ist wirklich einer der sehr anständigen Köche in eurer Zunft.
Was heißt sehr anständig? Der anständige.
Ja, ich glaube, irgendwie habe ich auch das Gefühl. So.
Ja.
Darf ich noch eine Leserpost vorlesen, Tim?
Bis er in die Kogge geht.
Die ist
mir. Oder einfach ganz.
Ist das nicht was?
Flughafen. Zusammenscheiß, weil sie in seine Richtung
haben. Ist das nicht was Hamburgisches? Kogge?
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 Die Kogge.
Nee,
er ist wirklich einer der Liebsten, solange die Kamera ist, aber wenn er sich unbeobachtet fühlt auf dem Berliner Flughafen, boah, und da atmet nur ein einziger Fan in seine Richtung, da kann er aufkommen.
Oder im Venuskeller.
Nee, wirklich, da hat der alten gehschwachen Darm schon die Stöcke weggenommen.
Was willst du? Ein scheiß Autogramm. Lieber Tim, lieber Sebastian, ich habe gerade die Podcast-Folge mit Herrn Vohl gehört.
Mit wem?
Mit Herrn Vogel.
Herrn Sach ist auch.
Philipp.
Vogel.
Was habe ich gesagt?
Vogel. Ja.
Vogel. Und da redet ihr zu Beginn über Tims neues Kochbuch und dass es manchmal den richtigen Schub benötigt, damit etwas erfolgreich ist.
Ja.
Und damit sind wir schon beim Thema. Ich schreibt Kerstin, habe einen Roman geschrieben, der bei Piper erschienen ist, oder Piper. Es geht um Liebe, Südtirol, Wein, Sterneköche und ganz viel Kulinarik. Alles, was ein gutes Buch braucht, oder? Auf Amazon läuft es auch ganz gut. Ja. Wird auch sehr nett bewertet, aber da ich mitten in der Corona-Phase kam, so wie viele Autoren, ist es ein wenig der Masse von Neuerscheinungen zum Opfer gefallen und die Wahrnehmung war nur mittelmäßig. Jetzt habe ich mich gefragt, ob du Lust hast, mal reinzuschauen und falls es dir gefällt, darüber ein paar nette Worte zu verlieren. Oder vielleicht auch eins bei Fiete zu verlosen. Ich denke, es gibt immer viele Übereinstimmungen der Zielgruppe. Daher fasse ich mein Herz und schreibe dich an. Also ich würde mich freuen, wenn ihr darüber kurz redet. Liebe Grüße, Kerstin. Das haben wir jetzt hier mitgemacht. Das ist eine reine Werbung, aber ich finde, das sind wir unseren Fiete schuldig.
Ja, jetzt mache ich mal ein bisschen Fiete-Alarm. Worüber geht das Buch? Am Anfang, wie hat sie das beschrieben?
Liebe Südtirol, Wein, Sterneküche und viel Kulinarik. Sein
das,
Roman.
Das klingt ein bisschen zusammengefasst nach Ficken, Fressen, Saufen mit Roland Trettl. Was? Liebe Kulinarik. Ficken, fressen, saufen.
Ich seh nur Lederhosen.
Mit Roland,
Och Mann.
Und Roland Trettl ohne Lederhosen.
Kerstin, ich glaube, jetzt wird's ein Bestseller.
Mindestens obenrum.
Dank Roland Trettl. Also,
da liegt ja Stroh.
Ich mache jetzt mal einen Tim Melzer und sag, Ralf, das war richtig nett.
Danke.
Wann sehen wir uns wieder?
Nein, ich habe hier, es ist mir immer irgendwie eine große Ehre, nach Hamburg fahren zu dürfen. Ich habe heute leider die warme Jacke vergessen, weil es ist doch immer ein bisschen kälter in Hamburg.
Alter, als du draußen zu Fuß laufen würdest, du kommst gleich in die Stretch-Limo wieder reingepackt, irgendwie, wo der Champagner auf dich wartet, hier so auf bescheiden, auf kalte
Rosé-Champagner hast du zu vergessen, Rosé-Jahrgangs-Champagner?
Jahrgangs-Champagner sogar. Aber
dann kriege ich mal Ausschlag davon, wenn ich drin bade.
Ja, kenne ich noch.
Nee, ich nehme Inselsmilch, ist da wesentlich besser für den Tan.
Was wolltest du?
Für den Ten.
Also ich habe eine Frage noch.
Frag mich.
Warum sagst du bei jedem Satz nee zuerst? Ist das so eine Regionalität?
Nee. Das ist Dialekt. Nee.
Du sagst immer ja, nee. Wo ich sage, was denn jetzt?
Ja, nee, echt?
Ja, ist dir noch nie aufgefallen?
Nee.
Wie alt bist du eigentlich?
Älter als du.
Bist du?
Ja. Ich bin 52.
Ich auch.
Bist du Jahrgang 70?
Nein, 71. Ich bin auch 52, oder bin ich?
Na, du bist 52.
Wir haben Jahrgang 23, du bist 53. Herzlich willkommen in der Realität.
Du bist 22. Januar, oder?
Ja, und du?
Ja, 9. Januar.
Ja, dann wirst du wohl 23 sein, wenn du Jahrgang 70 bist, weil ich bin Jahrgang 71 und bin 52.
Nee, ich bin 71 und 52.
Ja gut, ich auch.
Ja, aber ich bin trotzdem älter.
Ja, die 14 Tage jetzt wirklich. Aber so war das immer schon.
Entschuldige mal.
Also, ich wollte mich gerade auf die Seite meines Partners.
Du musst neutral sein.
Ja, das war ich zurück. Ich war gerade selber erstaunt, wie ich mich auf die Seite von Tim geschlagen habe.
Weißt du, 2 Wochen früher bei ProSieben da rumgekocht und dick im Backen machen.
Nichts, Tim. Ralf hat dir den Weg überhaupt ins Fernsehen geebnet. Ja. Ja. Also, wenn wir uns das nächste Mal hier gegenüber
danke,
sitzen,
Jamie Oliver, ohne den würdest du uns alle
nicht. Apropos, geben. Was war das für ein Post mit Jamie Oliver gestern? Ich krieg ganz viele Nachrichten, ob das jetzt eine Kitchen Impossible-Aufzeichnung war.
Ja, nee, weiß ich auch nicht.
Ja, kannst du nichts zu sagen?
Ja, nee, weiß ich auch nicht.
Okay, also wenn wir uns das nächste Mal...
Ich werde übrigens gerade im Arm genommen von unserem Trip-Advisor, Ricky. Den fand ich sehr gut.
Der war sehr gut. Wenn wir uns das nächste Mal hier gegenüber sitzen und wir, liebe Zuhörenden, uns hören, dann ist unser Tonmann Lukas höchstwahrscheinlich schon glücklicher Vater.
Immer noch nicht.
Nein, aber bald.
Aber ist doch schon, ist das jetzt schon?
Naja, wohl knapp 10 Monate.
Donnerstag ist Stichtag?
Nee, Stichtag war schon länger her. Ja. Was denn? Der hätte von dir sein können.
Nee.
Doch. Tim. Nee. Ralf hätte auch von Tim sein können.
Nein.
Definitiv.
Ja, auch schon lange nicht mehr. Ich bin so ein Feminist.
Du machst. Das eine hat doch mit dem anderen gar nichts
doch,
zu tun.
Du beschwerst Dieter Bohlen, ernsthaft.
Gut, dann sage ich Stichtag innen.
Nee, wirklich. Ich geb dir 24 Stunden mit Katja Krasnitschki oder wie sie
nein.
Und dann wirst
und Dieter Bohlen würde ich nicht geschenkt nehmen.
Was hältst du eigentlich davon?
Von?
Dieter Bohlen. Nee. Die Diskussion.
Welche ist im Detail? Welchem Detail?
Oh Gott, ich habe mich gerade echt erschreckt.
Wir kommen jetzt hier gerade zum Gastgeschenk. Danke, dass du mich für Dieter Bohlen gerettet hast, Ralf. Gebratene Krötenbeine. Und was ist das andere?
Das andere ist was?
Mäusegulasch.
Feines Mäusegulasch. Wow.
Es ist...
Ja, man muss ja mal gucken. Irgendwie
sag doch mal was, Tim.
Was?
Sag doch mal was.
Nee, ich dachte jetzt gerade, okay.
Ralf
jetzt, okay.
Ist alles außer Katzen.
Nee, also ich kriege hier... Das ist aber schon... Ja, Also feines Mäusegulasch und gebratene Krötenbeine. Und ich war jetzt gerade ein bisschen schockiert, weil er auch so ernst geblieben ist. Und in der Tat auch der Serviervorschlag etwas grenzwertig ist. Aber es enthält...
Entpuppte sich?
Als Naschereien.
Ach, nein,
als Gott kleine Süßigkeiten.
Ja. Und wenn du wieder mal Alkohol trinkst, ist easy drinking, einfach so auf der Terrasse.
Oh, da muss ich noch die beste Geschichte erzählen.
Einfach auf der Terrasse. Dann
trink mal. Ich reiche es zwischendurch weiter und wenn ich darf.
Ja,
wenn ich darf. Lieber Sebastian, du musst dir dein Leben auch wirklich schön trinken.
Da heißt
ich
doch,
habe ein schönes Leben. Aber du hast doch mal bei dem Koch gearbeitet.
Holger Koch.
Bei dem Koch. Wie heißt denn der, Herr Koch?
Otto Koch.
Otto Koch, danke. Du hast mit dem oder bei dem gearbeitet?
Nee, ich habe öfters mit Otto gearbeitet. Und Otto hat mich damals auch, ohne Otto wäre ich nicht nach Tunesien gekommen. Oh. Also der hat mich damals nach Tunesien vermittelt.
Weil es gibt, Otto Koch war auch seines Zeichens ein herausragender Koch, hat ist aber auch im deutschen Fernsehen gekocht und zwar mit der Christiane Herzog.
Von Roman Herzog.
Genau, der Gattin des Bundespräsidenten.
AD.
Und AD natürlich. Und ich glaube, sie lebt ja auch gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie in die, und ich habe da so reingesäppt und mich interessieren ja Köche nicht so sehr, wenn ich sie nicht persönlich kennenlerne. Also ich bin jetzt nicht hyperinformiert. Ich habe ein Grundwissen, aber nicht zu viel. Und dann gucke ich diese Serie und dann steht er da mit seiner weißen Kochjacke irgendwie so. Und dann die Frau Herzog immer, Herr Koch, können Sie mir einmal bitte den Teller reichen? Herr Koch, können Sie mir bitte einmal die Petersilie? Und ich denke die ganze Zeit nur, was ist denn das für eine arrogante Schnepfe? Sie kann ihn ja wenigstens mit dem Namen ansprechen. Bis ich dann irgendwann mal den Bauchbinder gesehen habe. Otto Koch, Koch aus, bla 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 bla. Aber da war ich war richtig wütend über Frau Herzog.
Ich glaube auch,
ich habe einer Dame damit echt Unrecht getan.
Ich glaube auch, gleiche Sache, dass die meisten deine Sky-Serie gar nicht richtig verstanden haben vom Titel her, oder?
Masterchef?
Ja. Ich glaube, viele dachten, das ist Chef als Chef, also der Boss. Ich glaube nicht jeder Deutsche weiß, dass Chef eigentlich die englische Bezeichnung für Koch ist.
Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen für unsere Thematik interessiert, weiß, was Masterchef aussah.
Ich glaube nicht.
Was?
Ich würde dagegen wetten. Können wir jetzt nicht lösen. Ich sag nur,
ist das eigentlich so das Momentum, wenn du sagst, ich glaube, es gibt viele, wenn du es nicht verstanden hast?
Das auch. Aber ich bin ja viele.
Nein. Du bist manchmal schon richtig dumm.
Da fällt mir ein sehr guter Witz ein. Den können wir eventuell rausschneiden, weil er nicht so ganz okay ist.
Liebe Grüße an Otto Koch. Liebe Grüße. Möchtest du jemanden grüßen?
Nee.
Warum nicht? Läuft nicht gut mit Mario oder was?
Welcher?
Bar? Ach, weißt du, ich meine, ich würde meine Mama gerne grüßen,
ja,
meine Mama wird es wahrscheinlich nicht hören.
Ja, aber kannst du dir vorstellen.
Weil die kennt sie mit dem Internet nicht
raus. Ja, aber dann spielst du ihr anonym eine Kassette zu.
Eine Kassette?
Da kann man ja auf eine Kassette aufnehmen. Kann man, ne? Ein Podcast kann man auf eine Kassette, kann man eine...
Meine Mama hat keinen Kassettenrekorder mehr.
Tonband?
Nein,
eine Disc-Brenn. Okay.
Ich habe mich auch sehr gefreut, hier
zu sein. Mario, was macht Martin?
Martin unbedingt auch grüßen.
Was macht er? Lange nicht mehr gesehen?
Du, Martin ist im Moment, Martin achtet im Moment sehr auf seine Work-Life-Balance, ist zweifacher Familienvater und sagt einfach so, du, ich habe einfach Bock gerade auf eine Viertageswoche und ich habe auch vor allen Dingen Bock, jeden Tag mittags um 15 Uhr spätestens bei der Familie zu sein.
Und dass Mario, also der Mario Kutaska, mir aus dem Weg geht, das ist auch nachvollziehbar, denn das letzte Mal musste er mit runtergelassenen Hosen unterm Tisch krabbeln.
Ja, aber da kann der Mario eigentlich gar nichts dafür. Ich glaube, Tim, ich bin mir echt nicht sicher, ist das nicht auch mal passiert, weil es gab mal eine Regelung in Köln, immer wenn wir gekickert haben, wenn jemand 6-0 bekommen hat, einmal mit der nackten Arsch.
Ja, das hat der Mario gekrabbelt.
Tim fragt seinen Arsch ja gerne.
Das hatte was mit dem Fußballergebnis zu tun. Das Geile ist, er kann sich nicht wehren. Und jetzt sage ich mal so, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte genau in dieser Identifizierung der Persönlichkeiten auch so richtig ist. Oder vielleicht war es doch andersrum.
Ich habe eine Idee. Wir finden das raus, wenn wir Ralf Zacherl das zweite Mal einladen.
Willst du den Mario mal mitbringen?
Oh, Mario würde ich auch. Du, total gerne.
Auch ein guter Koch.
Das ist auch ein guter Freund.
Auch ein sehr guter Koch.
Ah, du, wir können auch Mario und Martin einladen.
Aber ich glaube, dann haben wir hier zu viel kulinarische Kompetenz.
So wie mit dem Bosshaus neulich.
So, Ralf, schöne Heimreise. Du musst nach Hause, habe ich gehört?
Ja.
Schön, dass du da warst.
Danke für die Brotzeit und ja, das nächste Mal werde ich auch das Brotbrett ein bisschen besser. Nein, ey, weißt du, das Einzige, was mir an diesem Ding ist, diese Oliven.
Och, schlimm.
Das sind doch Weintrauben.
Das ist also, weißt du, und die standen halt so vor mir und dachten mir so, echt.
Magst du keine Oliven?
Ich mag schon Oliven.
Ich habe neue.
Aber Sebastian, ich mag Oliven und das Produkt würde ich nicht unter dem Thema Oliven verneuern.
Ich dachte bis eben, das ist dein Weintrauben.
Ich war neulich in der Pizzeria und habe mir eine Pizza geholt. Und der Pizzateig war richtig geil. Richtig gut, ne? Der Teig sah geil aus, war Ruhe, schön aus der Schublade raus. Und dann habe ich so den Belag gesehen und dann, wirklich, ich will die Leute nicht kritisieren. Dann habe ich gesagt, Mensch, das ist so schade. Ich freue mich hier dermaßen gerade über den Teig. Das sieht so geil aus. Schön gebacken, Holzbackofen. Warum macht ihr so einen Scheiß? Warum an dem einen der, ich sag mal, kleinsten Produkte, der Olive, so hart sparen? Also irgendwas schwarz gefärbtes, Geschmacksbeleidigendes auf einen wunderbaren, handwerklich perfekt gemachten Pizza.
Was sagt er?
Ich habe das nett rübergebracht. Ich habe da mit dem nett geplaudert, habe mir erzählt, warum, was man, wonach man so auf der Suche ist und mit wie wenigen Mitteln. Ich habe den schnellen Restauranttester gemacht, mit wie wenigen Mitteln man für mehr Aufmerksamkeit sorgen kann. Nämlich, wenn man den Belag ein bisschen wertiger macht. Nicht den Billo-Käse, nicht den Billo-Preschinken, nicht die schwarz gefärbte Olive, wenn es geht, nicht die Artischocke aus dem Glas. Wenn du schon Artischocke machst, dann raspel die ein bisschen runter, also dass ein bisschen was passiert. Und das hat er sich zu Herzen genommen.
Ah, siehste.
Ja.
Und ein guter Restauranttester geht ja in 2 bis 4 Monaten nochmal hin.
Ich war noch da und es trifft bis auf die Artischocke.
Naja, also.
Das ist noch die Alte. Aber die Oliven sind ausgetauscht.
Vielleicht ist das dein Signature.
Das ist schon mal ein kleiner Schritt.
Aber Artischocke ist auch sau viel Arbeit, wenn es zu frisch verarbeitet ist.
Aber Artischocke ist lecker. Finde ich nicht sehr unterschätzt. Ähnlich wie Brokkoli, hatten wir es vorhin.
Ja, aber ich meine, da ist ja Brokkoli. Brokkoli ist ja irgendwie so, ich meine, das ist ja ein easy way.
Ja,
aber eine frische Artischocke, du kannst sie nicht zu weit vorputzen, weil entweder musst du komplett übersäuern, was dann einfach, dann kannst du auch die Artischocke aus dem Glas kaufen. Es darf wenig Säure da dran, aber du musst halt nach dem Putzen halt wirklich schnell verarbeiten, weil sonst ist er einfach so dunkel, dass irgendwie keiner mehr essen möchte. Nur auf der anderen Seite halt dann so viel Hack- und Knödelweiß reinzugeben oder Ascorbinsäure, dass das Ding so sauer ist, wo du sagst, okay, du brauchst irgendwie im Gang davor, im Gang danach auch kein Essig mehr. Ja, nee, weil da hast du keine Artischocke mehr, da hast du nur noch sauer im Mund, dann brauchst du auch keine Artischocken verwenden. Ja,
oder allergische Reaktion in der Luftröhre.
Ein sogenannter Artischock.
Sehr gut.
Artischock.
Vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.